I never like to say anything about my films because I think that the pleasure that an audience receives in discovering things for themselves is a great deal of what one. I know myself. I don't like to read what something is about, what to be told before I see it. You know, or what it means. I think the best thing is when an audience looks at a film and wonders whether something that they see is an accident or whether the director or writer meant them to know it. I think that subtlety and allowing the audience to discover for themselves what it is the most important thing. That's why I've always tried to avoid interviews and explanations about the film. So I think the film, you know, should be able to speak for itself.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Hallo.
Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Zooms, Tracking-Shots, Steadicam, natürlich im Licht, Schützengräben, dem Weltall, Kirk Douglas im Staub, Peter Sellers im Rollstuhl, Pinselstriche, Nagellack, literweise Milch, dem Passwort für das Haus, dem schwarzen Monolithen, 100 Seiten Schreibmaschine, dem Code für die Bombe, natürlich im Licht, dem Peace-Zeichen neben Born to Kill, denn wir sprechen heute in diesem Special über alle Filme von The One and Only Stanley Kubrick und ich bin Christian Eichler. Hi. Es ist Montag, der 23. März 2020, Tag 1 der Corona-Ausgangsbeschränkungen in Deutschland. Wolfgang, how are you holding up?
Für mich ist es ja wie immer eigentlich nur ohne Vorträge. Von daher merke ich es momentan noch nicht so sehr und ich habe viele, viele DVDs hier liegen, die noch geguckt werden wollen und Bücher sind en masse da und man macht ja so viel im Netz, ja, zum Beispiel einen Podcast und da ist so einiges jetzt in Planung. Insofern Langeweile werde ich keine bekommen, wenngleich es mir so um die Einschränkung von Bewegungsfreiheit und so, das sehe ich bei aller Notwendigkeit selbstverständlich auch kritisch und man muss auch gerade was so Überwachung oder so anbelangt doch sehr aufpassen, dass wenn die Krise vorbei ist, man auch wieder alles auf den Stand zurücksetzt, den wir einmal hatten, dass man nicht sagt, naja, jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen eingeschränkt, bleiben wir doch dabei.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich die große Gefahr. Da muss man wachsam sein und gleichzeitig scheint diese Wachsamkeit in diesen Zeiten ja relativ schwierig zu werden, weil eben kaum jemand in Gruppen raus kann und so weiter. Oder man kann keine spontanen Demos organisieren, falls irgendetwas passiert. Aber wir werden mal sehen. Wie ist es eigentlich bei dir? Ich meine, du kriegst ja sagenhafte 50 Euro hier für diesen Podcast. Da ist ja eigentlich schon quasi die Miete gesichert.
Da ist die Miete gesichert.
Sonst kriegt man ja eigentlich mit Vorträgen auch noch ein bisschen Kohle rein, aber finanziell so bei dir, du musst noch nicht am Hungertuch jetzt nagen durch die aufgegebenen Veranstaltungen?
Nein, das nicht. Manches wird ja auch verschoben, aber das ist ja selbstverständlich dann ärgerlich, beziehungsweise ärgerlich, man kann ja nichts dran ändern. Also es wären jetzt, glaube ich, 7 Vorträge sind jetzt schon abgesagt worden, die jetzt in den nächsten Wochen hätten angestanden. Also ja, ich kann es ja nicht ändern.
Lukas, wie geht's dir?
Ja, ich weiß nicht, ob du dich an Godards Die Chinesin erinnerst und an dieses Bild von der jungen Frau, die sich hinter so einem Stapel von Mao-Bibeln hinter dem roten Buch irgendwie verschanzt. So ähnlich mache ich das jetzt auch mit den Büchern und DVDs und Blu-Rays, die ich hier habe. Man weiß sich ja irgendwie zu beschäftigen und es ist auch ganz dankbar, dass man dann zum Beispiel so ein umfassendes Projekt wie Stanley Kubrick irgendwie vor die Füße gelegt bekommt. Dann hat man zumindest etwas anderes, das einen durchgängig beschäftigt. Also ich war jetzt, glaube ich, mehr involviert in ja, die Welt, in den Blick dieses Mannes als in die große Katastrophe außen, natürlich ohne sie zu ignorieren. Auch mich befremdet dann stellenweise die aufpoppende Obrigkeitshörigkeit, die irgendwie so ein bisschen in manchen Reaktionen mitschwingt. Aber ich finde es halt, also so fragwürdig das auch klingt, einfach auch irgendwie eine interessante Situation, weil sich so vieles verschiebt, weil so vieles vorher nie Ausgesprochenes plötzlich ausgesprochen wird, für so vieles Nicht-Denkbares plötzlich denkbar wird, im Guten wie im Schlechten. Und ja, also wir leben definitiv in interessanten Zeiten.
Ja, das stimmt. Ich will trotzdem noch einmal nochmal zum Protokoll sagen, dass jetzt im Internet machen ja alle irgendwelche Videos und Texte. Ihr habt ja jetzt so viel Zeit. Dann lest doch hier mal meine liebsten 22 Strandromane oder sowas. Und ich muss sagen, das ist aber auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, in dieser Zeit überwältigt zu sein und in dieser Zeit nicht so viel hinzubekommen. Also man muss jetzt nicht der super Autodidakt, man muss jetzt nicht der nächste Kubrick werden, nur weil man einigermaßen eingesperrt ist zu Hause, manche auch mit den Kindern und so weiter. Ich finde, dass da auch Twitter-Deutschland manchmal seltsamen Druck aufbaut jetzt, auf, dass jetzt besonders viel geschafft werden muss, weil wir viele nicht mehr arbeiten müssen. Es ist auch völlig okay, von dieser Nachrichten- und Bilderflut gerade überwältigt zu sein und nicht so viel hinzubekommen. Aber für mich war es auch hilfreich, dass wir jetzt diesen Podcast machen mussten, denn ich bin, glaube ich, vom Charaktertyp auf jeden Fall auch jemand, der immer so Deadlines von außen braucht und bis dahin muss dann was geguckt werden. Deswegen habe ich mir auch die letzten Tage mit Kubrick hier um die Ohren geschlagen und fand das auch sehr interessant, mich damit mal auseinanderzusetzen. Es ist aber schon, also das wurde ja gevotet, dass wir Kubrick machen und es ist so nach Lynch natürlich, also der nächste riesengroße, ja, Monolith in der irgendwie Filmwelt überhaupt. Es ist schon auch ein krasses Unterfangen, oder, sich nochmal irgendwie mit Kubrick zu beschäftigen. Wie ging's euch damit?
Na, Monolith ist ja schon das richtige Stichwort, aber nicht nur, weil das eben so eine zentrale Figur, so ein zentrales Symbol in seinem Schaffen ist, sondern weil er auch eben was so Podesthaftes, Überhöhtes an seiner Stellung hat, nicht in allgemein vielleicht in der Filmgeschichte, sondern in den Augen vieler Kritiker, vieler Akademiker, vieler Filmfans. Man kann ja aus diesem riesigen Felsblock von Werk kaum etwas Einzelnes herausschlagen. Es fühlt sich so ganzheitlich an. Zumindest war das mein Eindruck vorher. Ich muss auch sagen, dass ich allgemein wie ich jetzt gemerkt habe, die Idee Kubrick weniger mag als die Konkretisierung. Also die Idee dieses Großkünstlers, der über allem prangt, der auch irgendwie unangreifbar ist, der kanonisiert ist auf eine Art und Weise, die kaum noch übertroffen werden kann, das macht mich alles immer erstmal skeptisch. Aber diese Idee von kompletter Kontrolle, dieses ganz und gar ganzheitliche, totale, das ist etwas, das man schätzen kann, das mich aber nicht immer sofort für Künstler einnimmt. Aber was mir jetzt diese erneute Konfrontation vor allen Dingen vor Augen geführt hat, dass er doch ein sehr viel stellenweise speziellerer, idiosynkratischer und kleinteiliger Regisseur ist, als ich das vorher angenommen hatte. Also für mich war das vor allen Dingen auch in Teilen eine Möglichkeit zum Umdenken von einer sicher immer noch nicht liebenden, begeisternden Haltung irgendwie zu Kubrick, aber einer doch noch mal stärker beeindruckten. Und zwar nicht nur überwältigten, sondern beeindruckt von diesem sehr einzigartigen Filmwerk. Nicht einfach in seinen Ausmaßen, sondern in der Art, wie es beschaffen ist.
Ist interessant, weil du bei Malick noch genau das Gegenteil gesagt hast. Also, dass du die Idee Malick besser findest als die einzelnen Filme. Ist interessant, dass du jetzt quasi bei Kubrick andersrum definiert hast. Wolfgang, wie ist das bei dir?
Ich denke immer, wenn ich mich mit Kubrick beschäftigen soll oder muss oder will, dass man noch einmal kritisch prüfen muss. Ist das wirklich ein so bedeutender Regisseur? Hat man nicht da eine so starke Kanonisierung, Lukas hat es angesprochen, vorgenommen, dass man sagen muss, jetzt muss ein bisschen dekonstruiert werden. Und dann sehe ich die großen Kubrick-Filme, jetzt also alle so alle Abwege zum Ruhm, und Spartacus klammern wir mal aus, und ich sehe die und muss dann immer wieder feststellen, nein, es stimmt, er ist so großartig, er ist dann auch oft noch besser, als man es sich gedacht hat, wenn man die Filme nochmal sieht. Und das war jetzt auch meine Erfahrung in der Vorbereitung auf den Podcast, dass ich keinerlei Enttäuschung erlebt habe, sondern sehr viele Aha-Erlebnisse, also Filme, die ich eine Weile nicht gesehen habe und jetzt wieder gesehen habe und dachte, mein Gott, die sind ja noch fantastischer, als du sie in Erinnerung hast.
Bei mir war das so, ich hatte wenige Kubrick-Filme tatsächlich gesehen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen, nicht mal, und das fand ich dann witzig, weil ich fand die zweite Hälfte auch tatsächlich viel schlechter als die erste. Ich hatte die Hälfte von Clockwork Orange gesehen und ich hatte The Shining und 2001 gesehen. Sonst war das für mich alles neu und ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal in einem so einem Special geschafft, alle tatsächlichen Langfilme von dem Regisseur zu schauen. Nicht diese drei kurzen Doku-Dinger da am Anfang, die habe ich nicht geguckt, aber sonst alle. Und ich fand irgendwie erstaunlich, wie in Anführungsstrichen wenige Filme das ja sind und trotzdem wie unterschiedlich die sind und wie didaktisch Kubrick ist. Also wenn wir von Malick und von Lynch kommen, bei denen man bei beiden das Gefühl hat, die treibt immer so die gleiche Sache um und die drückt sich einfach immer anders aus. Dann habe ich bei Kubrick das Gefühl, das ist hier irgendwie nicht so. Das ist wie so ein, weiß nicht, wahnsinniger Oberlehrer, der diese Meisterwerke, in Anführungsstrichen Meisterwerke, hier irgendwie rausgehauen hat. Und gleichzeitig finde ich aber bei Kubrick so angenehm, ich habe nie das Gefühl, dass Kubrick mir was verkaufen will. Das finde ich irgendwie toll an diesem Film. Also ich habe nie das Gefühl, er versucht mich hier irgendwo hinzuziehen, für irgendwas zu begeistern, sondern das kommt irgendwie durch diese Disziplin, passiert das dann einfach irgendwann. Aber das werden wir dann gleich noch sehen. Das ist natürlich ein super schwieriges Unterfangen, hier so einen Kubrick-Podcast zu machen. Normalerweise könnte man über jeden dieser Filme wahrscheinlich 2 Stunden, 3 Stunden sprechen. Wir versuchen das mal zu verkürzen. Wir haben gesagt, wir schlagen 3 Pflöcke ein. Einen bei Paths of Glory, einen bei Clockwork Orange und einen bei Eyes Wide Shut. Trotzdem werden wir mehr als einen Nebensatz zu Filmen wie 2001 oder Dr. Seltsam trotzdem natürlich sagen müssen. Ihr müsst mir so ein bisschen helfen bei manchen Filmen, müsst ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen. Ich konnte jetzt nicht zu, 11 Filmen hier noch so eine Kurzzusammenfassung schreiben oder sowas. Wir müssen so in diesen schweren Zeiten von Corona und Kubrick Podcast müssen wir uns ein bisschen unterstützen, obwohl wir natürlich auch hier im Homeoffice sozial distanziert sind. Und so ein bisschen was zu Stanley Kubrick. Ich in dieser Biografen-Chronisten-Pflicht jetzt mal zu erzählen, wer das ist, fühle ich mich immer ein bisschen unwohl, weil ich mir natürlich vieles auch neu anlesen musste. Ich mache nur mal einen kurzen Überblick. Also Kubrick ist 1928 geboren. In New York, in der Bronx, so Mittelklasse, hatte jüdische Eltern, ist aber nicht jüdisch erzogen worden, meinte selber von sich, dass er Atheist ist, war relativ schlecht in der Schule, aber da schon so an Mythologie, Literatur und so weiter interessiert, war sehr intelligent, hatte aber sehr viel Langeweile, viele Hausaufgaben abgeschrieben und so weiter und hat mit 13 dann eine Kamera von seinem Vater bekommen. Und ich fand ganz interessant, ein Nachbar von ihm, Nachbarsjunge, hatte einen eigenen Darkroom, um Fotos zu entwickeln. Das hat so ein bisschen so eine Parallele zu Lynch, habe ich da gesehen, der ja auch dann diesen Freund hatte, dessen Vater Künstler war. Und dann hat man eben gesehen, dass die Welt noch mehr zu bieten hat, als eben nur Schule oder das langweilige Leben. Kubrick konnte dann wegen seiner schlechten Noten nicht aufs College, was irgendwie witzigerweise, ich finde manchmal, wenn man so über die Jugend dieser Menschen liest, vergisst man manchmal so diese Historizität dessen. Also der konnte auch nicht aufs College, nicht nur wegen seinen schlechten Noten, sondern auch, weil das 1945 war und der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei und die ganzen Soldaten sind zurückgekommen und sollten halt alle aufs College gehen. Fand ich ganz interessant. Aber der Weg ist ihm verwehrt geblieben. Er ist dann zum Look Magazine, so ein ganz berühmtes US-amerikanisches Fotomagazin, und hat da schon wirklich als Jugendlicher mit seinen ersten Fotos, die immer auch schon so Geschichten erzählt haben, hat dann mit 17 einen Vollzeitjob da bekommen, ist irgendwann Filmnerd geworden. Max Ophüls ist so seine große Inspiration, hat dann sich viel mit Filmtheorie beschäftigt, Sergei Eisenstein und so weiter, und dann eben angefangen, diese frühen Dokumentationen zu machen, zum Beispiel Day of the Fight, das ist der erste Film über einen Boxer. Da merkt man, glaube ich, so ein bisschen, er kommt, ne, so ein bisschen vom fotografischen Storytelling, eigentlich vom Foto. Er ist eigentlich vielleicht ursprünglich Fotograf gewesen und merkt dann aber, dass man vielleicht auch Geld machen kann, indem man richtige Filme macht, und hat dann bei Look gekündigt und sich mit vielen anderen Regisseuren getroffen. Ja, um zu lernen, wie das so geht, und meinte, es gibt so viele schlechte Filme, da kriegt er auf jeden Fall einen besseren hin. Was noch ganz interessant ist, er hat relativ früh von seinem Vater das Schachspielen beigebracht bekommen und damit tatsächlich auch Geld verdient dann irgendwann, wenn es mal sonst nicht so gelaufen ist, und meint selber, er hat durch Schach Geduld und Disziplin gelernt, und dann sind eben irgendwann seine ersten Filme rausgekommen, Fear and Desire, Killer's Kiss und The Killing, alle noch relativ low budget, und dann später geht's weiter mit größeren Werken, Paths of Glory, über den wir sprechen werden, mit Kirk Douglas, der dann in Spartacus übergeht. Die beiden überwerfen sich dann, und Kubrick auch mit dem ganzen Hollywood-System. Er geht dann nach England, verabschiedet sich ein bisschen von Hollywood und fängt dann eben an, ja, Filme zu drehen, die fast, muss man sagen, mit jedem Release eigentlich alles sprengen, was vorher da gewesen ist. Die Genres neu denken, die visuelles neu denken. Er ist irgendwie ein ganz großer Techniker auch gewesen, der auch das Visuelle und das Technische des Kinos immer weiter gedacht hat. Er beeinflusst fast alle, die wir heute als große Regisseure irgendwie schätzen. Spielberg, Scorsese, Tarantino, you name it eigentlich. Man kann sagen, witzigerweise, wenn wir heute, wie ihr das gesagt haben, so sagen, es ist so eine Kanonisierung, man sagt, Kubrick ist so ein Genie, jeder Film ist so toll. Fast jeder Film ist total kontrovers, während er rauskommt. Und ganz oft, also auch bei 2001, sagt einer der Produzenten bei MGM, Kubrick ist done for. So, bei diesem Film. Und heute würde man sagen, das ist ja das große Meisterwerk, mit dem es dann erst noch weitergeht. Also zu seiner Zeit ist er geschätzt, aber auch immer umstritten. Und es gibt immer ähnliche Kritikpunkte eigentlich auch an den Film. Und Leute sind oft enttäuscht dann vom neuen Kubrick-Film. Was verbindet ihr denn noch so mit Kubrick? wenn ihr so den Namen hört, was kommt euch da so als erstes ins Gedächtnis?
Na, ich denke vor allem an jemand, der nicht viel erlebt, sondern sich eigentlich die Welt durch Lesen erschließt, der zurückgezogen lebt, also das, was wir alle jetzt gerade ein bisschen tun, und sehr lange wohl Dinge durchdenkt und dann Konzepte entwirft, der einen unglaublich langen Atem hat, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also bei Ice White Shut sagt man ja, dass es immer und immer wieder mal Thema war, schon in den 70er Jahren angedacht, ich könnte mal die Traumnovelle von Schnitzler machen, und dann macht er es erst in den 90ern. Also diese ganz große Konzentration, aber auch auf technische Aspekte, die finde ich sehr interessant, denn Geisteswissenschaftler gibt es viele, aber die sich dann mit Technik auskennen, wieder wenige. Und dass er zum einen ein großer Kinophilosoph ist, dass er ein Visionär ist in der Bildgestaltung, der aber dann auch an den Techniken direkt interessiert sind. Also diese Mischung, dass er so ein cineastischer Universalgelehrter dann auch zugleich ist, ist das, was mir als erstes bei ihm immer einfällt. Und sicherlich ist diese Abkehr von Hollywood dann auch ganz entscheidend, um dann so unabhängig, soweit man das sagen kann, bei solchen großen Produktionen mit hohen Budgets arbeiten kann, der sich das also erkämpft hat, auch das zu tun, oder beziehungsweise sich dann einen Status erarbeitet hat, wo er eben dann sehr, sehr viel machen konnte, was im normalen Studioalltag in Hollywood undenkbar wäre.
Na, kennengelernt habe ich Kubrick erstmal durch zum einen die Punkkultur, die er stark geprägt hat, also Bands wie The Addicts übernehmen ja eins zu eins die Outfits aus A Clockwork Orange. Das ist vielleicht sein einziger Film, der auch, ohne das in eine Richtung werten zu wollen, als Kultfilm firmiert, der also bewohnbar ist, der genutzt wird auf diese Weise. Und tatsächlich habe ich ihn, wie viele Teile der amerikanischen Pop- oder Hochkultur, zuerst als Kind und als Teenager über die Simpsons getroffen, die vieles von ihm parodiert, adaptiert, umgesetzt und zitiert haben. Also das ist ja ein ganz starker Popkultur-Bezugspunkt, dieser Stanley Kubrick, der endlos Referenzpunkt ist und der sich einfach ganz stark eingeschrieben hat in jede Form von Genre, von Auseinandersetzung mit diesen Themen. Auf so einer Ebene von Form, würde ich sagen, scheint er mir immer wie so jemand, der so ein umgekehrtes Subsidiaritätsprinzip verfolgt. Also eigentlich wird alles dort immer auf der höchstmöglichen Ebene gelöst. Also er ist eher jemand, der in Strukturen denkt als in einzelnen Szenen, eher jemand, der in Konzepten denkt als in einzelnen Momenten, als in Minimalserfahrungen, und das bringt ihm oft den Ruf ein, kalt und distanziert zu sein, und das mag in Teilen auch stimmen, aber das ist eben das, was sein Kino ausmacht. Es ist definitiv ein intellektuelles Kino, eines, das seine Form ausstellt, und dieser Begriff der Didaktik, da weiß ich gar nicht, ob ich da mit Christian mitgehen würde, aber der definitiv über diese Form was erzählt und der auch da immer für das reine Kino, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ein Kino, das nicht eben in kompletter Abhängigkeit von anderen Medien steht, gekämpft hat. Also all seine technischen und visuellen Innovationen, sein visionäres Herangehen, das dient immer dazu, eine klare Differenz zu schaffen, zum Beispiel zur Literatur oder auch zum Theater. Er hat gesagt immer, viel zu viele Filme könnten ebenso gut mit ein paar irgendwie Projektionen und ein wenig Licht so auf Bühnen aufgeführt werden. Und das ist definitiv etwas, das er immer vermieden hat. Und ich glaube, auch das ist, warum er auch noch heute so zeitlos und so reizvoll ist, dass er nicht eben auf Sprache und Moden eben sich orientiert, sondern dass er immer hochstrebt zu den großen Konzepten. Das kann manchmal dazu führen, dass wir hier so ein bisschen Laborbedingungen vorfinden, dass das vom Menschlichen befreit ist. Aber das kann auch eben zu ganz, ja, faszinierenden Experimenten führen, logischerweise.
Ja, ich meine, mit didaktisch so ein bisschen, Didaktik ist ja so quasi die Kunst, etwas Wissenschaft oder sowas auch rüberzubringen. Und ich finde, dass bei Kubrick so interessant ist, dass er eben nicht so ein genuines Genie ist, das sagt, ja, ich mach einfach mal, gib mir carte blanche und ich mach einfach mal irgendwas und ich muss mich irgendwie ausleben, sondern was ich so interessant finde, ist, dass er einmal ja immer, also fast immer mit literarischen Vorlagen gearbeitet hat, und wenn er gefragt wurde, warum jetzt eigentlich dieses Jahr, weil das eben irgendwie eine interessante, also er meint, er hat immer lange gesucht, sucht nach so bestimmten Geschichten und die können auch ne, von kleineren Autoren gewesen sein oder ihn irgendwo affiziert haben und dann hat er angefangen, das irgendwie auszubauen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es fehlt bei Kubrick nicht wie sonst so die Gesellschaft und das System, in dem die Charaktere drin sind. Das haben wir ja oft in Filmen, dass vieles auf so einer persönlichen Ebene ausgearbeitet werden muss, sondern immer sind die auch so in Machtstrukturen drin. Kubrick hat auch immer so ein Interesse an den gesellschaftlichen Strukturen, die darüber sind und trotzdem habe ich aber das Gefühl, er erzählt trotzdem auch immer so eine sehr klare Geschichte. Also bei kaum einem Kubrick-Film ist eigentlich unklar, was er jetzt damit sagen wollte. Vielleicht ist es noch bei 2001 und Eyes Wide Shut vielleicht ein bisschen unklarer für viele, aber sonst, da kommt immer so viel zusammen und gleichzeitig kann man aber auch nicht sagen, er ist so kühl, dass es gar keinen Ausbruch gibt in seinen Filmen. Nein, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es gibt sehr starke Ausbruchsszenen und was ich auch toll finde, ist an ihm diese Faszination mit schwierigen Stoffen. Also man hat das Gefühl, wenn der Stoff gerade schwierig genug ist, dann muss Kubrick einen Film darüber machen. Ob das jetzt Lolita ist oder ob das auch dieser KZ-Film ist, den er eigentlich machen wollte und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Plus, auch interessant finde ich, dass Kubrick viele Filme ja nicht gemacht hat oder dann nicht machen wollte, weil es dann doch einen anderen Film gab, der auch so ähnlich ist oder sowas. Also er sieht oder sah, glaube ich, sein Werk auch immer so ein bisschen im Kanon des Kinos an sich. Was kann er Neues machen? Was kann er irgendwie anders machen?
Ein paar Sachen, er hat so einen Drang zur Originalität.
Ja.
Und das kann man in jeder Szene beobachten, bei jedem Film beobachten. Aber was du ansprichst, ich kann das mit dem Didaktischen schon nachvollziehen. Denn es ist so, dass wir eines hier nicht geliefert bekommen und das spricht also gegen das Genie, das man verehrt. Und dazu würde dann eher ein Terrence Malick zählen. Es ist nie eine Nabelschau. Das interessiert Kubrick überhaupt nicht. Er zieht sich vollkommen aus dem Werk raus. Es ist nicht so, ich habe jetzt mal ganz tief in mich hineingehorcht, die Muse hat mich geküsst und mit den Göttern sprach ich des Nachts und jetzt habe ich euch hier die Offenbarung, die ich euch ins Kino bringe, sondern er ist wirklich einer, der ein großer Arbeiter auch ist. Also das ist ganz erstaunlich, dass er nicht nur eine Disziplin hat und auch diese Perfektionsmanie, die unter der ja auch dann manche gelitten haben sehr, aber er ist einfach auch jemand, der sehr tüchtig ist und fleißig arbeitet und dann Christian, du hast es angesprochen, der eben die gesellschaftlichen Zusammenhänge immer sieht, ohne dass er jetzt so etwas macht wie Bertolt Brecht oder so.
Ja, er hat sich's eben auch von der Pike auf selbst beigebracht, ne? Also fängt an mit der Fotokamera seines Vaters und lernt dann halt immer mehr und ist dann irgendwann und bleibt auch so involviert in alles. Also, ne, nicht nur in das Drehbuch und dann die tatsächliche Regiearbeit, sondern auch in die Kameraarbeit. Ihr habt es schon, wir haben schon angesprochen, er denkt das technisch alles weiter und so, aber auch das Kostümdesign und so weiter, ne? Also dieser Mensch, der völlig versunken ist. Es gibt in dieser Kubrick-Dokumentation von 2001, da sagt irgendwann seine Tochter, glaube ich, dass Kubrick, als er zu einem Dreh musste, ihr dann so ein irgendwie 50-seitiges Manifest gegeben hat, wie sich um die Haustiere zu kümmern sei, genau, die Katzen. Und dann liest sie so einen Abschnitt, irgendwie Regel 37 vor, was passiert, wenn diese zwei Katzen sich streiten. Und das geht dann eben lange, ja, die sind ja, charakterlich sind die so und so und wenn die sich streiten, bedeutet das das und das und man kann eigentlich nur Wasser draufkippen und hoffen, dass die eine dann wegrennt. Und diese Involviertheit, so und alles, das sieht man natürlich auch in seinen Filmen.
Ja, es gibt ja viele Anekdoten, die genau das betreffen. Also auch diese Idee, dass er an verschiedene Projektionisten in allen Ländern Briefe geschrieben hat, wie genau der Film aufgeführt werden muss. Also jemand, der tatsächlich sehr in diese technischen Minimalismen, in diese Kleinteiligkeiten eben hinabsinkt, der auch gerade da so eine große Faszination hat und der dann aber vieles Größere manchmal eher als auch Nebensachen sieht, also jemand, der ganz offensichtlich immer wieder darauf verwiesen hat, dass Geschichten ja eigentlich eher eine Beschäftigung sind, während das Wesentliche passieren. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Erzähler ist, aber es heißt, dass es ihm immer um was anderes geht, wie um schon angesprochen, um diese visuelle Ebene. Und tatsächlich finde ich, aus dieser Katzenanekdote, die ja auch so was Humoristisches hat, sehen wir auch etwas, das in seine Filme immer hineingetragen wird. Obwohl die vermeintlich so kalt sind, sind die ganz stark von Humor geprägt. Also gerade jetzt beim Wiederschauen ist mir aufgefallen, wie sehr er doch Humorist ist und wie sehr der Humor eigentlich jeden dieser Filme ganz entscheidend prägt, ohne dass das ausgestellt worden ist. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Spiegel von solchen Sachen. Was auch gerade angedeutet worden ist, er ist manchmal vielleicht ein bisschen unpersönlich, aber das muss ja auch wirklich nichts Schlechtes sein. Wie schon angedeutet heißt das, dass er uns zumindest nicht mit jeder Befindlichkeit, mit jeder momentanen Erfahrung und mit jeder Eingebung halt quält, sondern das große Ganze im Auge behält.
Ja, dann fangen wir doch mal an, durch sein Werk durchzugehen. Willst du einen Satz zu den frühen Dokus sagen, Lukas?
Naja, ich meine, die sind ja auch aus einfach einem rein finanziellen Zwang heraus entstanden. Er hat gehört, dass man mit Fotografie für Newsreels, also für so Nachrichtenmaterial, das vor Kinofilmen gezeigt wird und dann später auch im Fernsehen Geld verdienen kann. Er hat sich dann bei Kodak hat angerufen und gefragt, wie das mit Leihkameras ist. Er hat dann seine eigene Beleuchtungsausrüstung gebaut und angefangen, zum Beispiel einen Boxfilm oder über einen Piloten kurze Filme zu drehen, vor allen Dingen aus dem Zweck heraus, damit dann größere Projekte später zu finanzieren und sich so ein bisschen über Wasser zu halten. Und ich glaube, sie sind in der Hinsicht interessant, dass sie direkt fortsetzen, was er in seiner Fotografie macht. Also sie sind natürlich auch in Schwarz-Weiß und sie nehmen ähnliche Perspektiven ein. Sie funktionieren auch in der Regel als Einzelbild. Das ist etwas, also als Tableau, als quasi eine bewegte Fotografie. Das ist etwas, was wir in seinen Filmen, zum Beispiel in Barry Lyndon oder so, später oft sehen werden oder was ein Stilmittel ist, das ihm erhalten bleibt. Aber für sich gesehen sind sie, naja, man merkt, dass es Fingerübungen sind. Man merkt, dass sie einen Prozess des Lernens darstellen. Und ich glaube, sie sind halt etwas für Komplettisten und sie sind interessant, um zu sehen, woher er auf so einer technischen, handwerklichen Ebene kommt, aber zu seinem großen Werk dazuzählen oder als sie selber als Teil des Kanons begreifen oder so, so weit muss man dann definitiv waiting nicht gehen. Heal. Waiting to die. One by one the men turned black. Then they were dead. And they knew it. I cannot quite admit that it is I who am creating slaughter.
Das ist wahrscheinlich auch so mit Fear and Desire, Furcht und Begierde. Sein erster Langfilm von 1953 ist, und ich finde eigentlich, man merkt, das ist eigentlich echt ganz cool an Fear and Desire, schon, wo Kubrick eigentlich hin will, also so philosophische Reflexionen über die menschliche Verfasstheit, aber bei diesem Film merkt man noch, glaube ich, dass Kubrick denkt, dass die Idee ausreicht und gar nicht unbedingt mit einem realistischen Setting angefüttert sein muss, also gar nicht in der Realität unbedingt verankert sein muss, denn dieser Film, der spielt in so einem undefinierten fiktionalen Krieg, könnte irgendwie überall sein und das ist ein Weg, den er nie wieder geht später in seinen Filmen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, oder das deute ich so ein bisschen da rein, dass Kubrick gemerkt hat, Fear and Desire, den er ja selber auch versucht hat, aus seinem Werk irgendwie so rauszutilgen, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, das sind irgendwelche Soldaten, die sind irgendwo, also es geht darum, die sind dann hinter Feindeslinie und dann gibt es eine Gefangene und dann werden die so ein bisschen, wird einer wahnsinnig und so weiter, also Sachen, die wir auch in anderen Filmen sieht, aber irgendwie sagt Kubrick später, wir brauchen aber den Vietnamkrieg oder wir brauchen etwas anderes, wir brauchen ein Setting und das reicht natürlich nicht mit irgendwelchen relativ schlechten Darstellern, das hier so ein bisschen, ja, so mir nichts, dir nichts irgendwie so runter zu poltern. Wirst du den erlebt, Lukas?
Naja, tatsächlich genauso wie du, auch wie du schon angedeutet hast, das ist vor allen Dingen eine Fingerübung auch wieder. Dieses sehr poetische Voice-Over von Howard Sackler, der später tatsächlich einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, ist leider in weiten Teilen ganz grässlich. Also näher war er dann Malick als Künstler wahrscheinlich nie als hier, wo wie an einem ja entmenschlichten, unpersönlichen Krieg mit so poetischer Halbsprache überzogen werden kann, aber auch hier zeigt sich vor allen Dingen schon eine Sehnsucht nach interessanten Blickwinkeln und Perspektiven. Wir haben hier noch nicht die so später oft eingesetzte Zentralperspektive, aber auch hier haben wir das Gefühl, dass ja dieser kinematische Apparat vor allen Dingen zeigt, dass es äußere Kräfte gibt, die Menschen bestimmen, die sie lenken und formen. Und ich glaube, diese Idee von einer großen äußeren Struktur, die nicht näher definiert wird, die aber immer da ist, die wird auch spätere Filme klar prägen. Und als Geschichte selbst erinnert mich das Ganze vor allen Dingen so an, ja, existenzialistisch geprägte Literatur. Ich musste oft an Camus denken und zum Beispiel an die Pest, an diese Idee, wie verschiedene Figuren auf eine Extremsituation reagieren und in so verschiedene Lager und Fraktionen zerfallen, wie sie halt eben mit dem großen Bedrohen umgehen. Also das ist etwas, das wir ja so ähnlich zum Beispiel dann auch nochmal in Wege zum Ruhm sehen, wo wir die Gefangenen auch ähnlich unterteilt haben. Aber ja, es ist kein sonderlich guter Film. Es ist ein handwerklich beeindruckender Film für das Alter, aber mehr auch nicht.
Ja, ich denke, dass was Christian, du angesprochen hast, ist ja, dass Kubrick ganz oft eben verhandelt, ob es so etwas wie anthropologische Konstanten gibt. Das wird ja auch bei Eyes Wide Shut nochmal deutlich, dass er also eine alte Geschichte, die selbst schon in der Vergangenheit spielt, erzählt, aber sie in die Gegenwart verlegt, was also darauf hindeutet, dass man sagt, das zieht sich so durch oder das Wesen des Krieges ist so und so. Und das verhandelt er dann, wie du richtig sagst, eben dann konkreter mit Vietnam oder mit dem Ersten Weltkrieg. Und dadurch wird es aber auch besser. Also man kann dann vom Konkreten ins Abstrakte gehen. Und hier hat er eigentlich, also der Film sagt, schaut her, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee. Und er kriegt aber kein Fleisch da dran. Und deswegen wirkt dieser Film, ja, es ist eine, es ist noch eine Jugendzimmer-Idee, die man hat, aber sie ist noch nicht gefüllt, weder mit dem, was dann eigentlich gutes Erzählen ausmacht, noch mit einer Idee, dass man, also beziehungsweise mit der Gewissheit, dass man solche Ideen dann auch mit Erfahrung, mit Konkretion füllen muss. Und so bleibt es dann doch eher eine formale Übung, ja, durchaus beeindruckend, aber sagen wir, hätte Kubrick jetzt nur die ersten drei Filme gemacht, die ersten drei Spielfilme, dann wüssten wir wahrscheinlich, außer Lukas wüsste es, aber wir anderen beiden wüssten gar nicht, wer es ist.
Naja, ich finde, was hier definitiv auch mitschwingt, ist, wir wissen ja von Kubrick, dass er in Teilen Nietzscheaner ist, dass ihm das irgendwie als Denken prägt und dass ihm das wichtig ist. Und was du schon angesprochen hast, dieses Wiederholen von ähnlichen Konzepten, das erinnert ja so ein bisschen an diese Idee der ewigen Wiederkunft, also diesem Ereignisse von zyklischer Natur. Und ich finde, was wir in seinen späteren Filmen auch ganz oft sehen werden, sind tatsächlich auch so, ja, zyklische Strukturen. Also wenn wir an The Shining denken, wo dann das letzte Bild uns sagt, hier wiederholt sich immer wieder das Gleiche. Wenn wir an, wie du schon sagtest, Eyes Wide Shut denken, da wiederholt sich ja auch etwas, das beim am Fern des Siècle schon mal passiert ist, einfach noch mal im modernen New York 100 Jahre später. Und viele von diesen Filmen haben vielleicht auch, wie wir in der letzten Special-Folge besprochen haben, bei Lynch, so eine merkwürdige Schleifenstruktur. Also auch bei Wege zum Ruhm sind wir ja am Ende, wenn dann die Schlacht einfach lückenlos fortgeführt wurde. Genau wieder da, wo wir am Anfang sind eigentlich. All diese Prozesse verändern oft sehr wenig. Und auch 2001 führt uns ja durch diese ganze Menschheitsgeschichte wieder eben ja ins Infantile, ins Kleinkind- und Babyalter. Und ich finde, das wird später alles besser als hier, wo diese Idee einfach ganz offen ausgedrückt wird. Also das Universelle kann man ja oft am besten aus dem Speziellen, aus dem Spezifischen heraus entwickeln. Und hier sieht man, wenn alles Metapher sein soll, dann fällt es oft eben sehr flach.
Ja, genau, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Man kann es, das ist gerade der Gag, glaube ich, bei Kubrick, dass sich an diesem Detaillierten, dass sich an diesem sehr realistisch gezeichneten dann doch die großen Ideen quasi einfach so dann doch entwickeln, ohne dass man extra quasi den Finger nochmal drauflegen muss. Und du hast es ja gerade gesagt, so dass es gibt dieses, also ich muss so ein bisschen an Scorsese denken, wo es ja auch so ist, dass sich irgendwie die Charaktere immer so an dem Gleichen abarbeiten. Das ist halt auch manchmal so ein bisschen sowas Nietzscheanisches. Ja, es gibt halt einfach stark gut und böse und da rattern einfach so Charaktermasken irgendwie so durch. Nur Kubrick finde ich so ganz geil. Nimmt aber halt nicht irgendwelche Leute, die da ihre irgendwelchen kleinen Struggles haben, außer vielleicht bei Eyes Wide Shut später, sondern halt oft dann wirklich Generäle, irgendwie Präsidenten. Und also es ist immer auch so dieses, diese Charaktere sind aber auch immer in so ein Tableau gesetzt aus absoluten wichtigen politischen Entscheidungen manchmal oder sowas. Ne? Also dieser Größenwahn ist da gleichzeitig mit dabei, der auch wieder auf die wieder zurückspiegelt. Finde ich ganz spannend.
Lass ja, uns die gleich eigene mal Größe kann man ja am besten betonen, indem man auch die Nähe zu anderen Größen denkt und findet, indem man sich in Reihen mit sie stellt. Also ich denke, das ist, ohne hier was unterstellen zu wollen, ist Kubrick ja auch immer jemand, der mitdenkt, seine Position in der Filmgeschichte, seine besondere Bedeutung, der ganz bewusst das Große schafft. Also wenn es jemanden gibt, der wirklich für Manny Farbers White Elephant Art so exemplarisch genommen werden kann, dann ist es ja ganz sicher Stanley Kubrick. Auch diese Bezüge zur klassischen Musik und so.
Was mal, das sprichst du öfter an, kannst du noch einmal kurz sagen, was das ist, dieses White Elephant Art?
Na gut, es gibt ja bei Manny Farber, dem amerikanischen Filmkritiker, der nachher dann Maler wurde, immer das Konzept von White Elephant Art und Termite Art. White Elephant Art, die eben das Große sucht, die Orientierung auch an der klaren Kunstgeschichte, die sich ganz bewusst in ihrer eigenen Größe ausstellen und dann die eben unkontrolliert und vielleicht auch organisch wächst, wie so ein Termitenbau eben als Kontrast stellt. Und er steht da als jemand, der eben immer für die ganz hohe und die ganz niedere Kultur stand, der sieht das eben als Ausdruck von so einem bürgerlichen Kunstverständnis, als etwas, das dem man vielleicht skeptisch gegenüberstehen sollte. Und ich denke auch, dass das hier jetzt angewendet werden kann. Ich würde es nicht negativ auslegen, aber das Essay ist auf jeden Fall lesenswert. Es gibt ein Sammelband mit den Werken von Manny Farber, die kann ich jedem, der an Filmkritik oder am Kino allgemein interessiert ist, nur empfehlen. You like money. You got a great big dollar sign there where most women have a heart. So play it smart. Stay in character and you'll have money. Plenty of it. George will have it. He'll blow it all on you. Johnny, I'm no good for anybody else. I'm not pretty and I'm not very smart, so please don't leave me alone anymore. So what makes you think or know that you're gonna have several hundred thousand dollars? Because I do. I just can't talk about it, that's all. Not even to me, your little share. I shouldn't have even mentioned I was going to have it. It's not that I mind. I know I can trust you. But if these other guys ever... These other guys?
Wir wollten uns auch nicht extra auf diese drei Anfangsfilme so stark fokussieren, deswegen würde ich vielleicht dich, Lukas, noch gerade mal fragen, bevor wir zu Paths of Glory kommen, kann man die irgendwie in einem Wisch abhandeln? Killer's Kiss, Der Tiger von New York und The Killing, die Rechnung ging nicht auf?
Na gut, das sind beides recht konventionell, aber gut ausgearbeitete Thriller. Der erste ist noch stärker Film Noir. Killer's Kiss profitiert stark von seinem Schauplatz. Kubrick ist hier erstmals Kameramann, Cutter und Produzent. Und dieser Film lebt extrem von New York als Schauplatz, von diesen, ja, von Greenwich Village in dieser Zeit, in all seiner Schäbigkeit, von diesen spezifischen kleinen Nischen und Orten, auch von diesem vielleicht anthropologischen Interesse, dem Beobachten der lokalen Bevölkerung. Er ist thematisch wieder an seiner Fotografie, er filmt hier einen Boxer, der sich in eine Frau verliebt, mit ihr weg will, aber dann eben an einen Gangsterboss, der diese Frau für sich will, gerät. Das geht natürlich alles fürchterlich schief, das endet in der Katastrophe. Bemerkenswert ist vor allen Dingen diese finale Sequenz, da kämpfen diese beiden in einer Lagerhalle gegen und sie sind umgeben von Mannequins, von so Figuren. Das ist zum einen natürlich alles so ein sexuelles, ein fetischisierendes Gefecht. Man hat hier dann Torsos und Brüste und alles Mögliche, die als Waffen eingesetzt werden. Aber gleichzeitig könnte man dann auch so ein bisschen da, wenn man bösartig sein will, eine Metapher dafür sehen, wie eben Kubrick im Weiteren mit Menschen und Darstellern umgeht. Sie sind Material, sie sind etwas, das man benutzen kann. Und das ist vielleicht, wenn man es kritisch wählen will, auch sein Blick auf die Menschheit. Also hier liegt ein bisschen so eine Ersetzbarkeit. Und all das schwingt auch so ein bisschen in The Killing, auf Deutsch Die Rechnung ging nicht auf mit.
Ja, geiler Name.
Ja, diese deutschen Titel sind ja sowieso toll. Auch Killer's Kiss im Original. Killer's Kiss heißt in Deutschland dann Der Tiger von New York. Also ja. Obwohl dieser Boxer eigentlich auch in keiner Version so heißt. Aber The Killing ist dann der Film, den Kubrick als sein eigentliches Debüt beschreibt. Der erste, den er nicht so stark von sich weiß, mit dem er zufrieden ist. Ja, auch hier haben wir eine heiße Situation. Hier soll eine Pferderennbahn ausgeraubt werden. Und das Interessante ist vor allem hier die Struktur. Vieles sehen wir erst in Rückblicken. Das hat dann später Leute wie Quentin Tarantino inspiriert mit zum Beispiel Reservoir Dogs. Aber ja, dieses seltsame Verschieben der Bedeutungs- und Erzählebenen, das ist, glaube ich, das, was diesen Film am stärksten ausmacht. Und das Ende natürlich, das ganze mühsam erkämpfte Geld wird einfach im Wind verstreut, das menschliche Handeln, all die menschlichen Träume und Ziele werden von äußeren Kräften, werden vom Schicksal, wenn man so möchte, aber vielleicht eigentlich auch eher von der eigenen Unfähigkeit, von den eigenen Grenzen und der Fehlbarkeit in nichts verstreut. Und ja, also ich denke, das ist der erste Film, der vielleicht auch für nicht Liebhaber und Enthusiasten und Fans interessant. Es ist definitiv einer seiner eindrucksvollsten. Und ich finde, auch in dieser Schwarz-Weiß-Zeit hat seine Fotografie etwas sehr sehr Ursprüngliches, etwas sehr Direktes. Diese Filme sind noch nicht im Ganzen und im selben Maße überdeterminiert wie die späteren, aber dieser hier ist definitiv sehenswert. The Killing sollte man schauen.
Würde ich auch sagen. Also ich fand das schön, dass er sich hier so dann nach Fear and Desire so ein bisschen dann ins Genre begibt, aber es ist schon dieser, also dieses Unausweichliche und auch am Ende Pessimistische von Kubrick, ne? Also das dann halt, und aber auch Satirische. Also das ist ja ein kleines Hündchen, das dann da diesen Kofferwagen irgendwie anfällt. Dann kippt der Koffer runter und das ganze Geld ist weg. Wo wir vorher wirklich anderthalb Stunden gesehen haben, wie dieser Plan minutiös mit ganz vielen verschiedenen Charakteren irgendwie ausgearbeitet werden muss. Also Kubrick ist ja ein Fan davon, Filme nicht mit einem Happy End enden zu lassen. Das ist ja hier eben auch so. Aber es fehlt noch so, ich würde sagen, er ist hier, also ich würde auch sagen, mit The Killing fängt er an und ist auf dem richtigen Weg und dann ab Paths of Glory ist ja eigentlich jeder Film Knaller, je nachdem, wie gut und schlecht man die Einzelnen jetzt finden wird, aber die sind auf jeden Fall alle sehr interessant. Ich würde aber auch sagen, The Killing macht da eigentlich den Anfang, ja.
Eins noch, ich finde das ganz lustig mit dem Hund, weil das ist ja so eine der großen Diskrepanzen in Kubricks Karriere, dieses Überdeterminierte und dann auch diese Kleinigkeiten, diese Banalitäten, diese ganz simplen Entscheidungen, die alles dann durcheinander bringen. Ich finde, das ist auch etwas, das man immer gegen diesen Vorwurf von vielleicht Misanthropie, vielleicht von dem Überdeterminierten in seinem Werk halt anbringen kann, dass es dann immer Kleinigkeiten und Nebenfaktoren sind, die alles eben ins Wanken und durcheinander bringen. Also hier wird dann das Kleinteilige und das an der kleinen Geste Interessierte bei Kubrick gerade im Humor eben nochmal deutlich.
Ich würde nämlich auch sagen, das ist nämlich auch so, also es wird ja unterschiedlich, es gibt so ein Buch auch, The Philosophy of Stanley Kubrick, ich habe da mal reingelesen und fand das aber jetzt nicht so. Also da werden so die Standardsachen erzählt, Kubrick ist von Nietzsche beeinflusst, Kubrick ist Existenzialist, Carl Jung, also kommen wirklich so die Klassiker halt alle einmal raus. Aber man kann nicht sagen, finde ich, dass Kubrick sagt, alles ist determiniert und es kommt eh immer das Schlechte im Menschen raus. Er sagt aber auch nicht, es kommt immer das Gute raus, sondern es ist so, die Menschen sind in dieser absurden Welt gefangen. Ich glaube, Kubrick ist vor allem daran fasziniert, wie Menschen im System handeln und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben und wie sie durch charakterliche Schwächen und Stärken geprägt werden und was am Ende dabei rauskommt. Aber er lässt sich selten so hinreißen, zu sagen, und das ist so und alle Menschen sind so, oder das sind, wie du Wolfgang meintest, das sind die anthropologischen Konstanten, die es gibt. So, ich habe das Gefühl, er erörtert das auch so in jedem Film irgendwie immer so neu mit sich.
Ja, was er nicht macht, sind Schuldzuschreibungen. Das ist, glaube ich, etwas, was man, also man kann natürlich jetzt bei Wege zum Ruhm sicherlich auch davon sprechen, dass dort Charaktere sehr viel schlechter wegkommen als der Protagonist. Aber dennoch zeigt er sie wieder im ganzen Räderwerk, nämlich im Räderwerk des Militärs. Und dort gibt es ganz klare Hierarchien und Anforderungen, denen zu entsprechen ist. Und das zeigt dann wieder die Perversität dieses Räderwerks. Und es geht dann am Ende doch wieder nicht darum, dass da irgendein General einfach nur sadistisch ist.
Das stimmt. Übrigens, als er dann Full Metal Jacket gemacht hat oder machen wollte. Er meinte, glaube ich, er will mal einen Kriegsfilm machen und dann meinte ein Produzent, aber du hast doch schon Path of Glory gemacht. Und meinte, ja, aber das wird so als Antikriegsfilm gesehen. Ich will mal einen richtigen Kriegsfilm machen. Und das können wir ja sehen. Gilt ja als einer der größten Antikriegsfilme, die es gibt.
Colonel, your regiment is going to take the anthill tomorrow.
The key to the whole Gemma position in this sector.
More than half my men will be killed.
Yes, it's a terrible price to pay, Colonel. But we will have the anthill.
The troops are mutiny, refusing to advance.
Order the 75s to commence firing on our own positions.
Paths of Glory, Wege zum Ruhm, 1957 rausgekommen, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Humphrey Cobb, also wir sehen hier gibt eine Literaturvorlage, spielt im Ersten Weltkrieg, zwei Jahre nach Beginn, Frankreich gegen Deutschland, und ein General sagt da einem Kommandanten, ihr müsst jetzt, also das, ne, das ist dieser Stellungskrieg, wo hunderte Soldaten da regelmäßig totgemäht werden, nur um so einige paar wenige Meter irgendwie an Stellung gut zu machen und dann fällt man wieder zurück und so weiter. Diese Stellung, die sie einnehmen sollen, heißt Ameisenhügel. Das ist eigentlich unmöglich, weil die Deutschen viel zu stark sind, weil man das eigentlich nicht einnehmen kann. Aber dem Kommandanten winkt eine Beförderung, wenn er das durchdrückt. Und er drückt das dann durch an Colonel Dax, gespielt von Kirk Douglas, der soll das richten. Aber er weiß eben, die Hälfte seiner Soldaten würden eigentlich dabei sterben. Dann gibt's noch so einen kleinen Spähtrupp, der losgeschickt wird. Da tötet ein Lieutenant einen seiner eigenen Soldaten aus Versehen mit einer Granate, versucht es dann aber zu verschweigen. Und dann gibt's irgendwann den großen Angriff. Der schlägt fehl, also man merkt wirklich, es geht einfach nicht. Die gehen über diese Böschung drüber und werden schon alle niedergemäht. Und der General sagt dann, schießt auf die eigenen Männer. Das wird verweigert und schließlich schlägt eben dieser Angriff fehl. Und dann wird Colonel Dex mitgeteilt, dass jetzt erst 100, aber dann nur 3 seiner Soldaten aus diesem Regiment hingerichtet werden sollen. Und Dex, ne, gespielt von Kirk Douglas, der eigentlich Anwalt ist, hier ne, in seinem richtigen Leben, wenn er nicht Soldat ist, der verteidigt sie dann vor Gericht. Aber das ist eigentlich nur ein Fake-Tribunal. Ja, Path of Glory ist in vielen auch ne, Filmbestenlisten ganz weit oben drin, gilt halt als einer der wichtigsten Kriegsfilme. Ist aber, habe ich jetzt das Gefühl, wenn man vielleicht so Freunde, Freundinnen fragt, einen Film von Kubrick, den nicht jetzt alle gesehen haben. Also es ist nicht in diesem Pantheon von Filmen, die wirklich jeder, der sich ein bisschen für Film interessiert, dann mal geschaut hat. Zu Unrecht, Wolfgang?
Ja, zu Unrecht. Und ich muss da selber bekennen, ich habe den Film vor, glaube ich, 7 Jahren das letzte Mal gesehen, wusste, dass er gut ist. Aber jetzt habe ich ihn mir angesehen und sage, ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Antikriegsfilm, soweit man das sagen kann. Er ist in meinen Augen auch noch etwas besser als Im Westen nichts Neues. Das liegt, glaube ich, daran, dass man zum einen alles hat hier, was ein Kriegsfilm braucht, nämlich man hat verschiedene Charaktere in den Soldaten, die man so kennt, also ein paar schablonenhafte Figuren. Dann hat man aber eine unglaublich charismatische Gestalt, einen aufrechten in all diesen ganzen Querelen, nämlich Colonel Dax, gespielt von Kirk Douglas. Und dann wird aber dieses ganze hierarchische System sehr schön gezeigt, wie das eben bei diesem Militär ist. Es war auch sehr klug, dass er sich hier überhaupt nicht für die deutschen Truppen, also für den Feind interessiert, sondern das zeigt eigentlich in einer, er steht quasi auf der guten Seite und zeigt aber, wie perfide, wie pervers eigentlich das militaristische System an sich ist. Und dann macht er selbstverständlich was so exzellent ist, nämlich dass er es sowohl schafft, eben diesen Frontkrieg einem nahe zu bringen mit fantastischen Wegen, die die Kamera nimmt, indem sie diesen Figuren Colonel Dax und auch dem General folgt. Das ist atemberaubend. Und dann gibt es aber sehr gut Interieurszenen auch, wenn dann eben diese Generäle da zusammensitzen und sich beratschlagen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und hier, glaube ich, ist dieser ganz harte Formalismus, den Kubrick hat, auch besonders einer Sache zuträglich, nämlich das Mitleidlose, was man vielleicht Kubrick manchmal vorwirft, das funktioniert, also dieser Vorwurf funktioniert überhaupt nicht, denn er zeigt so mit seinem Formalismus den Formalismus des Militärs, das überhaupt keine Scheu davor hat, ein paar unschuldige Männer hinzurichten, nur um Exempel zu statuieren. Und da trifft sich quasi dieser Kubrick-Formalismus mit dem militaristischen Formalismus. Und dann gibt es aber eben diese, ja, man möchte fast sagen, humanistische Weltanschauung, die verkörpert wird durch Kirk Douglas. Und das ist ein ganz tolles Spannungsfeld.
Und wir haben es nicht so wie im Hollywood-Film. Das finde ich ja so schön an Kubrick. Es ist aber nicht so, dass er es dann schafft, ne? Also normalerweise würden wir ja im Film sagen, so ja, und wir haben hier Kirk Douglas und er hat es geschafft und die Männer sind frei oder sowas. Das finde ich so schön an Kubrick. Nein, wir haben hier ne, diesen durchaus bewundernswerten Charakter, aber in diesem System und im Krieg macht das ja vielleicht keinen Unterschied.
Ja, ich finde auch, dass tatsächlich hier Kubricks grundsätzlich angelegte Form den perfekten Gegenstand findet. Und ich finde auch, genau wie das Wolfgang schon angesprochen hat, die Gleichzeitigkeit von eigentlich 2 verschiedenen Filmen hier besonders eindrucksvoll, nämlich diese quasi Salon-Komödie, diese Salon-Satire, die so in ganz krassem, Kontrast steht zu diesen eben sehr martialischen, militärischen Situationen, die eben draußen stattfinden. Wir haben diese perverse Gleichzeitigkeit von dem Essen von Croissants, von dem Tanz im Salon, dem Gesellschaftstanz, der ja selber fast militärischen Strukturen in Teilen irgendwie entgegenläuft, aber dann draußen eben die Gewalt und dass wir hier eine Figur haben, die zwischen diesen Welten wandelt und in beiden irgendwie ein wenig fehl am Platz, aber doch auch richtig ist mit Kirk Douglas, dessen Kinn hier auch wieder ganz hervorragend in Szene gesetzt wird, fast so extrem wie in Spartacus, darüber muss man vielleicht nochmal dann im Detail sprechen, aber nein, ich fand auch, dass das hier ein Film war, bei dem ich, wie Wolfgang das schon gesagt hat, wusste, dass er gut ist, aber wie überwältigend, wie mitreißend er dann doch ist, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich stehe ja Kubrick immer noch als einem Regisseur gegenüber, den ich schätze, aber den ich nicht irgendwie besonders liebe, der mir nichts bedeutet, jetzt irgendwie auf so einer persönlichen Ebene. Aber dieser Film hat mich wirklich sehr unmittelbar erreicht und auch diese Idee, dass der Feind, dass Deutschland hier als Gegner eigentlich nur in einer Form in Erscheinung tritt, nämlich in der Form seiner späteren Ehefrau Christiane Kubrick, das ist dann wirklich auch eine ganz besonders fantastische Szene. Da ist dieser angesprochene Humanismus gleichzeitig in seiner Wirkung und in seiner Wirkungslosigkeit ausgestellt. In seiner Wirkung schafft er es, dass fremde Sprachen, fremde Nationen mittlerweile in Kommunikation treten, dass sie einander eigentlich gleich sind. Hier wird nachgesummt, was auf Deutsch gesungen wird. Und auch wenn sie die Sprache nicht sprechen, können sie die Melodie, den äußeren Rahmen reproduzieren. Also eigentlich denken und fühlen sie irgendwo das Gleiche, haben sie irgendwo dieselben Träume und Wünsche. Aber auch diese Vereinigung kann das Ganze nicht stoppen. Der Humanismus alleine, das werden wir ja zum Beispiel auch in Clockwork Orange später dann sehen, kann eben den Schrecken dieser Welt nicht verhindern, sondern er kann eben nur ja Momente der Heilung und der Genesung und vielleicht irgendwie des Linderns eben schaffen. Und das finde ich, was ihn als Kriegsfilm auch so effektiv macht. So, dass er ehrlich ausstellt, was Menschlichkeit vermag und dann eben auch sagt, das andere, das muss dann eben nicht die Menschlichkeit, sondern der Mensch selbst oder die Menschen schaffen.
Ja, dieser Punkt, ich habe das Gefühl, Kubrick will mir nichts verkaufen, das habe ich hier gehabt im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen, die in jüngerer Zeit rausgekommen sind, ne? Also 1917 zum Beispiel von Sam Mendes, bei dem ich das Gefühl hatte, so hier soll aber jetzt wirklich nochmal dieser Raum ausgestellt werden und das ist ganz, ganz toll, wie Roger Deakins da macht, das muss unbedingt jetzt hier nochmal so gezeigt werden, wobei ich mir da ja so die kantigen Charaktere vermisst habe, da gab es ja dann nur Benedict Cumberbatch und so weiter, so wo man glaube ich jeden Nebendarsteller aus Paths of Glory da hätte hinstellen können und es wäre viel besser gewesen, aber auch die beiden Malick-Filme, also einmal Thin Red Line, über den wir zusammen gesprochen haben, wo es ja auch darum geht, wie ist das Erlebnis an der Front und da gibt es ja auch genau diese Situation, wo gesagt wird, ihr sollt jetzt weitergehen und ein Soldat verweigert diesen Befehl und dann gibt es ja auch diese kurze Diskussion, so ja, wo dann der General den Soldaten fragt, ja, was denkst du denn, wie viele Leute im Krieg sterben sollen? Also was wäre denn eine gute Zahl für dich? Und hier ist ja die Hälfte, sollen ja, dann sterben. Aber bei Malick ist es so eine, diese ewige Drehen um diese Erfahrung, so dass Malick sagt, ja, hier, guck mal, so ist der Krieg. Ich mache es erfahrbar. Wenn du es nur mitspüren kannst, dann bist du auch auf meiner Wellenlänge. Und eben der neue Malick-Film, A Hidden Life, wo es ja auch um diese Frage geht, so was ist, wenn sich jemand verweigert, dann kriegen wir das eben 3 Stunden lang gezeigt, diese Konsequenz dieser Entscheidung und Malick braucht dafür eben sehr lang und sehr viel Musik und sehr viel Fingerzeig darauf, während bei Kubrick das gefühlt eine Szene in einem Gefängnis ist, wo gefragt wird, was soll euer letztes Mal sein, ne? Wir sehen schon diese starke Symmetrie ja auch in dieser Hinrichtungsszene da am Ende, ne? Ich finde, er schafft das hier schon meisterhaft zu wechseln zwischen diesem ich weiß nicht, ist das schon Steadicam oder gab es das da noch nicht? Also wo Kirk Douglas quasi durch den Graben läuft, ne? Und wir sehen da, wie wir ja auch sehen in 1917 schon quasi,
ja,
wie
groß das alles ist. Die Steadicam ist zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden.
Genau, ist noch nicht erfunden, aber sie tragen die Kamera halt auch so davor, dann mit der Dolly davor her. Und dann haben wir aber gleichzeitig ja auch ein großes Kubrick, merkt man diesen Tracking-Shot, wo die alle übers Feld rennen. Aber Kubrick beschränkt sich eben hier darauf, das nur wirklich kurz zu zeigen. Es ist nicht der ganze Film so gemacht. Er braucht nicht einen ganzen Film, um das zu zeigen. Deswegen dachte ich so ein bisschen ironisch, warum gibt's die anderen Filme eigentlich? Weil eigentlich hat Kubrick diese Filme schon vorweggenommen, 1957 in Wege zum Ruhm, denn das ist alles hier schon so drin und ich finde es auch, also toll trotzdem, wie er es schafft, so ganz mit ganz wenigen Pinselstrichen diese Charaktere zu zeichnen und auch das Zerwürfnis und diese Hierarchie im Militär und was ist eigentlich noch möglich. Und ja, am Ende wäre es wahrscheinlich egal gewesen, ob Colonel Dex da vor dem Tribunal spricht oder nicht. Aber wenn wir das sehen, denken wir uns, nee, das ist nicht egal. Es braucht irgendwie trotzdem noch den Einzelnen. Und es ist aber dann trotzdem sinnlos am Ende. Und ich finde, mit diesem Gefühl hinterlässt Kubrick mich oft. Und das finde ich sehr beeindruckend an diesem Film.
Ja, es ist ein wunderschöner Film auch, muss man sagen. Also trotz der Schrecklichkeit, die dort gezeigt wird, aber auch wie diese Hinrichtung inszeniert ist, das ist also meisterhaft gemacht. Also es ist ohne, also es affiziert einen enorm, ohne dass es in irgendeiner Weise triefend wird, dass es kitschig wird. Das ist ja überhaupt was wir, glaube ich, im Gesamtwerk von Kubrick nicht finden, Kitsch. Das gibt's da nicht. Und das liegt bei einem solchen Kriegsfilm ja selbstverständlich sehr nahe, das zu tun. Und dass er das schafft zu verhindern. Und ich will nochmal sagen, dass dieses Systemische, also die Perversion des Systemischen dadurch auch der systemischen Gewalt besonders verstärkt wird durch diese fast boulevardesken Dialogen zwischen zwischen den beiden Generälen, also wird das... Dadurch wird das eigentlich nochmal gezeigt und es ist aber so. Also man sieht zwar diese, den einen beschimpft dann Kirk Douglas ja auch, also Colonel Dax später auch als senilen Alten, aber man sieht, es ist nicht nur deren Senilität, sondern es ist eben auch diese systemische Gewalt, die sie da einfach ausdrücken beziehungsweise verkörpern. Und ich glaube, dass es auch eine ganz große Kunst ist, was du angesprochen hast, Christian, diese Dichte herzustellen, dass man eben nicht so lange dafür braucht. Und das macht ja auch diese Filme von Kubrick generell sehr sehenswert, dass er oft große Diskurse anspricht innerhalb von 2-3 Minuten, weshalb wir uns diese Filme dann auch wieder und wieder angucken, uns mal auf dies, mal auf das andere konzentrieren, während man, also hier raus würde man jetzt auch spielen, eine 30-teilige Serie machen. Ich glaube nur, dass das nicht besser würde dadurch.
Er hat mal gesagt, dass ein Film, oder dass eine Herangehensweise von ihm ist, dass ein Film aus so 6 bis 8 Good Chunks besteht. Und wenn man die erstmal hat, dann kriegt man die Verbindung halt dann auch irgendwie hin. Und das sieht man natürlich bei Path of Glory, aber auch bei anderen Filmen von ihm auch. Und ich finde auch nochmal diese Idee, der Einzelne, ne, das Existenzialistische vielleicht, also das ist ja auch der Gag des Existenzialismus, so die Welt ist so absurd, dass wir nur noch auf uns selbst zurückgeworfen sind, wir wissen, dass wir alle sterben müssen und trotzdem, sagt ja der Existenzialismus, sagten ja Sartre und Beauvoir und so, ist es eben trotzdem wichtig, wie der Einzelne handelt. Das ist ja so ein bisschen eigentlich das Paradox auch des Existenzialismus, dass es wichtig ist, wie wir mit unseren Mitmenschen sind, obwohl das Leben eigentlich auf eine Art sinnlos ist und das geht ja nicht nur, also der Film endet ja dann damit, ne, mit diesem Gesang und dann auf einmal, zack, wir müssen wieder an die Front und Dax hält halt nur noch mal kurz inne und sagt, okay, ich möchte ihn jetzt diesen einen Moment des Friedens und des Zusammenkommens, den möchte ich ihnen lassen. Aber an sich ist dieser Moment dann am Ende doch sinnlos. Und das ist ja dieser Name Paths of Glory auch bei dem Roman, bei der Vorlage, basiert ja auf diesem Gedicht von Thomas Gray, wo es heißt, the boast of heraldry and pomp of power and all that beauty, all the wealth, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Und das finde ich, ja, zeigt die, also ne, die Wege, deswegen ist Wege zum Ruhm eigentlich komisch, weil die Wege zum Ruhm führen ins Grab am Ende. Ja, das ist natürlich auch eine, also es geht hier nicht nur um den Krieg, ne, bei dem, egal wie heroisch man ist, man am Ende da niedergemäht wird, sondern es geht natürlich auch um den Mensch an sich, ne, also egal, was man im Leben macht, so am Ende endet das halt. Und deswegen, ja, es ist so ein, ja, ein bittersüßer Film auch.
Ja, ich finde, eine ganz ähnliche Situation wie diese kurze Linderung am Ende finden wir ja zuvor, vielleicht nochmal in seiner Absurdität auf die Spitze getrieben, wenn ein zum Tode Verurteilter sich am Kopf verletzt und mühsam gesund gepflegt wird und dann mit der Totenbahre angebunden wird von der Horizontale in die Vertikale, um dann erschossen zu werden. Also ich finde, das ist ja als Symbol auch dasselbe nochmal eben zugespitzt. Es ist deshalb auch, also insgesamt finde ich, ein sehr komischer Film. Nicht nur in diesen Boulevarddialogen, sondern auch immer wieder bei dem, was zwischen den Soldaten passiert, in der Art, wie auch über die Feigheit dieser Einzelnen, die ja auch nicht so überhöhte Heldenfiguren oder arme Leidende allein sind. Also hier fehlt irgendwie das Manichä Archaische total, sondern jede dieser Einzelfiguren ist fehlbar und dadurch lustig und dadurch menschlich.
Nine Roman armies have been destroyed by Spartacus.
Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed. The tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might.
I'm not after glory.
1960 kommt dann der nächste Film mit Michael Douglas in der Hauptrolle, nämlich mit Kirk Douglas in der Hauptrolle, das stimmt, danke, dass du mich da verbessert hast, nämlich Spartacus, eigentlich sollte Anthony Mann den machen, dann hat aber Kirk Douglas mit dem ein Problem gehabt und dann Kubrick geholt, was auch ein bisschen ironisch ist, weil die beiden sich ja dann noch so ein bisschen überworfen haben beim Dreh zu diesem Film, ist ja vielleicht so einer der untypischeren Kubrick-Filme, ich muss ein bisschen, wenn Past, ich denke immer noch auch in den anderen
Special-Serien. Der untypischeren ist aber schön gesagt.
Ja, also ich denke manchmal so ein bisschen auch in den anderen Regisseuren, über die wir gesprochen haben und wenn so, für mich ist so ein bisschen Path of Glory ist so ein bisschen wie bei Lynchs Eraserhead so, der erste richtig starke, krasse Film, der viele zeigt, was er kann und dann kommt halt bei David Lynch Dune, er macht dann halt so einen riesengroßen Blockbuster-Film und überhebt sich daran und bei Spartacus ist es ja auch so, dass Kubrick dann gesagt hat, so das war eigentlich er blickt da mit Trauer so ein bisschen zurück auf dieses Projekt, so da musste er sich viel erzählen lassen vom Studio und das führt ja auch zu seinem Überwurf dann mit Hollywood und dann zieht er sich eben zurück. 3:20 ist der Film. Mir hat er aber ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber es ist bei euch nicht so, oder?
Ach nein, also mir gefällt der schon, aber ich blende einfach dabei aus, dass es ein Kubrick-Film ist. Also ich setze nicht diese Maßstäbe da an und sage, na, gibt's da doch Full Metal Jacket eigentlich nur ein bisschen früher, sondern ich gucke den als einen Monumentalfilm, als eine sehr große Studioproduktion mit dem Wissen auch, dass es diese Studioproduktion dann bald erstmal nicht mehr geben wird und dass dann irgendwann auch New Hollywood kommt und da ein bisschen aufräumt. So schaue ich den und es sind großartige Schauspieler, das sind ja alles so Charismatiker. Ich weiß dann nicht, ist es einfach mein kulturpessimistischer Blick auf die heutige Welt, dass ich solche Köpfe, würde man sagen, im Kino heute vermisse. Ich erinnere mich immer an diese Neuverfilmung von Das Boot, die ich sehr intensiv geschaut habe und ich erkenne aber noch in der 8. Folge, weiß ich gar nicht, wer ist eigentlich jetzt der Kaloi? Und ich verwechsel die immer noch. Das passiert jetzt bei Spartacus nicht. Also ich gucke den gern, ja. Also ich würde auch sagen, das ist, wenn man jetzt sich mal viel Zeit nehmen will und einen schönen Abend verbringen will, kann man den Spartacus gucken und man wird den ein oder anderen Kubrick-Moment da sicherlich entdecken. Das ist ja trotzdem der Film eines Könners, aber es ist sicherlich kein Kubrick-Film in dem Sinne.
Es ist ganz spannend, dass Kubrick ja also vorher eben Schwarz-Weiß-Filme gemacht hat, also außer diesen einen Dokumentarfilm. Und ich finde es schon stark, als ersten Farbfilm das hier rauszuhauen. Also ich finde, der Film sieht wirklich unfassbar aus. Also was man ja auch bei Kubrick 4 hat, sind diese Massenszenen, also mit, weiß ich nicht, Hunderten, 200 Darstellern oder noch viel mehr. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Film. Und was ich so mag, also zwei Sachen, du meinst diese Charakter, diese Gesichter, ne? Wo sind eigentlich diese Gesichter heutzutage im Kino? Was mir auch ein bisschen fehlt im heutigen Kino, ist dieser Typus von Kirk Douglas in diesem Film, das ist so eine übermännliche Gestalt, aber der hat gleichzeitig so was Verletzliches, ja? Also als er zum ersten Mal diese Frau, in die er sich dann später verliebt, als Prostituierte in sein Zimmer kommt und er hat eben noch nie Sex gehabt mit einer Person. So dieses leidende Männliche, ohne dass er so was Mackerhaftes hat. Also weißt du, Dwayne The Rock Johnson ist so der absolute Gegenbeispiel heutzutage. So.
Ja, genau.
So ein absoluter ekliger, mega cleaner, aber gleichzeitig so Saubermann-Typ, den ich aber wahrscheinlich noch viel größer größerer Sexist ist, als, das weiß ich nicht. Aber das und diese Homoerotik, das ist auch was wir in vielen Filmen von Kubrick haben. Und das ist heute im Kino auch nicht mehr so richtig da. Also, dass wir so Männerfreundschaften haben, die aber auch schon homoerotisch, homosexuell gedeutet werden können, sowas. Und auch, ich erinnere mich auch, wie sich Alex in Clockwork Orange daneben diesen Typ in der Wohnung setzt, so einfach in Unterhose und so, oder da später auch mit dem Pfarrer redet. Also, ich weiß nicht, so eine grundsätzliche, so sexuelle Aufgeladenheit auch zwischen Männern haben wir auch in Spartacus. Und das fand ich irgendwie hier ganz schön. Plus eben
und das
auch
ist ja
wieder
bei all diesen Monumentalfilmen, also Ben Hur, wo ja sogar, wie heißt der Schauspieler? Jetzt komme ich nicht drauf. Also sogar die Anweisung bekam, er soll das so spielen, als seien sie ein Ehepaar.
Ja, siehst du mal. Und was ich auch finde, ist,
ne, du meinst übrigens Charlton Heston, oder?
Ah, genau, ja. Aber dem hat man das nicht gesagt, natürlich. Der Charlton Heston wäre dann wahrscheinlich, der ist ja sehr konservativ.
Ja, ja.
Aber wie heißt denn sein Widerpart da?
Stephen Boyd?
Ja, genau. Und dem hat man gesagt, er soll den so anspielen.
Ja.
Ihm es aber nicht sagen.
Das ist natürlich auch der Vorlage hier geschuldet, das will ich noch kurz sagen, bei Spartacus. Aber was ich auch toll finde an dem Film, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den anderen Kubrick-Filmen. Hier sind ja wirklich auch schlimme existenzialistische Momente vorm großen System. Ne? Also ich finde sowieso irgendwie ganz cool, dass der Film so eben aus Sklavensicht gezeigt wird. Das kann man theoretisch sogar heutzutage ja auch so ein bisschen als Klassengeschichte lesen. Aber auch wie dann Spartacus da seinen Freund umbringen muss in diesem Turnier, also in diesem letzten Kampf dann, und quasi beide wissen, wie schlimm es ist, am Kreuz zu verenden. Und deswegen geht es darum, dass beide unbedingt den anderen umbringen wollen, damit er nicht so stark leidet. Ich finde die Szene toll, und ich finde ganz toll, wie am Ende seine Frau ihn da entdeckt, am Kreuz hängt. Das ist überhaupt nicht übertrieben mit einer Kamerafahrt oder sowas gezeigt, sondern sie gehen auf der Straße lang und da hängt er dann, und sie sagt ja, glaube ich, am Ende irgendwie, please die, my love, und diese Doppeldeutigkeit zwischen meine Liebe muss absterben und stirb bitte, damit du nicht so lange leiden musst. Also ich finde, er hat schon seine sehr schönen Momente, auch der Film, ja.
Ich mag diesen Film tatsächlich auch. Ich finde ja allgemein haben so diese amerikanischen Hollywood-Großproduktionen in den späten 50ern, in den frühen 60ern, kurz bevor eben New Hollywood sich seine Bahnen schlägt, so was wundervoll Verzweifeltes. Man merkt, jetzt muss noch mal alles für diese letzte Kinorettungsschlacht ausgestellt werden. Und dann kommt man auch in Teilen eben zu neuen Höhen, was die Massenszenen, die Kostüme, die Actionspektakel angeht. Und auch diese Verdichtung von eindrucksvollen Darstellern, Douglas, Tony Curtis, Peter Ustinov, Laurence Olivier, Charles Laughton, das ist irgendwie wirklich großartig. Und ich würde sagen, dieser Klassenunterton, der kommt ja sogar relativ explizit in das Ganze herein, denn das ist ja der erste Film, den Dalton Trumbo, der bekanntermaßen ja auf der Blacklist gebannte Drehbuchautor, wo er unter seinem eigenen Namen zurückkehren kann, dank Kirk Douglas, der hier ganz offiziell und ganz explizit ja auch all seine Obsessionen in dieses Drehbuch trägt, also von so seinem sozialistischen Geist, den er sicher bei sich hat, zu eben dieser Homoerotik. Ich finde, das macht ihn ja auch zu einer politisch komplexeren späten Hollywood-Studio-Produktion. Wo ihr aber beide recht habt, ist es definitiv nur in Teilen und eingeschränkt ein Stanley Kubrick-Film. Ich finde diesen Widerstreit zwischen diesem Großproduzenten Kirk Douglas und ihm dann in Teilen interessant. Es muss ja für ihn eine wahnsinnig traumatische, unangenehme Erfahrung gewesen sein. Und ich finde, man merkt hier wenig von seiner Bildsprache, von seinem Stil, aber es ist trotzdem interessant, dass man hier so ganz klar zwei schlagende oder mit Dalton Trumbo sogar drei schlagende Herzen haben, die diesen Film in verschiedene Richtungen reißen. Und diese ganz unterschiedlichen Tonalitäten, die dadurch entstehen, machen ihn für mich eben so interessant.
Why were you so late coming home from school yesterday afternoon?
Yesterday. What was yesterday?
Yesterday was Thursday.
Oh, well, was I late?
Yes, you were. You finished school at 3 o'clock. You were not home until 6 o'clock.
That's right. Michelle and I stayed to watch football practice.
In the Frigid Queen.
What do you mean, in the Frigid Queen?
I was driving around and I thought I saw you through the window.
Oh, yeah, well, we stopped there for a malt afterwards. What difference does it make?
You were sitting at a table with two boys.
wir haben es jetzt eigentlich quasi fast geschafft, könnte man sagen, wenn man, also wir haben die Halbzeit, wenn man sich so Stanley Kubricks Filmografie anschaut auf der IMDb. Gut, da sind auch noch die Dokumentarfilme und sowas mit dabei. So, jetzt sind wir eigentlich fast bei der Mitte, aber jetzt kommen halt natürlich die Riesenkracher hintereinander. Und der erste Film, den Kubrick dann macht, nachdem er nach England gegangen ist, ist auch einer der ersten, die so total kontrovers diskutiert wurden, nämlich Lolita, ne, die Verfilmung vom Nabokov-Roman, wo er auch am Drehbuch auf jeden Fall mit beteiligt war, aber dann hat Kubrick auf jeden Fall viel umgeschrieben. Und ja, das war ein Film. Also Lukas, du hast es heute auf Twitter gepostet und ich hatte auch dieses obskure Erlebnis. Wenn man Lolita googelt, kommt oben eine Anzeige von Google: Warnung, Kindesmissbrauch ist illegal.
Ach, tatsächlich?
Ja, danke nochmal für die Erinnerung. Film, der mich dann doch auch überrascht hat, wenn man so von Filmen gehört hat und die dann aber nie gesehen hat, dann hat man ja immer schon so ein Bild im Kopf und denkt, die sind so und so. Und ich finde Lolita eigentlich ganz beeindruckend, weil es hat sowas von so einer locker leichten Salonkomödie eigentlich, aber gleichzeitig ist dieser Charakter des Professors, der sich in dieses Mädchen verliebt, oh, so eine unangenehme Gestalt, und ich finde, es ist eigentlich eine zutiefst deprimierende Salonkomödie. So hatte ich den ein bisschen im Kopf behalten. Wie ist das bei euch?
Ja, es ist ja interessant, dass er so eine Salonkomödie daraus macht, dass er hier keinen erotischen Film macht. Also er begibt sich ja jetzt gar nicht so auf so ein schwieriges Terrain. Dadurch, dass er so eine Salonkomödie daraus macht, ist es immer noch ein bisschen skandalös. Aber er könnte ja jetzt auch viel mehr diesen minderjährigen Körper erotisch aufladen. Aber
hat er übrigens gesagt, dass er das, es gab ja ganz, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber es gab ja ganz große Auflagen da auch vom Studio und sowas, was gezeigt werden darf, was nicht. Und Kubrick meinte später, er hätte das Erotische noch stärker rausgestellt, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, denkt er im Nachhinein.
Ah ja, denn meine These ist ja, dass Kubrick mit Erotik, Eisweit Schatten müssen wir dann nochmal gesondert ja besprechen heute, mit Erotik nicht so viel anfangen kann. Das ist nicht seine Sache. Also, und ich glaube, er geht damit an dem, was der Roman eben auch tut, etwas vorbei, aber ich finde das ja absolut in Ordnung, denn es ist ein eigenständiges Werk. Als solches würde ich Lolita definitiv sehen. Und ich meine, für mich lebt dieser Film, den ich jetzt auch nicht so über alle Maßen schätze, aber für mich lebt dieser Film ja ganz besonders durch Peter Sellers.
Der hier mehrere verschiedene Rollen spielt, oder genau. Beziehungsweise, das war auch interessant, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, weil ich dachte, warum spielt er hier verschiedene Rollen? Ist das ein Gag von Kubrick, so wie dann später halt in Dr. Seltsam, und dann kommt am Ende heraus, ja, es ist halt dieselbe Person gewesen.
Na, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, dass es ja eigentlich eine sehr logische Symbiose ist zwischen jemandem wie Wladimir Nabokov und Stanley Kubrick, wenn man sich Lolita nochmal in Erinnerung ruft. Und ich muss da zum Beispiel an diesen sehr früh, sehr elliptisch erwähnten Tod der Mutter der Hauptfigur denken, dass die ja beide schon auch einen sehr ähnlichen Blick auf die Welt und einen sehr ähnlichen Humor haben. Den eigentlichen Film finde ich dann in der Umsetzung ehrlich gesagt eher uninteressant. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich finde auch, Peter Sellers spielt ja hier ganz hervorragend, aber er verliert sich so ein bisschen in der Reproduktion von bestimmten Aspekten der Geschichte, und ich finde, vor allen Dingen findet Kubrick sehr wenig visuelle Ebene für das, was er erzählen will. Also er ist sehr viel näher an klassischen Literaturverfilmungen dran, als man das eigentlich erwarten würde. Wahrscheinlich auch in Teilen eben durch das Vermeiden dieser Erotik. Man sieht, was bei ihm oft liegt. Er hat vor allen Dingen ein Interesse an Strukturen bei Filmen, an der Art, wie sie aufgebaut sind. Diese ganze Rückblicksidee, die schreibt er ja hinein, die ist im Original so nicht angelegt, und ich weiß nicht, ob das Ganze aufwertet. Und der Vergleich ist hinfällig, dass mir das Buch besser gefällt, dass dort die Sprache von Nabokov eben ein ganz eigenes Erlebnis, ein einzigartiges Erlebnis ist, das ist ja ohnehin klar. Leider findet er keine eigene visuelle, keine bildliche Sprache dafür, eine ähnliche Faszination auszulösen. Also ich finde, das ist ein Nebenwerk, nicht missglückt, aber auch eben bei weitem nicht so gut wie die meisten seiner anderen Filme.
Ja, er führt diese Rückblicksebene ein, er fügt die hinzu, ne, dass der Film mit dem Mord am Liebhaber anfängt. Gleichzeitig lässt er eben ganz viel raus, was im Roman eigentlich drin ist. Ne? Und das ist natürlich die Frage. Also er handelt das halt hier sehr klar ab, ohne diese starke Erotik, aber auch ohne den Charakter von Professor Humbert hier noch mehr anzufüttern. Ne? Denn es ist ja im Buch so, dass er schon, dass er so ein bisschen hängen geblieben ist, quasi auf der jüngeren Mädchengestalt, weil er schon früh da ja Sex mit einer hatte, die, glaube ich, gestorben ist, dann, dass es gibt auch noch mehrere Einblicke darin, das macht Kubrick hier eben auch nicht, wie Lolita eigentlich leidet unter dieser ganzen Situation, das taucht hier auch nicht auf. Ich finde dadurch, ne, das haben wir ja oft so bei Filmen, also gerade auch bei Literaturverfilmungen, dass dann gesagt wird, ja, eigentlich war im Roman noch viel mehr Charakterisierung drin und im Film haben wir die in manchen Filmen halt aus dem Off oder sowas, muss jemand nochmal vorlesen, wie er sich gefühlt hat. Ich finde es eine ganz interessante Entscheidung, das so zu machen, weil dadurch schwingt das dieses Unangenehme echt nur so im Unterton mit und gerade diese, also Sue Leon oder Lyon, die Lolita spielt, die ist so stark und ich mag, wie James Mason Professor Humbert so abprallt an ihr die ganze Zeit und immer mehr Faszination für sie entwickelt und immer mehr versucht, ihr irgendwelche Schranken zu setzen und sowas. Aber es ist sehr unangenehm. Also es ist kein locker leichter Film, aber man muss sich das auch so ein bisschen mitdenken. Ich glaube, der kann auch so an einem vorüberziehen und man versteht nicht so richtig, warum haben sich die Leute damals so drüber aufgeregt.
Ja, ich würde sagen, wir haben ja, seine Karriere ist ja eigentlich geprägt von Kontroversen in weiten Teilen. Also natürlich um Lolita noch ungleich stärker, später um Clockwork Orange, aber auch in Teilen dann noch Eyes Wide Shut oder so. Das ist ja etwas, das ihn begleitet. Und man merkt schon, dass er die zu nutzen weiß, dass die immer dazu dienen, ihm nicht nur Aufmerksamkeit zu verschaffen, sondern es scheint auch irgendwie für ihn ein Aspekt des Künstlerdaseins zu sein, dass man manchmal etwas zu weit voraus ist. Das sehen wir ja, also diese Reflexionen über Kunst, sehen wir ja zum Beispiel in Clockwork Orange nochmal expliziter. Und ich finde das interessant und ich würde euch auch gern fragen, wie seht ihr denn das Ganze? Habt ihr das Gefühl, er wählt manchmal bewusst kontroverse Stoffe, um eine bestimmte Form von Gesamtwerk zu schaffen, um auf andere Weise gesehen zu werden? Ist das ähnlich wie seine Orientierung an großen Stoffen oder an großen klassischen Künstlern, die ihm als Regisseur auch eine Bedeutung verleihen?
Ich glaube nicht, das scheint mir so kalkuliert auf einen Erfolg und das widerspräche wiederum dieser Haltung, ich ziehe mich aufs Land zurück und wenn ich für einen Film 5 Jahre brauche, dann ist das eben so.
Aber das Zurückziehen ist doch Teil dieses Gestus.
Ja, aber ist es nicht vielleicht eher so, dass Kubrick jemand ist, der Grundsätzliches verhandeln will, auch nicht, wenn er das dann definiert, wenn man nicht, also er sagt nicht, so ist jetzt nun die Liebe, der Mensch, die Sexualität, aber wenn er sich, also er ist, glaube ich, jemand, der sagt, dass die Regel eigentlich nicht viel beweist und eigentlich nicht interessant ist, sondern in der Ausnahme, in dem Extrem, da zeigt sich das Entscheidende. Und deswegen, glaube ich, gibt es so eine grundsätzliche Konzentration auf solche Extreme. Das zieht sich ja durch die gesamte Filmografie durch.
Nein, ich hatte das Gefühl, also das heißt, die Ziele sind dann Transgression und Transzendenz. Also wenn wir uns sowas wie 2001 gucken, dann ist es ja, ist immer das Ziel, entweder einfach über das Erwartbare, über das, was aktuell Konsens ist, hinauszugehen, um irgendwie so einen Zustand als avantgardistischer Künstler zu haben, oder halt eben über die Wahrnehmung und das Dasein eben hinauszugehen. Also ich finde, diese beiden Begriffe fügen sich da irgendwie zusammen. Die scheinen mir dann beide sehr prägend zu sein für gerade dieses Werk, das eben ab 60, 62, ab dem Abschluss mit Hollywood eben stattfindet.
Wir haben ja immer dieses Bild von dem zurückgezogenen Genie, das kaum Interviews gibt, witzigerweise ja auch in unseren Special-Folgen. Bis jetzt hat sich das ja durchgezogen, Terrence Malick ja so und David Lynch ja ursprünglich auch mal, bis er jetzt halt immer wieder jedes halbe Jahr einmal genau exakt dasselbe Interview gibt, aber immerhin.
Ja, bei dem er auch nichts sagt, also.
Genau, aber gleichzeitig heißt es ja auch, dass Kubrick nicht immer, aber auch Familienmensch war und sowas und hat auch auf eine Art privat auch ganz liebevoll und umgänglich, wenn es nicht am Set war. Also es ist natürlich auch immer so eine Art Mythos und ich glaube, dass Kubrick auch, obwohl er so wirkt wie jemand, der völlig außerhalb von Hollywood agiert und dem alles egal ist, dem ist schon wichtig, wie sein Werk und seine Filme auch in Verhältnis zu anderen Filmen stehen. Es gibt dieses Buch, das ist Stanley Kubrick Archiv, ich glaube bei Taschen erschienen, das ist relativ cool, kostet glaube ich 15 Euro und da sind ganz viele Bilder drin, ganz viele Interviews mit ihm und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht mehr, zu welchem Film genau es war, aber er hat auch mal jemanden verklagt, der so einen ähnlichen Film wie er machen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, zu welcher Zeit das jetzt genau war. Als dann Platoon irgendwie vor Full Metal Jacket rausgekommen ist, der ja dann viel später erscheinen musste als irgendwie andere Vietnamkriegsfilme, ne, dann war er auch ein bisschen deprimiert dadurch. So. Also es ist schon so, der hat zum Beispiel diesen Film, Aryan Diaries heißt er, glaube ich, Aryan Papers nicht gemacht, weil dann schon Schindlers Liste rausgekommen ist und er gemerkt hat, gibt's schon, wo hat Spielberg eigentlich schon, er hat sogar, Spielberg hat eigentlich schon alles gesagt in dem Film, das glaube ich nicht, ich hätte gerne den Kubrick-Film gesehen.
Da muss ich mal gerade, auch wenn das jetzt nicht ganz zur Chronologie gehört, aber ich muss da mal einmal einhaken, weil das ja immer wieder auftaucht, diese Bekanntschaft, Freundschaft mit Spielberg und auch diese Bewunderung von Kubrick zu Spielberg. Nun bin ich ja bekanntermaßen jemand, der Spielberg nicht besonders schätzt, bis auf weniges. Und könnt ihr mir das mal erklären, warum kann Kubrick mit Spielberg, einem, ja, recht talentierten Handwerker, aber doch einem furchtbaren Systemling, könnte man sagen, der sich eben nicht aus Hollywood zurückzieht, wie kann der mit dem zurechtkommen und das auch noch loben und auch dieses AI-Projekt dann in guten Händen wissend bei Spielberg abgeben, wo man sagt, naja, dass Spielberg mit AI, dass der daraus furchtbaren Kitsch produzieren wird, ist doch logisch.
Na, ich glaube, zum einen ist das natürlich, das ist jetzt vielleicht das Naheliegendste, erstmal wohl eine persönliche Ebene gewesen. Man kann ja auch gut befreundet sein mit Leuten, die dann vielleicht andere ästhetische oder politische Überzeugungen haben in Teilen. Zum anderen würde ich aber sagen, auf so einer rein künstlerischen Ebene verbindet sie eine Obsession mit dem Kino als Bildwelt, als Bildapparat, die eben eigenständig und losgelöst von anderen Kunstformen steht. Beide sind sehr gut darin, mit Bewegungen, mit eben den technischen Ausdrucksmitteln des Kinos zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, da haben sie auch manchmal gewisse Ähnlichkeiten. Also wenn man sich anguckt, wie dort die Kamera bewegt wird, da ist schon durchaus eine gewisse Nähe. Ja. Dann würde ich aber auch sagen, dass vielleicht, also ich schätze Spielberg auch nur in geringen Teilen, gerade so seine großen Unterhaltungsfilme, damit kann ich recht wenig anfangen und also The Post zum Beispiel oder Ready Player One halte ich für geradezu unerträglich, also das sind wirklich scheußliche Filme, aber ich sehe da oft einen ähnlichen Geist, denn auch Spielberg hat ja irgendwie sehr viel mehr Dunkelheit und Zynismus hinter diesen freundlichen Familienbildern, als man lange annehmen würde. Also allein, wenn man sich so einen Film wie Begegnung der dritten Art, der auf ähnliche Weise eine technische Obsession eben entwickelt, der sich ja auch klar bezieht, zum Beispiel auf 2001, der endet mit dem Auseinanderbrechen dieser Familien, der endet mit dem Scheitern des Menschlichen und des Humanismus. Also ich finde, es gibt da schon mehr, was sie verbindet, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnehmen würde. Diese Sentimentalität, naja, nur gut, vielleicht war er bereit, darüber hinwegzusehen, weil er andere Qualitäten gesehen hat.
Ich würde auch sagen, einmal ist es natürlich auch so, dass ich, das merkt man ja oft in Interviews mit Regisseurinnen und Regisseuren, kann natürlich jetzt auch für die Presse gestaged sein, aber ich habe das Gefühl, dass die eigentlich oft mehr Respekt für sich gegenseitig haben als Kritikerinnen und Kritiker manchmal so. Also das ist, glaube ich, dass sie sich da schon oft so in einem Kreis von Gleichen sehen, auch wenn sie gerade vielleicht unterschiedliche Arten von Filmen machen. Und man muss sagen, zu Zeiten, wo Ready Player One rausgekommen sind oder The Post, war Kubrick natürlich auch schon lange tot. Also wenn wir uns anschauen, wie Spielberg auch, und das verbindet ihn vielleicht auch so ein bisschen, durch wirklich unterschiedliche Thematiken auch durchgegangen ist, eine lange Zeit seiner Karriere, ne? Also wenn wir irgendwie, dann haben wir den Weißen Hai, dann haben wir E.T., Indiana Jones, auf einmal dann Hook, Jurassic Park, Schindlers Liste, das sind schon alles auch sehr unterschiedliche Projekte. Ich würde sagen, Spielberg hat vielleicht immer noch einen ähnlicheren Ton, als den Kubrick trifft, aber dass man da so eine grundsätzliche Freundschaft trotzdem ausbildet, kann ich mir schon vorstellen. Aber dass man jetzt ihm AI tatsächlich übermittelt, gut, aber das war eben auch noch bevor Spielberg, also ja, noch schlimmer jetzt geworden ist, würde ich sagen, in den letzten Jahren.
Und ich würde sagen, es ist ja in Teilen wahrscheinlich auch, also das ist vielleicht jetzt einfach eine Vermutung, aber das ist ja sowieso etwas, das wir hier jetzt gerade betreiben müssen, weil wir es im Detail nicht wissen, weil wir da keine Interviews haben oder so. Ich denke, es hat auch mit einer reinen Bewunderung für große Persönlichkeiten zu tun, mit den Leuten, die prägen. Also diese Filme handeln ja ganz oft, also von Persönlichkeiten, die so herausstehen, seine Begeisterung für Napoleon oder so. Und ob man Spielberg schätzt oder nicht, also er hat die Filmkultur und Hollywood entscheidend geprägt und war immer wieder einer der erfolgreichsten Regisseure überhaupt. Und ich glaube einfach, diese Faszination für das Große, also vielleicht war es nicht immer nur Bewunderung, sondern auch einfach eine Faszination mit dem, der so viele Menschen in seinen Bann schlägt.
Ja, und nochmal, um zu der Frage zurückzukommen, macht Kubrick tatsächlich nur immer kalkuliert etwas Verbotenes? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich lese da bei ihm so ein bisschen einfach so einen Ansporn raus, jetzt mal sich dem nächsten schwierigen Thema zu widmen. Und wie er das ja gesagt hat, so gerade im Extremen kommen ja dann manchmal auch die kleinen menschlichen Entscheidungen und sowas wieder durch. Aber ich würde vielleicht auch euch zustimmen, bei Lolita hat man nicht das Gefühl, dass hier noch der große gesellschaftliche Kommentar drin ist. Es ist eigentlich schon fast sein so kleinteiligster, persönlichster Film, wo dieses Anrüchige dieser Beziehung vielleicht noch ja ein bisschen über der eigentlichen Sache steht, um die es geht. Aber vielleicht auch, ja, vielleicht musste er auch nach diesem megalomanischen Projekt wie Spartacus halt erstmal zurück hier wieder rein, um dann halt später Dr. Seltsam zu machen.
Group Captain Mandrake speaking.
Listen to me carefully. The base is being put on condition red.
Jolly good idea. I keep some men on their toes.
Group Captain, I'm afraid this is not an exercise.
Oh, hell.
It appears that the order called for the planes to attack their targets inside Russia.
This man is obviously a psychotic.
The Doomsday Machine.
What is that?
A device which will destroy all life on Earth.
Oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Wolfgang, du hast 1964 ist da rausgekommen. Wolfgang, du hast vor kurzem ein Video drüber gemacht.
Genau, weil ich diesen Film mir einmal wieder angeschaut hatte, gar nicht mit dem Ansinnen, eine Analyse daraus zu machen, sondern ich wollte ihn einfach nochmal gucken und dachte dann, mein Gott, der ist ja sehr aktuell, denn wir sprechen ja über atomare Aufrüstung, die in verschiedenen Ländern und auch neuen Akteuren stattfindet, eigentlich viel zu wenig. Und was dieser Film wieder so toll zeigt, und das ist auch sicherlich so eine Verknüpfung zu Wege zum Ruhm, ist, wie es eine ganz klare Hierarchie gibt, wie es Befehlsketten gibt, wie die angeblich perfekt funktionieren, aber was ist dann, wenn eben das Menschliche dazwischen kommt, wenn dann nicht jetzt hier der sadistische General, sondern einer der Militärs von Verschwörungstheorien infiltriert ist und plötzlich glaubt im Alleingang jetzt mal einen Atomkrieg auslösen zu müssen, den Amerika dann gewinnen soll. Was das also bedeutet, wird in diesem Film gezeigt, und zugleich ist er extrem konkret in dem, was er da schildert, auch wenn er so überspitzt ist. Man hat das ja auch dann im Nachhinein, also Historiker, die sich mit dieser heißen Phase des Kalten Krieges beschäftigt haben, herausgefunden, dass es lauter solche Pläne gegeben hat. Im Übrigen auch einen solchen Plan wie den von Dr. Strangelove, ob man irgendwie in einem Atombunker so eine Arche Noah baut, wo dann die Besten der besten Jahrzehnte leben können, um irgendwann, wenn alles vorbei ist, dass sie dann wieder raus können, um dann wieder quasi so ein neues Amerika zu gründen. Also all solche Szenarien gab es. Es gab ja auch jemanden wie Hermann Kahn, einer, der so ein One-Man-Think-Tank, also der Teil eines Think-Tanks war, aber auch selbst so den Think-Tank selbst verkörperte, der diverse Szenarien durchspielte. Und das finde ich auch wieder hervorragend, wie der auch in einem ziemlich kurzen Film das schafft, alles auf die Leinwand zu bringen, wieder mit Peter Sellers in verschiedenen Rollen. Das ist sicherlich ein Film, der vielleicht von allen, könnte man sagen, von allen Kubrick-Filmen einer ist, der sehr, sehr eindeutig ist, der sehr klar ist. Also der hat jetzt wenig Enigmatisches zu bieten, und doch ist er einer, der bis heute immer wieder funktioniert.
Ja, und da muss ich dazu sagen, das finde ich so interessant, dass einerseits das ja der vielleicht erste Kubrick-Film ist, der ja auch tatsächlich zu dieser Zeit entsteht. Also es ist ja nicht so, dass er diesen Film 85 gemacht hat und gesagt, so, ja, ich blicke jetzt nochmal zurück auf den, oder in den 90ern, dann blicke jetzt zurück auf den Kalten Krieg, sondern der Film entsteht, während der Kalte Krieg ja gerade am Laufen ist. Und gleichzeitig ist der Film ja so aktuell für genau jetzt auch für Corona. Also wenn wir diese Triage-Sache haben in Italien gerade, dass gesagt wird, wir müssen jetzt einfach auswählen, wer ist überhaupt noch zu retten? Ist man vielleicht einfach zu alt, um ein Beatmungsgerät hier zu bekommen? Dann muss man leider hier auf dem Gang sterben. Am Ende, also bis jetzt hat glaube ich noch niemand oder habe ich nicht gesehen gesagt, wir machen das jetzt mit Algorithmen. Aber das wäre ja der nächste Schritt, einfach zu sagen, so Algorithmen rechnen jetzt auf. Also wir machen jetzt den Utilitarismus per Algorithmus und schauen mal, wer hier überleben darf. Denn das schlägt ja Dr. Strangelove am Ende vor. Ja, es gibt nur so und so viele Plätze in diesen Bunkern und das muss dann halt von Maschinen ausgerechnet werden. Und hier, finde ich, zeigt sich so vielleicht zum ersten Mal bei Kubrick dieses Visionäre an seinen Filmen, dass auch die nächsten Filme dann bis Barry Lyndon alle haben werden. Also, dass hier Dinge erörtert werden, die einerseits total tagesaktuell sind damals, aber auch weit in die Zukunft reichen. Und gerade diese Sache, die wir vielleicht vor kurzem jetzt in der Chernobyl-Serie von Craig Mazin auf HBO gesehen haben, auch diese ganze Idee, wie reisen Informationen? Wer weiß wann was? Wer hat welche Macht? Und auch, dass die Computer, also dass sie das nicht mehr aufhalten können, weil ihr eigenes System sie schlägt quasi. Das finde ich auch total interessant. Und ich meine, wir sind gerade in einer weltweiten Krise, bei der Informationen scheinbar sehr langsam gewandert sind von China bis nach Berlin, um irgendwas dagegen zu tun. Also ich finde, dieser Film ist eigentlich gerade ironisch aktuell, auch gar nicht mal, wenn es um atomare Aufrüstung geht, sondern um Corona.
Ja, und das war immer diese Illusion ja auch im Kalten Krieg zu sagen, ja, wir sind da mit allen Geheimdiensten, das ist alles so einwandfrei, wie die Prozesse ablaufen, da kann gar nichts passieren. Im Nachhinein ist da nichts passiert, wenn man sich aber dann so auf Anekdoten konzentriert, also aber wahre Geschichten, was dann durch Zufall eben nicht passiert ist und was dann eben verhindert hat, dass es eben zu einem heißen Krieg, zu einem Atomkrieg kommt, dann kann man jetzt eben auch wieder sehen, wie selbstverständlich von politischer Seite immer so beschwichtigt wird, ja, wir sind mit allen Experten im Gespräch und all das. Und dann fragt man sich aber, ja, wie du gerade sagst, wie kann es denn sein, wo man heute direkt Informationen aus aller Welt herbekommen kann, dass offenbar da nicht nur Lieferketten, sondern auch Informationsketten unterbrochen wurden, die dazu geführt haben, dass man sehr lange zögerlich war.
Ich finde, hier beginnt auch sein Blick auf Strukturen, die vorher vor allen Dingen sozial oder politisch waren, eben in Einklang oder in Verbindung zu treten mit so einer gewissen Technik-Skepsis. Also wir sehen ja jemanden wie Kubrick immer auch als Technokraten, der fasziniert ist, aber jemand, der eben mit den technologischen Entwicklungen und dem Fortschritt auch eine gewisse Skepsis verbindet, der nicht darin automatisch auch einen Fortschritt in jeder neuen Entwicklung sieht. Und wie das hier eben zusammentrifft, wie dann immer noch die ähnlichen Einstellungen sind, also diese kleinen Menschen und die großen Strukturen, das ist schon alles sehr effektiv und ein Gedanke, nämlich, dass die Einzelperson irgendwie zerrissen und janusköpfig ist, das sehen wir ja auch hier in Peter Sellers, der halt eben gleichzeitig zwei recht vernünftige Figuren spielt und dann eben auch den kuriosen Dr. Seltsam. Und das finde ich alles auch ja sehr gut angelegt. Und dieser Film profitiert enorm von seiner Verdichtung, aber auch von seinem Humor. Denn man fragt sich, wie soll man zwei Jahre nach der Kuba-Krise, die diesen Film ja sehr entscheidend geprägt hat, mit dieser Situation überhaupt umgehen? Also wird man ihr gerecht, indem man sie einfach reproduziert, indem man sie so ernst darstellt, für sie für viele vielleicht ist? Und die Antwort ist nein, weil dann ist das Ergebnis Failsafe, beziehungsweise auf Deutsch Angriffsziel Moskau von Sidney Lumet, der da mit Henry Fonda und Walter Matthau im selben Jahr dieselbe Geschichte in Ernst erzählt, über zwei Stunden hinweg und damit in jeder Hinsicht scheitert. Also der vielleicht im Moment kritischer und vom Publikum etwas besser aufgenommen wird als der verrissene und in weiten Teilen abgelehnte Kubrick-Film, der aber dann im Nachhinein in seiner Extremität, in seiner Ernsthaftigkeit nicht den Ernst der Lage fassen kann. Das ist nur möglich mit diesem sehr düsteren schwarzen Humor, der begreift, wie absurd, wie schräg, wie dümmlich, unmenschlich diese Maschinationen eben sind. Also mit Ernsthaftigkeit wird man dieser ernsten Lage eben nicht so sehr gerecht wie mit diesem Humor.
Ja, stimmt, ne? Er bewegt sich hier ein bisschen weg von diesem doch sehr realistischen Darstellen dessen, was passiert ist, sondern traut sich hier, wie er später auch in Clockwork Orange, die Charaktere völlig zu überzeichnen, das völlig zu überdrehen, aber gleichzeitig wirkt es genau deswegen, also irgendwie realistisch und authentisch, weil man es wahrscheinlich nur so irgendwie hinbekommen kann.
Dave. Do you mind if I ask you a personal question?
No, not at all.
I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
How do you mean?
Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What are you talking about, Hal?
This conversation can serve no purpose anymore.
Ja, Leute, und jetzt kommt was, da müsst ihr mir helfen. 1968, 2001, Odyssee im Weltraum.
Du fragst aber jetzt nicht nach einer Inhaltsangabe.
Ich frage nicht nach einer Inhaltsangabe, sondern es ist natürlich ein Film, über den man alleine 3 Stunden reden könnte. Und es ist einer der 2 Filme, also neben The Shining, die ich ja schon gesehen hatte und jetzt nicht nochmal nachgeholt habe für diese Folge. Das heißt, die Eindrücke sind jetzt nicht so frisch. Wir werden hier wirklich nur Kleinteiliges wahrscheinlich mal kurz ansprechen können. Wolfgang, was würdest du denn gerne zu 2001 sagen?
Ja, ist ein guter Film. Nein, das ist selbstverständlich ein Werk. Nein, ich will persönlich anfangen. Persönlich sagt mir dieser Film sehr wenig. Ich habe ihn mehrmals gesehen, auch mal analysiert und mal, glaube ich, noch in anderer Weise drüber gesprochen. Aber das ist ein Film, den ich mir vielleicht irgendwann mal wieder ansehe, aber das ist ein Film, der mich persönlich nicht so sehr interessiert, den ich aber eben sehr schätzen kann. Also erst einmal visuell ist er sicherlich das, was man, da sagt man dann, schreibt Filmgeschichte. Das hat Kubrick jetzt mit vielen Filmen getan, aber das ist nochmal ganz besonders. Dann ist es selbstverständlich eine ganz, also was ich jetzt anderen Regisseuren auch übel nehmen würde, dass man so eine Geschichte erzählt, bei der man in der Steinzeit anfängt und plötzlich dann im Weltall angekommen ist. Das würde ich jedem anderen Regisseur übel nehmen und würde sagen, naja, überschätzt dich mal nicht und wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Und Kubrick beweist aber dann hier, dass er das durchaus kann. Das ist vielleicht auch das, was diesen Film für mich persönlich dann fast monströs erscheinen lässt. Aber es ist so ein Werk im Science-Fiction-Genre, der nicht in dieses Genre irgendwie reinpasst. Und man kann auch sagen, dass vieles, was danach so im Weltall gerade stattfindet, dann eher die Fußnoten sind zu diesem großen Werk. Es ist ein sehr, sehr beeindruckender Film. Ich glaube allerdings, dass er philosophisch gar nicht so interessant ist. Weil er doch am Ende sich in meinen Augen zu sehr in sowas Verrätseltes, also man kann auch sagen, also diese ganzheitlichen Erklärungsmodelle in der Philosophie über Ursprung bis zum Transzendenten, dass diese eigentlich nicht so funktionieren. Also da gibt's nicht so viel Gutes und das ist auch, was in schriftlicher Form gilt, das ist auch hier, also es ist visuell irgendwas herstellbar, aber was der Film uns dann noch darüber hinaus, also ist es ein Film, der uns wirklich hier sagt, was das Innerste zusammenhält? Ist das ein Film, der wirklich an den Kern kommt? Ich glaube, das muss man vielleicht auch gar nicht erwarten und man sucht sich dann eher so einzelne Dinge aus Mensch und Maschine, solche Sachen, die dort verhandelt werden. Das scheint mir interessanter zu sein. Also ich brauche jetzt nicht die große Offenbarung hier. Aber vielleicht muss man das von dem Film auch gar nicht erwarten, wenngleich er es ein bisschen einem nahelegt.
Ja, das kann ich alles ganz gut nachvollziehen. Für mich ist es auch ein Film, der ganz bewusst und dezidiert tatsächlich Stückwerk ist. Wir haben ja oft bei Kubrick sehr ungewöhnliche Filmstrukturen. Also er experimentiert auch mit Strukturen, die ganz weit weg sind von klassischen Theater- und Aktstrukturen dieser Erzählung. Dieser hier in vier sehr ungleich, auch sehr unterschiedlich langen Kapitel zerfallene Film hat ja so einen ganz merkwürdigen Kontrast zwischen unglaublicher Geschwindigkeit, also dieser sehr berühmte Matchcut, der Knochen, das Raumschiff, diese technologische Verbindung, die Entdeckung des Werkzeugs und der Waffe und eben diesen extrem lang gestreckten Momenten, in denen Menschen einfach von A nach B reisen. Das heißt, es geht zum Teil wirklich darum, eine Welt zu entwerfen und aufzubauen, die irgendwie tatsächlich so eine Möglichkeit, eine Idee für die Zukunft darstellen und eine Kritik daran und eben ja diesen Versuchen, diesen Fragen nach ja künstlicher Intelligenz, menschliche Evolution, die hier logischerweise in dieser Stückhaftigkeit auch keine überzeugenden oder klaren Antworten suchen, sondern ich glaube, es geht ihm eher darum, tatsächlich ja dieses Monomanische, dieses Größenwahnsinnige irgendwie zu bannen, und das muss zwangsläufig in Bruchstücke und Facetten und Mosaike eben münden. Dazu passt auch, dass das tatsächlich wohl sein deutlichster Jukebox-Film ist. Immer wieder danach werden wir sehen, wie Musik eben vielleicht sogar zum Kern der Erfahrungswelt, zum Kern der Erzählung wird. Und hier gibt es ganze Sequenzen, die fast bebildernd sind für, also Sprach Zarathustra oder an der schönen blauen Donau oder halt natürlich für diesen Györgyi Ligeti Musiktrack, der in vielen Szenen ist. Also man hat das Gefühl, das Originäre liegt in der Musik, und es war auch der Versuch, das Kino eben von der Erzählung zu lösen und stärker in nicht unbedingt nur das Poetische, sondern sagen wir das Wissenschaftspoetische zu tragen, eine Verbindung zu suchen zwischen der Kunst und dem wissenschaftlichen Ausdruck. Ich glaube, das ist, worum es ihm und Arthur C. Clarke in weiten Teilen ging, zu fragen, wie kann diese Symbiose von zwei Sachen, die immer gleichzeitig Kunst und Wissenschaft sind, denn gelingen. Und das finde ich, glaube ich, das Eindrucksvolle an diesem Film.
Ja, ich glaube, es ist schon das große Meisterwerk von Kubrick hier, dass in so vielen verschiedenen, du hast gesagt, so Versatzstücke so gut funktioniert. Also einmal das Visu, also wir müssen ja sehen, das ist ja vor so vielen Science-Fiction-Filmen, vor also so vielen anderen Filmen, die später kommen sollen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, und schon visuell so unglaublich schön abgebildet mit der Kamera, also wie er da, ne, über diese Raumstation joggt und sowas, auch mit Kamerafahrten, wo man sich heute noch fragt, wie haben die das gemacht, wie hat das funktioniert? Dann ist es einerseits so monumental mit dem Ende und mit dem Anfang, ne, vom Anfang der Menschheit und dem Ende, dem Anfang der Menschheit, der mit dem, ja, die Vernunft, die mit dem ersten Mord irgendwie dann tatsächlich irgendwie in den Menschen kommt, und gleichzeitig dazwischen hat das ja wie so ein Mini-Heist-Film auch drin, ne, wenn sie sich gegen Hal auflehnen, diese künstliche Intelligenz, die für den Menschen programmiert wird und sich schon über den Menschen hinwegsetzt, ne, da haben wir auch schon wieder diese, dieses Visionäre der Algorithmen, ja, drin, das wir auch in Dr. Seltsam ja drin haben, dass dann so ein Kinderlied singt, also hier ist immer so diese absolute menschliche Vernunft, die Technik und aber auch so dieses total martialische Kindische drin. Das ist hier immer so gegenübergestellt. Also ich finde es wirklich so einen beeindruckenden Film, der sich auch halt die Zeit nimmt, das alles irgendwie zu zeigen, die Größe des Ganzen abzubilden. Und dann finde ich auch so das ist ja nicht so. Kubrick hat ja nicht so total unverständliche Filme viel gemacht, und ich finde es einen interessanten Entwicklungsschritt, hier zu sagen, wir enden so. Also also ich habe das Gefühl, hier findet er wirklich, wie auch bei Clockwork Orange, dann wirklich auch den Ausbruch aus diesen ganzen Sachen immer mal wieder drin und arbeitet sich daran ab. Und dieser Film, ja, also das muss man auch sagen, wenn jetzt jemand zum ersten Mal 2001 guckt und man hört, das ist einer der größten Filme der Welt, und dann guckt man den und sagt sich, ja, habe ich jetzt nicht alles verstanden und fand ich jetzt nicht so doll. Ja, so ging das auch Woody Allen und Scorsese, als sie ins Kino gegangen sind. Die haben das auch gesagt. Ja, ich musste den dreimal gucken, bis ich das irgendwie verstanden habe. Also man ist da nicht alleine, wenn man das Gefühl hat, er ist so ein bisschen unverständlich. Aber das ist ja auch gerade der Gag an vielen, auch späteren Kubrick-Filmen, aber auch an diesem, dass der ja sowas hat, wo Wolfgang, wie du das sagst, erklärt er jetzt die großen philosophischen Probleme? Nee, aber er spricht vieles an und erörtert vieles so im Kleinen und hinterlässt einen mit diesem Willen, das dann vielleicht nochmal zu sehen, darüber nachzudenken. Ja. Und ich finde das, toll, dass er diesen, also ja, es ist schon,
er kann sie auch nicht alle erklären. Film. Ja, er ist ja nicht Gott, aber er gibt sich Mühe. Er gibt sich wirklich Mühe.
Ich finde, hier kommt halt so vieles zusammen. Hier kommt dieses, wisst ihr, hier kommt dieses Hierarchische der menschlichen Gesellschaft zusammen. Hier kommt dieses kleine Menschliche zusammen. Hier kommt diese Technikkritik zusammen. Aber hier kommt auch diese absolute Megalomanie von Kubrick zusammen, sowas überhaupt zeigen zu können. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man in dieser Zeit diesen Film überhaupt hat erdenken können. Also jetzt, wo wir ihn sehen, sagen wir, ja klar, dann hat Kubrick halt 2001 gemacht. Aber eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich von allen Filmen für mich der unfassbarste, dass der eigentlich existiert, ja.
Ich sehe, dass er in der Filmkritik auch so eine Art Textform hervorgebracht hat, die ich ganz interessant finde. So die Revision. Ganz viele Kritiker haben diesen Film zuerst verrissen und dann Monate oder auch Jahre darauf dann eben noch eine zweite Kritik geschrieben, in denen sie ihn wahnsinnig loben. Also ein Beispiel für mich wäre Andrew Saris, der Erfinder, also einer der wichtigen Verbreiter so der Auteurtheorie in eben Amerika und in Teilen eben auch der Welt, der eben zwei sehr lange Texte über diesen Film geschrieben hat, wobei der zweite dann auch darauf verwies, dass er dabei irgendwie Drogen konsumiert hat. Und das zieht sich dann irgendwie durch die amerikanische Kritik, dass man danach dann immer wieder so die Idee hatte, bei großen Werken geht man gerne auch zweimal heran. Also das finde ich ganz spannend, dass das dieser Film war, der das provoziert, weil sich dadurch ja auch so ein bisschen zeigt, er war seiner Zeit einfach ein wenig voraus. Hier ist Kubrick Avantgarde, hier schafft er etwas, das die Leute erst Jahre und Jahrzehnte später feiern können. Und das durchzieht seine Karriere ja oft. Es wird gegen Ende seiner Karriere seltener, aber hier ist er gerade in der Phase, wo er immer allen einen Schritt voraus zu sein scheint.
Ja, und das ist ja sowieso, das ist ja nicht nur bei großen Filmemachern so, das ist ja manchmal auch bei Musikgenres so, bei irgendwelchen neuen Kunstsachen, bei auch Kleidungsstücken oder so, dass man das Gefühl hat, jemand hat ein neues Paar Schuhe an und man fragt sich, ja, was soll das denn, das ist ja super hässlich, und irgendwie zwei Jahre später, gut, vielleicht außer Wolfgang, trägt man dann dieses Paar Turnschuhe selber, und irgendwo kommt ja der Prozess, wo man sagt, ach nee, jetzt bin ich auf einmal mit im Club, jetzt sage ich, das ist natürlich etwas ganz Großes, und das ist natürlich heutzutage nicht sonderlich originell, das zu sagen, weil heute ist es ja genau umgekehrt. Also damals haben die Leute das geguckt, nicht verstanden, mussten sich das selber irgendwie aneignen, und heutzutage wird gesagt, das ist einer der größten Filme, und dann wird man eher belächelt, wenn man es nicht versteht. Deswegen ist ganz interessant, dass der Film eben, ja, dass man sich auch das nochmal in Erinnerung führt, dass diese Filme nicht rausgekommen sind und alle haben gesagt, das ist das Beste der Welt. Und natürlich kann man auch ihn gerne kritisieren. Ich hätte ihn, glaube ich, nur nochmal schauen müssen für diese Folge, um da jetzt nochmal eine explizitere Kritik anzusetzen. Ich bin eher wieder so ein bisschen ohnmächtig vor 2001.
Pity well, little brother. Pity well.
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim.
Go on, do me in, you cowards!
He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious.
You are to be reformed.
What exactly is the treatment here going to be, then?
Just going to show you some films.
But enough of words. Actions speak louder than action now.
It's funny how the colors of the real world only seem really real when you video them on a screen.
Wollen wir mal weitergehen. Und ja, zwar natürlich zu einem Film, über den wir eigentlich ja länger sprechen wollten. Und zwar ist das Clockwork Orange, kommt 1971 in die Kinos. Wolfgang, willst du kurz mal sagen, worum es ungefähr geht?
Clockwork Orange ist auch eine Romanverfilmung, handelt von der Roman ist von Anthony Burgess, und dieser Autor hat diesen Roman geschrieben, weil er dachte, er würde bald sterben und müsste jetzt noch ein bisschen was produzieren, um seiner Familie Geld zu hinterlassen. Es kam dann alles etwas anders. Dieser Roman war dann aber erfolgreich, aber er wurde erst richtig erfolgreich ein paar Jahre später durch die Verfilmung von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1971 mit Malcolm McDowell in der Hauptrolle. Er ist Alex, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Und zwar erzählt dieser Film von Jugendlichen, von so einer Gruppe, den Droogs, so nennen sie sich. Also es ist ein Roman wie auch ein Film, der mit sehr viel Jugendsprache beziehungsweise mit eigenen Wortschöpfungen funktioniert. Sie haben also eigene Sprache, in der sie sich unterhalten. Sie sagen also ganz andere an irgendwelche, zum Beispiel russische Begriffe, Begriffe, angelehnte Worte für Dinge, die wir kennen, für den Kopf oder Sex heißt das alte Rein-Raus-Spiel. Also solche Jugendslang wird da in sehr ästhetisierter Form dann dargestellt. Und diese Droogs, die sind keineswegs nette Jugendliche, sondern sie sind eigentlich die aggressiven jungen Männer, von denen heute oft auch die Rede ist. Sie brechen in Häuser ein, sie vergewaltigen, sie schlagen einen Bettlerkrankenhausreif und sie lachen stets dabei. Also was Kubrick hier zeigt, ist, dass es extreme Gewaltexzesse gibt, die ja auch in sehr stilisierter Form uns zeigt, aber so, dass wir nicht vergessen, dass es Gewalt ist. Und wir sehen aber auch immer das Lachen der Täter, wie Klaus Teweleit es wohl sagt. Würde. Also diese jungen Männer genießen es, anderen Menschen, auch Wehrlosen vor allem, Gewalt anzutun. Und irgendwann ist es dann soweit, Alex kommt dann in eine Therapie, er kommt in eine geschlossene Anstalt und dann soll er durch eine ganz besondere Methode, die Ludovicum-Methode, geheilt werden von diesen Gewaltausbrüchen. Und dazu gehört dann auch, dass man ihm, das sind, glaube ich, Bilder, die jeder kennt, auch wenn man den Film noch nie gesehen hat, ihm die Augen aufspreizt mit so einem merkwürdigen Drahtgestell, damit er Gewalt sich auf der Leinwand ansehen muss. Das heißt, er wird also als Zuschauer gezwungen, ins Kino zu gehen und der darf die Augen nicht verschließen vor der Gewalt und es gibt dann Elektroschocks und so weiter und so fort, sodass er dann zu einem Besseren wird, aber diese Sache hält nicht lange vor, also er wird rückfällig, beziehungsweise wir sehen eigentlich dann, um es mal so aufzufächern, zwei Formen der Gewalt, die er hier verhandelt. Das eine ist die der jugendlichen Gewaltexzesse und das andere ist wirklich die systemische Gewalt der Disziplinargesellschaft, wie das vielleicht Foucault nennen würde. Und diese beiden Gewaltformen, die werden in diesem Film sehr stark verhandelt. Außerdem geht es um Willensfreiheit. Gibt es diese und gibt es so etwas wie ein Subjekt, das sich aus dieser Zurichtung durch die Disziplinargesellschaft retten kann? Gibt es so etwas wie eine existenzielle Freiheit? Und wo führt diese dann hin? Ist nicht auch ein solcher Gewaltausbruch, eben das Schlagen, das Töten von Menschen, eine Form von individueller Freiheit in der radikalsten Form? Also wir sehen, auch hier ist Kubrick wieder ganz nah bei den Extremen.
Ja, diesmal so eine, ne, vorher kommt er aus der Science Fiction, jetzt geht er in eine Dystopie, aber die so sehr auf der englischen Gesellschaft basiert irgendwie, ne, auf der Realität, finde ich ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, es ist einer seiner so verortbarsten Filme fast lokal. Und ich finde ganz interessant, wenn man mal so durchgeht, wir haben ja das auch so bei Regisseuren, dass man das geführt, da gibt es immer so ähnliche Charaktere und die reden immer ähnlich und die, also bei Malick zum Beispiel, ne, wenn man das Gefühl hat, egal ob das Ben Affleck ist oder Brad Pitt, irgendwie reden die alle so das Gleiche und ich finde es ganz interessant, so von 2001 oder von irgendwie Lolita, dann Dr. Seltsam, dann 2001 und dann jetzt hier Clockwork Orange, wie völlig anders die Charaktere miteinander reden und wie völlig anders die Schauspieler auch spielen, je nachdem, ja, was es die Story hergibt. Das ist ja, weiß Gott, nicht bei jedem Regisseur so, sondern er findet sich hier auf jeden Fall wieder neu. Das finde ich ganz spannend. Lukas, was hältst du von Clockwork Orange?
Ja, also ich war nie ein sonderlich großer Fan. Das war der erste Film von Kubrick, den ich gesehen habe. Aber bei dieser Wiederbegegnung hier habe ich ihn dann doch mehr zu schätzen gelernt, als ich es vorher getan habe. Ich denke auch, wie das Wolfgang schon angesprochen hat, es ist natürlich ein Film über eine Disziplinargesellschaft. Foucault, man kritisiert hier ansatzweise vielleicht so Theorien von Skinner und irgendwie bestimmte Formen menschlicher Programmierung. Aber darüber hinaus würde ich sagen, geht es eben auch sehr stark um Kunst einfach, um die Art, wie Kunst Menschen in dieser Willensfreiheit verändern kann, erziehen kann, auch wie weit sie das soll und wie weit sie es eben nicht soll, wie sie vielleicht kontrovers ist und dann eben als Dekoobjekt endet, wie bei dieser Katzenlady, die von ihnen ermordet werden, wo dann auch das Kunstobjekt, dieser Phallus, der Provokative, irgendwie auf diese bürgerliche Gesellschaft zurückfällt, bis hin eben zu dieser Idee des Kinos als näher didaktischen Erziehungsmaschine. Ich finde das interessant, dass Roger Ebert diesen Film besonders stark abgelehnt hat, der ja immer wieder verweist vor auf das Kino als Empathiemaschine. Und auch hier wird das Kino ja wirklich auf eine gewisse Weise fast zu einer Art, naja, Empathiemaschine will ich nicht sagen, aber eine Anti-Gewalt-Maschinerie. Und das schlägt zwangsläufig zurück. Da kommt zwangsläufig die Dialektik dieser Aufklärung hervor. Sie schlägt ins Gegenteil um. Und das finde ich alles sehr eindrucksvoll angelegt, auf jeden Fall. Und es ist halt auch tatsächlich der vielleicht idiosynkratischste Film mit den schrägsten Einzelmomenten. Also wenn ich da an diese merkwürdige Familienkonstellation komme, die bürgerliche Familie ist hier stark zerbrochen, bietet kaum noch Schutz und Alex kehrt zurück zu seiner Familie und da sitzt auf einmal ein anderer, unkommentiert, ein ganz fremdartiger, der bessere Sohn, der noch angepasstere, der, hier wird also wir haben ja hier sowieso viele religiöse Verweise, also er ist ja da mit seinen Drähten und dem Ganzen angeschlossen und auch ein bisschen wie so eine Jesusfigur am Kreuz, so sieht er sich ja sogar selbst dann in Teilen, also er geht immer wieder in so biblische Tableaus eben hinein, aber nein, der verlorene Sohn ist hier dann doch weniger wert als erwartet. Und der Faktor, dass sie alle sprechen wie Figuren aus einem Monty Python-Film, trägt eben dazu bei, dass also diese vielen schrägen Einzelperformances, dass das auch wieder so ein Film ist, der so ganz klein auf so einer Formebene und auf so einer Erzählebene immer wieder Widerstände gegen diese starke, überdeterminierte Gesellschaft aufbaut und auch so dieses Gleichnishafte immer wieder aufbricht durch eben Einzeleinfälle. Es ist ein Film, der in sehr viele Richtungen zugleich geht und dadurch eben auch so ein bisschen das hinterfragt, was er da als ordnende, formende, panoptische Gesellschaft eben versteht.
Ich frage mich ja auch, ob wir auch hier nochmal ein sehr aktuelles Thema verhandelt haben, das vielleicht zu der Zeit ein bisschen unschuldiger verhandelt werden können, weil man noch es eben mit einer anderen Form der Repression zu tun hat, und zwar die Kunst als Grenzüberschreitung, als das Transgressive schlechthin, was ja noch zur damaligen Zeit erst einmal als extrem positiv angesehen wurde. Also das ist ja seit der Avantgarde-Bewegung, dass man eben die bürgerlichen Grenzen von Moral und Anstand auslotet, sie übertritt und dass man das dann im Zuge von 68 auch nochmal deutlich macht. Und die Frage ist aber jetzt, die wir uns ja immer mehr stellen, inwiefern eigentlich diese permanente Grenzüberschreitung jetzt noch das Gebot der Stunde sein kann, wo diese Grenzüberschreitung auch längst von anderen gemacht wird. Also es ist ja ganz erstaunlich, dass hier Kubrick zwar so ganz auf diese La pour la Haltung auch besteht und dass die Kunst etwas ganz Böses sein darf und dass auch man eine Vergewaltigung als einen großen Tanz aufführen kann, wenn einem danach ist, dass aber zugleich ja schon auch problematisiert wird, dass wir es hier eben mit so einem Schlägertrupp zu tun haben, der sich gegen irgendwen richtet, der könnte sich auch gegen andere Minderheiten noch richten, was auch immer, das ist eigentlich austauschbar, dass also das schon hier in Frage gestellt wird, ob das dann per se gut ist, diese Grenzüberschreitung, etwas, was man jetzt auch zum Beispiel lesen kann, wenn es um die Netzkultur, die Gegenkultur im Netz geht. Angela Nagel hat das ja in ihrem Buch dann auch gefragt, ob wir nicht heute eigentlich an einem Zeitpunkt sind, wo wir wieder sagen müssen, nein, keine Grenzüberschreitung, mehr Anstand, mehr Höflichkeit.
Ich finde, dass der Film etwas ganz clever macht, was man manchmal so ein bisschen vergisst, wenn man darüber redet, denn ne, wir haben hier so Rowdies, die sind auf der Straße, die verprügeln andere, um irgendwie, einfach weil sie daran Spaß haben und so weiter. Der Gag ist ja aber, dass Alex nicht aus der Unterschicht kommt, sondern aus einem sehr gebildeten, eigentlich relativ wohlbetuchten Background ist, also und auch eben Kunst interessiert ist. Und das finde ich ganz interessant, wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie Joker zum Beispiel, ne, wo wir gesagt haben, wir brauchen die krasse Psychologisierung, warum wird jemand gewalttätig? Aber an sich ist ja dieser ganze Batman-Komplex, finde ich, ja auch schon sehr problematisch und konservativ. Bei Batman ist es ja meistens so, wir haben psychisch Kranke, die werden Bösewichte und dann kommt jemand, der Selbstjustiz macht, der sich irgendwie alle Mittel erkauft hat, so also einen eigenen Polizeistaat hat mit Überwachungsapparat und verkloppt die dann und wir applaudieren alle und denken, Gott sei Dank sind diese ganzen armen Leute alle wieder weggesperrt. Und ich finde aber interessant, dass ja, also Kubrick hier einerseits reingeht mit diesen Banden, und ich finde wirklich die erste Hälfte des Films, ich finde das alles visuell und auch also audiovisuell wirklich genial. Wie allein schon der erste Shot, wie die in dieser Milchbar sitzen, das ist ja auch so cool gleichzeitig. Ne? Das ist ja nicht von ungefähr, dass sich viele auch Linke aus Skinhead-Bands und sowas, auch wie du das vorhin gesagt hast, Lukas, irgendwie daran so damit haben inspirieren lassen. Diese ganze Mod-Szene und sowas taucht ja hier auch schon so ein bisschen mit drin auf. Ne? So dieses Gleichgemachte, aber auch dieses Ausbrechende und sowas, sowas von sexueller Freiheit, aber gleichzeitig eben Vergewaltigung und so weiter. Aber es ist eben niemand, der es eigentlich machen müsste. Also es ist niemand, wo man das Gefühl hat, okay, der kämpft jetzt irgendwie um seinen Klassenerhalt oder sowas. Sondern die Frage ist so ein bisschen, oder was, glaube ich, Kubrick fragt, ist, kann uns so Bildung und die hohe Kunst und sowas, also dass wir alle sonderlich beflissen sind und viel gelesen haben und viel gesehen haben und dass wir Beethoven hören, hilft uns das eigentlich gegen die so innere Barbarei, die wir in uns haben? Und wenn nicht, was ist dann die Lösung eigentlich? Und das ist ja schon wirklich auch der Gag, dass er nicht durch die Macht des Kinos, also dadurch, dass er jetzt einen schönen Film guckt oder dann auch wieder Kunst sieht, dann bekehrt wird, sondern es wird ihm so richtig eingetrichtert. Also man versucht ja so die Kunst, die wir noch so haben, irgendwie ihm da den Rachen runterzuschieben, dass er das schluckt. Und das klappt ja nicht so richtig. Und dann noch dazu haben wir hier diese coole gesellschaftliche Ebene. Er soll ja dann aus dem Gefängnis raus. Und da haben wir auch wieder so ein bisschen dieses, wen kann das System noch tragen? Weil dann sagt dieser Gefängniswärter oder ein Politiker, weiß ich nicht mehr genau, sagt, bald haben wir ja dann eh die ganzen politischen Gefangenen. Dann muss das Gefängnis frei sein. Also dann brauchen wir hier die Räume. Und das finde ich auch so clever, ne? Also wie so damit so umgegangen wird. Ich persönlich finde nur, die zweite Hälfte stinkt so ein bisschen ab. Also ich finde, die zweite Hälfte wird dann so sehr klamaukig. Dann ist er wieder da in dieser Familie drin und so weiter. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wo Kubrick genau damit hin wollte. Ich finde die erste Hälfte stärker, aber ich finde diese ganzen, ohne dass ich jetzt einen kohärenten, kompletten Gedanken dazu fassen kann, ganz, ganz spannend, dass es eben nicht eine klassische Geschichte von irgendwelchen Rowdies ist, die hier erzählt wird.
Ich musste bei diesem Sehen auch tatsächlich sehr stark an Pasolinis 120 Tage von Sodom denken, der ja auf ähnliche Weise sich mit vielleicht der Macht der Transgression beschäftigt, mit der Frage, welchen Effekt hat sie und kann sie nicht auch eben die Transgression halt anderweitig kompromittiert und ausgenutzt werden? Ist sie nicht im Endeffekt auch eine Möglichkeit abzulenken? Und kann man nicht wie am Ende von den 120 Tagen von Sodom eigentlich dann fröhlich zur Musik tanzen, während anderswo grauenhafte Gewalt passiert? Und ich finde das eben spannend, dass dieser Film das auch so auf so einer Metaebene noch verhandelt, indem er eben selbst zum Objekt der Diskussion wird, indem er in Großbritannien viele Jahre lang verboten ist, sehr kontrovers diskutiert wird und dann Jahre später das eben nicht mehr ist. Der Jahre später vielleicht so wie diese Kontroverse, diese herausfordernde, provokative Kunst bei der Katzenlady selber nicht mehr den gleichen Stachel in sich trägt für einen großen Teil, aber das eigentlich nur mit einer zeitlichen Mode zu tun hat und das, was er im Kern anspricht, die Brutalität und die Perversion dieser erziehenden Strukturen, dass die immer noch da ist. Also, dass wir diesen Film nicht mehr als kontrovers wahrnehmen oder nicht mehr im gleichen Maße, obwohl er eigentlich noch dieselbe Sprengkraft besitzen müsste. Das finde ich eine ganz interessante Frage. So, wie verändern sich da Formen und Herausforderungen und wie korrespondieren die eben jeweils mit der Zeit? Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel ein Film wie 120 Tage von Sodom ist in der Hinsicht vitaler in seinem Schock.
Ja, das liegt sicherlich daran, dass er bei Pasolini noch diese faschistische Komponente ganz stark hinzukommt.
Aber diesem Film wurde ja auch mehrfach Faschismus vorgeworfen, also zum Beispiel von Pauline Kael in einem bekannten Text.
Ja, was ja ganz erstaunlich ist, dass beide Filme sehr stark auf Design setzen. Also bei Pasolini ist es Kubismus, Futurismus, Bauhaus, Jugendstil. Und Kubrick hat ja für diesen Film auch fast nur gesucht, was schon da ist. Er hat also mit seinem Ausstatter hat er Architekturzeitschriften durchgeblättert. Die haben also lange gesucht. Also diese Milchbar ist, glaube ich, eingerichtet tatsächlich für den Film. Und es gibt ein paar andere Sachen noch. Aber das meiste, was wir im Film sehen, ist tatsächlich das, was an Design in dieser Zeit vorzufinden ist und an Kunsthandwerk. Und das verwendet er. Und das, finde ich, zeigt ja eben auch sehr, sehr viel. Also über die Haltung, eben die Christian eben nannte, verfeinert eigentlich die Kunst auch die Sitten, wie man jetzt im Idealismus durchaus glaubte, oder dass man auch, wenn man an Schiller denkt, das Theater als Anstalt sieht, als Lehranstalt, das Theater macht uns zu besseren Menschen. Und bei Kubrick ist eher die Frage, kann beides parallel existieren, die Barbarei und die Verfeinerung durch die Kunst? Oder ist es sogar so schlimm, dass die Kunst uns sogar noch dazu führen kann, dass man barbarisch wird?
Ja, das ist ja in diesem Fall definitiv so. Ludwig van ist hier mit Gewalt verbunden.
Ja.
Und ganz interessant ist noch, dass irgendwann ist der Alex da im Knast und dieser Pfarrer unterrichtet ihn und er liest die Bibel und er sagt ja dann so quasi, dass er das Alte Testament alles super findet, wo irgendwie halt Gott straft und da rumgehurt wird und so weiter, und das Neue Testament, so das ist ihn dann nicht, das versteht er nicht so richtig. Und das ist ja dann, wenn man mit Philosophie kommen will, vielleicht so mit der so nietzscheanischste Film vielleicht von Kubrick, der so ein bisschen sagt, ja, diese Gewalt ist im Menschen drin und es geht eben um das Recht des Stärkeren. Und dann ist halt die Frage, die sich daraus erschließt, ist ja gut, müssen wir dann einfach diese Außenseiter brechen? Also müssen wir die einfach brechen? Können wir die überhaupt therapieren? Aber er bleibt eben nicht da stehen, sondern fragt, und wem nützt das eigentlich? Also dass am Ende quasi dieser Politiker sich dann auf die Seite von Alex schlägt, weil an ihm quasi gezeigt wird, die haben es geschafft, ihn zu therapieren, finde ich auch nochmal ganz interessant. Also er bettet dann schon wieder so in gesellschaftliche Sachen ein. Also auf jeden Fall, ich finde es immer noch kontrovers. Ich finde es auch kontrovers, wie ja diese Vergewaltigungsszenen und sowas gezeigt werden. Aber ja, immer noch ein Film, über den man sich, glaube ich, vorzüglich streiten kann, der wirklich stilistisch sehr dicht ist und sehr, sehr spannend, finde ich, ja.
Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neill and Marissa Berenson, has won the Best Picture and Best Director Award presented by the National Board of Review. Richard Schickel, in a Time Magazine 7-page cover story, called the film ravishing, overwhelming, an uncompromised artistic vision, and said, "Director Stanley Kubrick asserts a claim to greatness that time alone can, and probably will, confirm." CBS TV critic Pat Collins called it a masterpiece, monumental, a perfect film of epic size. Playboy magazine's Bruce Williamson, a film classic.
Kubrick will danach Napoleon-Film machen und dann kommt, wisst ihr, welcher Film da rausgekommen ist, der das war? Ihr wisst das doch bestimmt, wie er hieß, warum er das dann nicht gemacht hat. Nee, genau, aber also Kubrick wollte eigentlich einen Napoleon-Film machen und dann ist ein anderer.
Ach, du meinst Waterloo ist rausgekommen und dann wurde das Ganze abgebrochen, ja.
Also da sehen wir wieder diesen Charakter von Kubrick, dass er gesehen hat, oh, jetzt kommt der Film raus. Oder der ist, glaube ich, gefloppt, Waterloo, und dann hat, glaube ich, der Verleih auch gemeint, ja, dann wissen wir nicht so genau, ob wir das jetzt noch machen wollen. Dann hat Kubrick hat schon sehr viel eben Recherche betrieben und so weiter für dieses große Epos und dann aber gesagt, ich mache stattdessen Barry Lyndon. Lukas, kannst du was dazu erzählen?
Na gut, ich würde sagen, Barry Lyndon ist ja in weiten Teilen tatsächlich eine Picaresque, so eine Art Schelmenroman, eine Gesellschaftsromangeschichte, die Barry, die Stanley Kubrick mit seinen ganz eigenen Perspektiven aufwertet. Also wir haben die Geschichte von, diesem später als Barry Lyndon firmierenden Landadel, also so ein armer Landadel am ehesten, der durch so eine sehr episodenhafte Geschichte springt, der sich in seine Cousine verliebt, dann mit dem Mann, der die liebt, ein Duell kämpft, das gewinnt, dann aber flieht, in der Karriere, in der Armee macht, in diesem siebenjährigen Krieg, dann preußischer Spion wird, Trickbetrüger. Wir sehen also, dass ja auch diese sehr Tableau und sprunghafte Geschichte der Picareske eben durchexerziert wird bis in die zweite Hälfte, wo er dann auf eben diese Lady Honoria Lyndon trifft, die er heiratet, wodurch er eben zu diesem Lyndon wird. Das ist dann die zweite Geschichte, die sich auch viel eben mit seinem Sohn beschäftigt und mit der Unzufriedenheit, aber auch mit der Herausforderung, die in diesem Sohn liegt. Und das ist halt eine sehr sprunghafte Struktur, die im Endeffekt, wenn man sie runterbrechen will, aus Aufstieg und Fall besteht. Und ich glaube, das Berühmteste an diesem Film ist seine visuelle Komponente. Er lehnt sich hier ganz klar an viele Gemälde der Romantik an, wird dann auch tatsächlich immer in so stellenweise noch mit Zeitlupe versehenen Tableaus heruntergebrochen, immer verbunden mit so langsamen Zooms. Die Strukturen, die Verhältnisse bleiben immer gleich, aber der Abstand, den wir dazu gewinnen, wird dann nach und nach größer. Er stellt diese Visualisierung auch sehr stark aus. Und in der zweiten Hälfte, wo er dann dieses System, in das er sich hineinschmuggelt, wieder verlässt, da schaltet das dann auf die sehr typische kubrickianische Zentralperspektive. Also da ist er ständig unter Beobachtung, unter Kontrolle und verliert das Ganze wieder. Und ich finde diesen Film vor allen Dingen unterhaltsam auf einer Ebene, naja, sagen wir, ein Kontrast, der bei Kubrick öfter angelehnt ist, nämlich dieses perfekt durchexerzierte und aufgebaute und sehr manierlich arrangierte dieser ganzen, ja, dieser Bilderwelt und im Kontrast dazu diese eben wahnsinnig dummen und eitlen und selbstgerechten Figuren, die immer wieder an jeder guten menschlichen Tat und an ihrem Eigennutz eben scheitern. Und ich finde, das ist vor allen Dingen visuell wahnsinnig berauschender Film, aber auch eben tatsächlich ein sehr, sehr geistreich gewitzter Film eben in weiten Teilen. Ich verstehe, dass Leute ihn nicht zu den großen Werken von Kubrick hinzuzählen. Für mich zählt er aber dann doch dazu, einfach weil er hier einen sehr beeindruckenden Kontrast da schafft.
Ich muss mal zu Protokoll sagen, ne, dass ihr euch nicht auf diese Zusammenfassung habt vorbereiten können. Also Wolfgang jetzt so Clockwork Orange und ach doch, Wolfgang, du schon. Stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die von euch aus dem Stegreif besser kommen als meine aufgeschriebenen. Deswegen habe ich euch hier zu Gast. Ja, Barry Lyndon fällt immer so ein bisschen hinten runter, hat man das Gefühl, ne, wenn man das jetzt mal so salopp sagen möchte. Das ist immer so der Film bei allen, bei dem alle sagen, ja, und dann hat Kubrick halt noch Barry Lyndon gemacht, wurde damals halt auch nach diesen ja wirklich großen, sehr eigenständigen Werken irgendwie dann nochmal, ja, auch nicht so euphorisch aufgenommen. Wie siehst du das, Wolfgang?
Ich liebe diesen Film und ich liebe diesen Film vor allem aufgrund seiner besonderen Stimmung. Und diese Stimmung zu beschreiben, ist gar nicht so leicht. Das ist eine Stimmung, die wir heutigen kaum nachvollziehen können. Und für mich ist das die ganz große Leistung dieses Films, dass er wirklich ein Historienfilm ist, in dem er überlegt, wie könnte überhaupt ein Charakter, ein Mensch im 18. Jahrhundert, da spielt der Film, empfunden haben, der fasst Liebe, der fasst Krieg anders auf als wir. Auch hier, das ist wieder ein Kriegsfilm, zumindest stellenweise. Er spielt, handelt ja vom Siebenjährigen Krieg und der Held, der Antiheld dieses Schelmenstücks dient in der britischen Armee. Und das ist ein ganz anderer Krieg, den er hier zeigt. Wir haben das bei Wege zum Ruhm oder wir haben es dann auch bei Full Metal Jacket mit leidenschaftlichen Kriegen zu tun, mit einer hohen Emotionalität, die damit schwingt, auch einer blanken Angst zu sterben. Und was zeigt er hier? Der zeigt hier zwei feindliche Armeen sich gegenüberstehen und dann gehen die in aller Gelassenheit, also schleunig, mit einem schleunigen Schritt ist, aber in aller Gelassenheit und ohne Emotion, also ohne die Angst zu haben, zum Beispiel zu sterben, aber auch nicht ohne einen großen Eifer zu überleben, aufeinander zu, fechten das aus, manche bleiben tot, manche überleben, so ist es halt.
Und er wählt dazu diese sehr strenge, objektive Kamera in weiten Teilen, diese lateralen Fahrten, die das Ganze auch zu so einer Vernichtungsmaschinerie machen. Also das Technische dieses Prozesses, dieser Massenvernichtung, die da stattfindet, wird ja auch ganz stark hervorgehoben. Und kontrapunktisch dazu gibt es dann diese absurd fröhliche Marschmusik, die das Ganze halt dann wirklich auch fast ins Komödiantische überführt, ohne dem halt, ja, den Ernst zu nehmen.
Das ist aber eine andere Haltung zum Krieg. Also wir haben hier heute auch wiederum eine vollkommen andere Haltung als beispielsweise beim Ersten Weltkrieg. Heute sagt man, dass man, also zum Beispiel ist ja eine Rechtfertigung für Drohnen immer, dass man sagt, hier, wir müssen unsere Soldaten schützen, dass wir keine toten Soldaten haben. Früher hätte man so nicht gedacht. Also man sagt, ja, aber wenn ja jemand stirbt, dann, also klar, Soldaten sterben, was denn sonst im Feld? So, also dass man, also du kannst heute, könntest du ja keinen Krieg mal gerade so rechtfertigen, wo du sagst, naja, das sind halt 10.000 solche Soldaten gestorben. Undenkbar. Im Ersten Weltkrieg vollkommen anders. Und hier haben wir nochmal eine Haltung, wo man sagt, ja, das ist ein zwischenstaatliche Kriege. Das muss auch gar nicht mit einem Nationalismus gekoppelt sein. Das muss nicht mit blankem Hass auf den Feind geschehen, sondern das ist eigentlich das, was Karl Schmidt ja sehr beschäftigt, ist, dass hier durch diese Nationalstaatlichkeit die Kriege eingehegt sind. Man hat einen Konflikt und danach trägt, wenn der ausgetragen ist auf dem Feld, dann wird wieder Frieden geschlossen, dann ist wieder in Ordnung. Und so ein, und das erleben wir hier und das sehen wir aber dann auch, wie hier geliebt wird, wie hier gelacht wird, wie Dinge aufgefasst werden, dass Kubrick sich offenbar sehr damit beschäftigt hat. Und das ist es eben, es ist jemand, der ein großer Leser ist, der sich sehr damit beschäftigt hat, zu überlegen, wie kann ich eigentlich diese Stimmung vermitteln? Denn wenn wir heute irgendeinen Historienfilm sehen, dann sehen wir eigentlich zum einen meistens Uwe Ochsenknecht mit einem angeklebten Bart, zum anderen aber sehen wir heutige Weltanschauungen in einem historischen Kostüm. Und das erleben wir hier nicht. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Historienfilm und das finde ich so beeindruckend.
Und durch die Hintertür kommt aber dieser kleine Existenzialist Kubrick dann doch manchmal durch, wenn es eben dann doch gezeigt wird, wie einzelne Charaktere in ihrem Streben zur Macht hier versuchen, diese gesellschaftlichen Strukturen so ein bisschen zu cheaten auf ihre Art und Weise. Das finde ich ganz interessant. Also ich meine, genau mit was für einer Lässigkeit hier so ein Duell hingenommen wird. Okay, ja, dann duellieren wir uns jetzt halt. Und man hat das Gefühl, okay, einer von euch wird gleich sterben. Und die stehen da so, als weiß ich nicht, jetzt wären sie gerade beim Grillen oder so im Park. Und genauso ist es ja, wie ihr das gerade gesagt habt, ne, während die da so in den Krieg schreiten. Oder was ich auch mochte, ist übrigens, wie da geplündert wird. Also hier wird ja kurz mal gezeigt, ja, diese ganze Kriegsmaschinerie hat natürlich nur funktioniert, weil man weiß Gott, wie viel geplündert hat. Und wir sehen da so ein unglaubliches Bild, wie so ein Farmhaus einfach abbrennt. Und die Soldaten, ja, schreiten einfach gut gelaunt mit der Beute. Da so mir nichts, dir nichts weiter. Aber gleichzeitig kommt ja hier dann doch immer raus, sodass dieses Duell gezinkt war, ne? Dass er hier eigentlich hätte sterben sollen. Oder dieses, also wenn wir noch sehen, wie in Clockwork Orange jemand mit einem riesengroßen Penis totgeprügelt wird, dann entsteht hier ein Duell, weil jemand anderem eine Schleife reicht. Ja, also ich habe das Gefühl, so Kubrick hat Interesse eigentlich am gleichen Thema, aber ist bereit, sich da völlig anders ranzugehen jetzt in diesem Film und nicht zu sagen, wir machen das jetzt auch überdreht, wie Dr. Seltsam oder sowas, dann ist es halt so, sondern nee, hier will er das halt, also schwelt das alles, ist alles so unterschwellig. Ich wette, dass zum Beispiel auch Paul Thomas Anderson Phantom Thread beeinflusst ist, zum Beispiel von Barry Lyndon. Das habe ich auch das Gefühl. Das ist so eine ganz starke so Unterschwelligkeit dieser ganzen Emotionen, bis das dann irgendwann doch wieder rausbricht und dann halt am letzten Duell, wo ja dann tatsächlich eine einzelne menschliche Entscheidung dann dazu führt, wer dann da die Oberhand im letzten Duell übernimmt. Also strahlt trotzdem immer mal wieder so durch. Also es ist schon ein spannender Film, aber auch ein sehr unterhaltsamer Film, finde ich. Also man denkt so, uff, Barry Lyndon, jetzt 3 Stunden Historiendrama. Es ist witzig auch. Also es ist witzig, weil es so absurd ist. Ja. Also ich würde sagen, nicht zu viel Respekt oder Angst haben vor Barry Lyndon. Also die kann man schon, kann man sich schon gut anschauen. Es ist ein witziger, ulkiger Film, ja.
Na, es ist ja wirklich so eine gewisse Clausewitzsche Eleganz in diesen Kriegen und auch in diesen Duellen. Sie sind die Fortführung von anderen Aspekten des menschlichen Miteinanders, von eben Diplomatie. Man merkt dann aber, dass dieses menschliche Miteinander eben nicht von den gleichen Regeln, von dieser selbstrechtfertigenden Logik und Eleganz eines Adels geprägt sind, sondern dass auch dieser Adel eben menschlich und fehlbar und in seinen Handlungen immer eben total, ja, abstrus und selbstgerecht ist. Und ich finde auch im, also ich meine, man würde bei diesem Film, in der Regel spricht man natürlich auch noch über die Tatsache, dass hier spezielle NASA-Linsen von Zeiss genutzt worden sind, die eine besondere Brennweite finden. Aber ich glaube, diese technische Innovation dient ja vor allen Dingen einem inhaltlichen, einem formalen Aspekt, nämlich, dass diese Kunst dieser Zeit reproduziert wird und dass man das, was in dieser Kunst dargestellt und behauptet wird, zum einen eben hofft, wir haben zuerst ihn als Figur der Romantik und dann kippt das später nachher in diesen Absolutismus, in die Zentralperspektive. Also wir sehen auch, wie hier wieder im Großen und Ganzen die Kunst der Romantik und ihr Versprechen scheitert und wir dann irgendwie nachher eigentlich nur noch so barocke Vanitas-Motive übrig haben. Und ich finde, wie diese Kunst-Epochen hier prägend außen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes als Rahmen. Das ist eben auch nochmal sehr interessant. Also in dieser Hinsicht setzt er da seine Interessen und seine Themengebiete, seine Sujets, die zum Beispiel vorher bei A Clockwork Orange angelegt waren, eben auch noch fort.
I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and two little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe.
You can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me.
Cut, 5 Jahre später kommt The Shining raus, eine Literaturverfilmung von Stanley Kubrick, ne, basiert natürlich auf diesem sehr, sehr bekannten Roman von Stephen King. Es geht hier um Jack Pence, gespielt von, ne, wo ist jetzt hier, Jack Nicholson, Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, genau, der natürlich mit seiner Familie das Overlook Hotel hüten soll und eigentlich Schriftsteller ist und immer wahnsinniger wird und dann natürlich seinen Sohn auch mit einem imaginären Freund bzw. Geist spricht. Und dann kommt noch diese ganze übersinnliche Ebene des Shinings dazu. Ich kürze das hier mal so ein bisschen ab, damit wir noch durch das Werk durchkommen. Obwohl natürlich man auch über The Shining wahrscheinlich 3 Stunden lang reden könnte. Finde ich ganz interessant, dass ja auch da wieder Leute sehr enttäuscht waren am Anfang, als der Film rausgekommen ist. Hauptsächlich Stephen King selbst. Der sagt, das ist die schlechteste Stephen King-Verfilmung, die es gibt. Da muss ich wirklich sagen, hat er wahrscheinlich also, nur diese gesehen. Das ist schon also echt sehr ironisch.
Meine Haltung war eigentlich immer, es gibt eigentlich nur schlechte Stephen King-Verfilmungen, außer Shining, außer Christine und Carrie. So dachte ich immer.
Ja, und damit hier wieder in einem neuen Genre, wenn man das so nennen will, ne, Stanley Kubrick bewegt sich hier in den Horror hinein mit einem aber sehr, ne, nicht wie man das heute viel hat, Jumpscares und so weiter, sondern mit einem sehr langsam sich aufbauenden Film und aber auch diesem schon sehr früh angelegten, sehr manischen Spiel von Jack Nicholson. Das war ja auch eine Kritik an diesem Film, dass er hier eigentlich also den Wahnsinn schon am Anfang spielt, dass er sich nicht langsam dahin entwickelt, sondern man merkt eigentlich ab der ersten Szene schon, was hier angelegt ist. Witzigerweise geht das ja gerade als Meme rum auf Twitter. Also jetzt, wo die Leute mit ihren Kindern zu Hause sein müssen, gibt es dieses Bild, wo Jack Torrance mit seiner Familie ins Hotel fährt. Da wird dann geschrieben, das ist frauenfeindlich und macht sich über Vergewaltigung lustig oder über Gewalt, ne, in der Ehe lustig. Ich glaube, eher soll der Witz sein, dass Leute halt ihre Kinder hassen, was natürlich offensichtlich nicht stimmt, aber egal. Aber auf jeden Fall auch popkulturell halt heutzutage weiterhin noch wichtig, dieser Film. Was ist eure Meinung zu Shining?
Ja, ich schätze den sehr. Das ist jetzt sicherlich kein Film, den ich mir wie Barry Lyndon immer mal wieder so zum Spaße ansehe, da er doch, und das liegt sicherlich auch sehr stark an Jack Nicholson plus diesem fast barbarisch anmutenden Formalismus hier schon, so ins Eingemachte geht und man eigentlich, auch wenn man ihn schon häufig gesehen hat, doch immer wieder mit etwas konfrontiert wird, mit dem man sich vielleicht gar nicht so viel konfrontieren will. Wer den Film übrigens noch nicht gesehen haben sollte, das kann ja durchaus sein, der hat auf jeden Fall diese Eröffnungsszene schon sehr oft gesehen, wenn er irgendeinen Horrorfilm geguckt hat. Also es gibt da so eine Fahrt hin zu diesem Hotel, die Kamera von oben, das findet man wirklich in jedem zweiten Horrorfilm oder in jedem zweiten Thriller wird das immer wieder bedient. Meistens ist aber dann alles, was danach kommt, dann nicht mehr auf Kubrick-Niveau. Ich finde den Film toll und dass das jetzt auch zugleich so ein Meme wird und man könnte noch weitere Memes daraus ja basteln, ohne weiteres, also und dass er auch diesen hohen Designcharakter hat, das zeigt dann auch, dass man diesen Film vielleicht mal auch ganz formalistisch betrachten könnte, also von diesem Wahnsinn abstrahiert, vielleicht sollte man ihn mal ohne Ton sich ansehen und einfach nur dieses Spiel mit Formen, mit langen Fahrten durch Gänge, durch Ausstellen von Teppichmustern und so. Also da könnte man, glaube ich, auch einen Experimentalfilm machen, der vielleicht gar nicht mehr die Stephen King-Vorlage braucht. Also ein beeindruckend durchkomponiertes Werk.
Gibt es nicht auch diesen Kult, der den Film irgendwie übereinander legt und dann gucken die sich den vorwärts und rückwärts gleichzeitig an und schauen, was dabei rauskommt? Ja.
Ja, das ist auch Teil der Dokumentation Room 237, die über diesen Film gedreht worden ist, in dem verschiedene Theorien von obsessiven Zuschauern, sage ich jetzt mal, zusammengetragen werden. Also es gibt ja auch Leute, die glauben hierin, würde Stanley Kubrick zugeben, dass er die Mondlandung gefälscht hat mit seinen ganzen Verweisen auf die Apollo 11 Mission zum Beispiel. Vor allen Dingen muss ich zuerst sagen, in Teilen verstehe ich natürlich, was Stephen King als Kritiker dieses Films meint. Mit dem Buch hat das hier sehr wenig zu tun. Und ich glaube auch, dass er sich persönlich darin zu stark sieht, als jemand, der hier seine eigene Alkoholsucht auf Seiten gebannt hat. Und das findet in diesem Film ja dann nicht mehr statt. Das ist kein empathisches Porträt, sondern das ist ja auch eine sehr spöttische Überzeichnung von Familienverhältnissen. Also es ist weniger der Horror des Aufbaus, sondern man sieht das Unvermeidliche von Szene 1 eigentlich kommen. Man weiß, dass hier Eskalation, dass hier Gewalt und Tod stattfindet. Man weiß von Szene 1, dass etwas mit Jack Nicholson, mit Jack Torrance eben nicht stimmt. Und man kann aber dagegen auch nichts tun. Es scheint hier alles schon in sehr festen Bahnen gefügt zu sein. Und das bestätigt sich dann am Ende, wenn wir sehen, dass das ganze Teil eines endlosen Kreislaufes ist. Dass das Ganze immer und immer wieder durchexerziert wird. Mir gefällt auch tatsächlich die Stimmung dieses Films, diese Gleichzeitigkeit des Übernatürlichen und des Innerlichen, das so schablonenartig übereinander gelegt wird, das immer wieder miteinander verschmilzt. Vor allen Dingen aber ist es auch eben ein Film, der durch auch den Rückbezug auf die Vorlage immer wieder so kleine, merkwürdige Spielereien entwickelt. Also diese einzelnen Horrorsequenzen, zum Beispiel auch diese merkwürdige kurze Szene, diese Einspiele eigentlich nur mit dem Mann im Schweine- bzw. Bärenkostüm, der dann einem anderen sehr nahe kommt, eine Figur aus dem Buch, die hier dann nur noch so als kleines Fragment eben übrig bleibt. Und auch hier ist es wieder die Idee, dass da etwas Großes, Unausweichliches besteht, aber dass es zerfällt eben in einzelne Splitter des Horrors, was mich hier so fasziniert. Und es ist auch wieder tatsächlich ein sehr witziger Film. Also ein Gag, der mir besonders gefällt, ist, dass wir quasi 30 Minuten sehen, wie hier eine Figur, gespielt von Scatman Carruthers, Dick Halloran, heranreißt und dann wird er nach eigentlich 30 Sekunden hier getötet und dann dieser endlose Aufbau kontrastiert mit dieser kurzen Entladung. Das ist schon einfach tatsächlich auch ein Gag, wie ein Komiker ja immer wieder aufbauen. Und ich finde auch, schafft hier Kubrick für eines der schönsten Symbole eigentlich für sein eigenes Schaffen. Wir haben das Modell des Labyrinths, über dem Jack Torrance dann irgendwie bösartig grinsend steht, wie so ein Regisseur dieser Welt, ein Meister, der alles beherrscht. Und am Ende verendet er doch dann in diesem Heckengarten, da friert er da einsam und traurig und muss seinen Sohn da dann irgendwie ziehen lassen. Und wir sehen auch der Künstler, der alles beherrscht, der alles steuert, der an der Spitze zu stehen scheint, als großer Patriarch, als Schöpfer, der kann sich in seinem eigenen Werk verrennen. Und ich finde, hier hat sich dann Kubrick doch eigentlich ganz schön ein selbstkritisches Denkmal eben gesetzt.
Ja, und es ist ganz interessant, und da steht der Film, glaube ich, schon für sich, dass wir hier eben im Gegensatz zu ja fast allen anderen Filmen, die doch vorher gekommen sind, gar nicht so doll so eine Vielschichtigkeit des Systems und der Gesellschaft und des Einzelnen und sowas drin haben wie sonst. Also wir haben hier nicht das Gefühl, dass Kubrick uns hier noch viel erzählen möchte über die Gesellschaft. Was hat der Einzelne darin zu tun? Was gibt es alles für verschiedene Charaktere? Hier streiten ganz viele verschiedene Menschen miteinander. Ist es ein Abbild der Zeit und so weiter? Sondern irgendwie scheint er hier das Gefühl zu haben, es reicht. Also ich breche diese King-Story noch weiter runter. Ich nehme nur diesen Schrecken und versuche das dann architektonisch mit der Stimmung und hier dann ja wirklich dann mit Steadicam und so nur in den Bildern, in den Sounds irgendwie nur zu zeigen die ganze Zeit. Also es wirkt wie so eine leichte Emanzipation über das, was vorher gekommen ist, dass er sich hier wirklich traut, mal also sehr nah ranzugehen und nur in der Stimmung zu bleiben und das aber auch mit Bravour zu schaffen. Also hier hat man das Gefühl, hier braucht man es jetzt nicht. Also hier braucht man nicht noch irgendwie die Frage, was passiert eigentlich in der Gesellschaft und so weiter. Ja. Das finde ich schon zeugt auf jeden Fall auch von seinem Können, dass sowas möglich ist. Und ich finde auch gerade diese, ja, um das Wort nochmal zu sagen, diese Emanzipation über die Stoffe. Also ich finde es eigentlich cool, dass Kubrick sagt, ich nehme immer einen Stoff, aber dann mache ich daraus, was ich möchte. Das finde ich eigentlich so ganz, ganz bemerkenswert so an seinem Werk. Ice White Shot vielleicht auch noch so ein Film, der auch so sehr in den Charakteren drin bleibt, aber da geht es natürlich auch um das Bild der Ehe, um die Gesellschaft noch viel mehr als hier.
Wir sollten vielleicht noch kurz darüber sprechen, dass dieser Film hier im Speziellen ja in den letzten Jahren ungemein präsent war. Nicht nur findet er bei Steven Spielberg in dieser Overlook Hotel Sequenz in Ready Player One nochmal statt, sondern es ist ja auch nochmal diese Fortsetzung des Romans. Stimmt. Dr. Sleep gerade adoptiert worden letztes Jahr. Beides Sachen, die, wo ich das Gefühl habe, sie tragen wenig zum ursprünglichen Werk bei, sondern benutzen es einfach so als, ja, wie wir das vielleicht bei Clockwork Orange schon angedeutet haben, als Kunstobjekt, als Kultobjekt vor allen Dingen, losgelöst und rein auf das Ikonenhafte heruntergebrochen. Und das fand ich in beiden Fällen sehr hohl und sehr, sehr unangenehm. Also beides Werke, beides Filme, die ich für wenig ergiebig halte, auch in der Art, wie sie eben in Kontakt stehen mit The Shining selbst.
Ich finde es relativ untypisch für Kubrick, dass, ich weiß nicht, wie es im Roman ist, dass die Familie es schafft zu fliehen hier. Also, dass er sie nicht umbringt. Auch als ich das erste Mal The Shining gesehen habe, bin ich fest davon ausgegangen, dass er sie am Ende umbringt, aber sie kommen dann doch am Ende noch weg und er friert dann halt ein und ist dann halt in diesem Bild gebannt, ne, als Geist in diesem Hotel. Finde ich ganz interessant. Ich frage mich, warum er das so gewählt hat.
Ja.
Naja. So.
Es wird ja dann tödlicher
Joker.
Wieder.
We're gonna have to put you up for the Congressional Medal of Ugly!
I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor.
Revelry!
You will not like me! But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair.
I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them.
Happy birthday! Private Pyle, now I'm Private Joker, your new squad leader, and you will fuck with me!
You're a real comedian.
Well, they call me the Joker.
Ja, das stimmt, das ist so, nämlich denn 1987 kommt nach anderen Vietnamkriegsfilmen Full Metal Jacket raus. Ja, ein Film, der in zwei Teilen basiert, einmal in einem, aus zwei Teilen besteht, einmal in einem Rekrutencamp, wo junge Menschen auf den Vietnamkrieg zu- und abgerichtet werden sollen. Und dann später sind wir tatsächlich in Vietnam und einer der Charaktere, Joker, ist hier tatsächlich als erst als Journalist, aber dann auch als Frontsoldat mit im Einsatz und Lukas, du mochtest ihn nicht so, oder? War das nicht so?
Ach, nein. Ich finde, er zerfällt natürlich sehr offensichtlich in zwei Hälften und die erste ist für mich ungleich stärker als die zweite. Das ist ja nun auch keine Meinung, die besonders originell ist oder mit der ich allein stehe. Ich glaube, die erste Hälfte ist erzählerisch oder sagen wir in der Form so elegant, dass die zweite dagegen nur verlieren kann. In der ersten sehen wir ja eine Figur in Form von eben Private Pyle, der sich anders bewegt als alle anderen, dessen Körper auch anders ist als der von allen anderen, der herausfällt und wir sehen, wie er sich in die Bewegungsstrukturen, in die Gleichförmigkeit des Militärs einfügt. Und das ist die Geschichte, die da erzählt wird, das Einordnen, das Unterordnen und dann das finale ja Ausbrechen durch eben die Selbstvernichtung durch den Selbstmord, das nicht bestehen können in derartigen Strukturen. Und die zweite Hälfte, der fehlt diese klare und für mich auch eben sehr überzeugende Bewegungschoreografie, die eben in Bildern sehr gut erzählt und alle Vektoren verschießen sich wild in alle möglichen Richtungen. Dieses Vietnam, das soll natürlich nicht das echte Vietnam sein, wie man das dann zum Beispiel von Francis Ford Coppola kennt, sondern eine traumhafte Rekreation, wie vielleicht dann das New York später in Ice White Shut. Es geht hier nicht um eine echte Welt, aber ich finde hier passiert in der zweiten Hälfte nicht mehr so sonderlich viel. Man hat vielleicht noch ein paar Diskussionen um Bildkultur, auch um Informationskultur, also um die Frage, wie Informationskanäle und Eigenständigkeit funktioniert. Aber ja, ich weiß nicht, die zweite Hälfte lässt mich jedes Mal und auch dieses Mal wieder ein wenig ratlos zurück.
Ja, mir geht es da ähnlich. Also die zweite Hälfte ist nicht die stärkste, wenngleich ich es dann als Gesamtkonzept doch richtig finde, dass der Film so ist. Und dann meine ich, vielleicht muss man die zweite dann einfach hinnehmen, um um das Konzept richtig zu haben. Und das, also ich folge hier einfach nur der Interpretation von Slavoj Žižek, die ich aber einfach für die beste halte. Und zwar setzte er sich in seinem Buch Ich höre dich mit meinen Augen damit auseinander, dass wir ja ein ganz eigenartiges Verhältnis haben zur Affirmation und Subversion. Und zwar glaubt man gern, wenn man etwas Subversives innerhalb eines Systems, dann könne man dieses System stören. Gerade mit Ironie wird das ja häufig versucht. Und Žižek sagt ja, das ist ja so eine Grundthese von ihm, dass Subversion quasi das System immer wieder braucht und dass das eigentlich auch sehr effektiv ist, während die totale Affirmation eben der Wunsch wirklich dazu zuzugehören, wirklich Soldat zu sein. Also das Ganze, diesen ganzen Drill zu affirmieren, führt am Ende dann, wie beim Ende des ersten Teils, zum Selbstmord. Also das macht dann das System tatsächlich kaputt. Das ist eine Überaffirmation, die viel subversiver ist als die Subversion, die wir erleben können eben bei der Joker-Figur, also bei der Figur, die dann eben nach Vietnam auch geht, die das alles ironisch nimmt, die noch eine Friedenstaube auf dem Helm trägt, wo alles irgendwie auch eine gewisse kritische Distanz zu all dem hat, aber was am Ende dazu führt, dass wir dann doch da einen sehr, sehr effektiven Soldaten haben, der viel besser in das System passt, als der, der es total affirmiert. Das finde ich ans Konzept hier einmal durchbuchstabiert, nach wie vor sehr reizvoll, wenngleich ich auch sagen würde, rein filmisch betrachtet ist der erste Teil der beeindruckendere, und wenn man sich mal so erinnert, wird der auch laufend irgendwie irgendwo zitiert, während der zweite Teil dann doch immer so ein bisschen wegbricht.
Aber eine Frage, dieses Konzept der Überidentifikation, also das gibt's ja bei Judith Butler oder bei Slavoj Žižek zum Beispiel, das hat ja immer, ist ja immer ein bewusster Prozess, also es ist ja eine Art von Protest, es ist ein Eingliedern, um eben, also man wird da so eine Art kommunikativer Guerillakrieger. Ist das denn hier ein bewusster Prozess oder ist das nicht etwas, das dieses System hier selbst hervorbringt? Also das frage ich mich dann, wenn das so beschrieben wird.
Also bei Žižek ist, also grundsätzlich gibt es diese Idee, dass man sich also bewusst für eine Überaffirmation entscheidet. Ich würde sagen, hier in dem Beispiel des Films ist es auf keinen Fall so. Aber bei Žižek gibt es auch immer wieder in der Theorie eben diese Sache, dass quasi das System selbst das macht und dass das System damit auch selbst immer gefährdet ist, weil es eben solche überaffirmativen Subjekte hervorbringt. So, also das ist dann quasi unentschieden jetzt.
Es gibt es in der Sozial- und Kulturanthropologie diesen Begriff der Rituals of Rebellion, ne? Also sowas wie Silvester zum Beispiel. An einem Tag dürfen dann halt alle mal knallern und dann ist man aber auch wieder ruhig. Oder bei Weiberfastnacht, dann darf man mal den Schlips abschneiden, aber sonst soll man dann wieder zurück bitte in die Küche gehen oder sowas, ne? Also diese Idee quasi, dass das System auch eben quasi gerade die Rebellion braucht und am besten die einhegt, um weiter bestehen zu können. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, das so auf diesen sich dann selbst tötenden Private da zu lesen, dass er quasi in seinem Selbstmord dann der perfekte Soldat ist, weil er sich auch, ja, also dann halt da so aufbegehrt oder dann eine Tötungsmaschine wird. Ich glaube, dass natürlich absichtlich, also das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, aber absichtlich natürlich der zweite Teil ganz anders ist als der erste Teil, ne? Also dass der erste Teil so in ganz klaren Linien abläuft, dass das alles so sehr symmetrisch gezeichnet ist, so wie auch diese Kaserne da dargestellt wird, dass das dieser Drill Sergeant ist, der ja auch super witzig ist, der erste Teil auf eine Art, ne? Also dass er da einen tatsächlichen Drill Instructor ja auch genommen hat für diese diese Rolle, und dann am Ende sehen wir eben, nachdem die Leute wirklich, also ihnen alles ausgetrieben wurde, sind sie dann tatsächlich halt im Krieg, und da ist es natürlich sehr wirr, und da sehen wir schon dann auch eben in so einzelnen Charaktermomenten, wie ja, so das, was sie gelernt haben, sich dann halt widerspiegelt und bahnbricht, ne, in dem, wie sie jetzt handeln. So, ich fand das schon, also ich verstehe, dass man so ein bisschen vielleicht sagt, gut, das ist so ein bisschen zu gleichförmig vielleicht oder zieht nicht so stark an, aber ich finde, dass der erste Teil so stark ist, dass das noch lange mit einem resoniert, während man schon im zweiten Teil ist, obwohl es für die Charaktere, die wir sehen, eigentlich schon vergessen ist. Also für mich, der ich diesen Film vorher noch nicht gesehen hatte, hat das sehr gut funktioniert. Ob diese letzte Szene dann, weiß ich nicht so genau, aber an sich fand ich gerade, wie sie da dieses Haus stürmen und sich dann streiten und dann diese Befehlsmacht dann immer wieder wechselt und sich Leute gegen auflehnen, ganz stark, ja.
Was ich übrigens interessant finde, dass dieser Film gerade auch eben dann bei amerikanischen, aber auch bei Bundeswehrsoldaten auch so einen gewissen und vielleicht wieder der böse Begriff Kultstatus genießt. Also ich habe dadurch, dass ich ein paar Mal bei so Planspielen wie Polis oder so mitveranstaltet habe, auch eben dann immer wieder Kontakt mit Bundeswehrsoldaten gehabt, die dann erzählt haben, man guckt eigentlich mit großer Freude als Soldat
diesen ersten Teil
und macht dann aus, weil das halt irgendwie einmal die Erfahrungswelt widerspiegelt, weil es irgendwie diese Sprüche witzig sind und so, weil das einen eben an den eigenen Drill Sergeant oder an die eigenen Fortgesetzten erinnert und danach den zweiten Teil braucht man dann auch gar nicht mehr. Also hier merkt man auch wieder, wie diese Filme dann zerlegt werden, um sie nutzbar zu machen.
Du sprichst aber hier was Wichtiges an und das ist ja so, und gut, vielleicht schon wie bei Werther oder so, also dass wir bei Kubrick das ja öfter gehabt haben, dass die Filme dann, also wie wenn man Lolita eingibt und also wenn man Lolita eingibt und dann steht da, sagt Google einem, Kindesmissbrauch ist nicht in Ordnung, das kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass die das da so eingerichtet haben. Und genauso gab es ja auch plündernde Banden, glaube ich, in England, nachdem Clockwork Orange rausgekommen ist. Und du sagst jetzt auch, die Soldaten können sich jetzt hier diesen Film anschauen. Das ist natürlich immer die Gefahr oder das Kontroverse, wenn man so einen kontroversen Film macht, wenn etwas stark affiziert wird in einem Teil des Films, dass dann halt, also das ist ja immer so diese Frage, aber können sich auch Leute, die pädophil sind, diesen Film angucken und den gut finden? Oder könnten auch Leute, die den Krieg toll finden, sich den angucken? Also diese Frage, die wir öfter schon haben, ist die Darstellung denn auch die Affirmation? Damit musste sich Kubrick ja lange rumschlagen. Das ist natürlich so, wenn man halt besonders gerade diese Themen wählt. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, Kubrick hätte sich sogar noch mehr leisten können in manchen Filmen. Also ich finde, er hat eigentlich, also ihm kann man das, finde ich, sehr wenig vorwerfen bei seinen Filmen, weil er eigentlich nicht, also jetzt Scorsese zum Beispiel, Taxi Driver, da wäre das vielleicht noch mehr so, da kann ich verstehen, dass manche Leute den Subtext nicht verstehen, aber ich habe das Gefühl, bei Kubrick ist der eigentlich meistens klar, dass er nicht da sitzt und sich denkt, nee, das ist eigentlich super, das Militär ist toll, also gerade bei diesem Film.
What's the big mystery?
Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
You know there's no way on earth that you're going to leave here tonight without taking me with you.
Da findet man auch eine gute Überleitung zum nächsten Film, denn tatsächlich kann man, das habe ich hier bei der Recherche rausgefunden, auf diversen Seiten den Zugang zu Eyes Wide Shut Partys buchen. Also,
toll.
Ja, wenn man daran Interesse hat.
Ist jetzt momentan schlecht wegen Kontaktsperre.
Ach ja, man.
Deswegen blüht, glaube ich, Cybersex. So liest man zumindest, was die Streaming-Portale so alles veröffentlichen an Zahlen. Aber irgendwann kann es ja wieder losgehen.
Na, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt und poliere fleißig meine Maske.
Nun gut. Ja, aber leg doch mal los.
Eyes Wide Shut, wir etablieren mal kurz das Szenario. Es sind jetzt umfassende 12 Jahre seit Full Metal Jacket vergangen. Kubrick existiert in der Wahrnehmung vieler Menschen nur noch so als Eigenbrötler, als so eine Randfigur, gilt irgendwie als verarmt. In den frühen 90er Jahren sind eben, wie schon angesprochen, 2 Projekte entwickelt worden, die irgendwann im Produktionsprozess aufgegeben werden. Aryan Papers, sein Holocaust, sein Zweiter Weltkriegsfilm und dann eben das Science-Fiction-Projekt Artificial Intelligence, das dann später Steven Spielbergs AI wird nach seinem Tod. Und dann kommt er auf einmal wieder ins öffentliche Gespräch. Um seinen Film ranken sich Gerüchte. Das liegt zum einen an seinem jungen Darstellerpaar, das angeblich echten Sex vor der Kamera gehabt haben soll. Es gibt Gerüchte über Nekrophilie und Orgien, die Teil dieser Geschichte sind. Und aufgrund eben von Nicole Kidman und Tom Cruise, die zu diesem Zeitpunkt relativ jung verheiratet sind, sind auch die ganzen Klatschmagazine an diesem Film Eyes Wide Shut, der dann 1999 erscheint, wahnsinnig interessiert. Und als er dann rauskommt, sind erstmal alle wahnsinnig enttäuscht. Aus Kritiken und allen möglichen Artikeln liest sich vor allen Dingen raus, mein Gott, das ist ja überhaupt nicht erotisch, das ist nicht sexy und Tom Cruise spielt so hölzern und diese ganze Beziehung funktioniert nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, das ist auf den ersten Blick keine falsche Aussage, aber das ist nichts Negatives an diesem Film. Das ist ein Film, der schon lange, bevor Masken irgendwie Teil dieser Handlung werden, ein Film ist, der seine Darsteller wahnsinnig stark maskiert. Zum einen ist der Film selbst eine Art Maske. Es ist ja eine Adaption von Arthur Schnitzlers Traumnovelle von 1926. Und dieses moderne New York wird über diese alte Geschichte wie eine Art Maske gelegt. Das Fier de Siècle Wien wird auf einmal New York unter Rudy Giuliani. Aus dem Arzt Fridolin und seiner wohlhabenden Frau Albertine würden Bill bzw. William und Alice. Und auch die Geschichte ist sehr ähnlich. Statt einem Karneval, statt einem Maskenball gibt es da ein Fest im Haus des ungemein wohlhabenden Victor Zieglers, gespielt von Sidney Pollack, der hier im Film ja so auch eine Art Rahmung gibt. Und dann gerät dieses Ehepaar in einen Streit. William glaubt nämlich nicht, dass Frauen dasselbe unterschwellige und omnipräsente erotische Verlangen haben, wie das bei Männern ebenso ist. Und Alice reagiert mit einer Geschichte von einem Urlaub, da hat sie einen Mann gesehen und ein unglaublich starkes Verlangen nach dem entwickelt, sogar von ihm geträumt, aber es ist nichts passiert. Und trotzdem schockiert das eben diesen wahnsinnig selbstsicheren, überheblichen William. Der ist jetzt total gekränkt und beginnt so eine Art erotische Odyssee. Er macht sich auf die Suche nach einem Partner, um Alice ebenfalls betrügen und damit kränken zu können. Und seine Gelüste tragen ihn dann von Schicksal zu Schicksal, von Episode zu Episode. Und man hat dann irgendwie zu dieser Zeit irgendwie eine Erwartung gehabt, aber pervers oder irgendwie besonders abstrus in diesem Film ist vor allen Dingen eigentlich der ausgestellte Wohlstand dieser Zeit, dieser unglaublichen New Yorker. Und was ich gerade jetzt beim Sehen spannend fand, war, dass Bill eigentlich nur ja, so eine Randfigur ist, jemand, der ganz knapp an diesen ganz hohen, elitären, diesen einprozentigen Kreisen ist. Er ist ein Parvenu, er ist ein, ja, eine Art Dienstleister, der toleriert wird, weil er eben bereit ist, bei Verbrechen wegzuschauen. Wir sehen hinter dieser wunderbaren, blitzenden Fassade, es ist auch noch Weihnachten, das heißt, überall sind, ja, bunte Weihnachtslichter, die fast so als prägendes bildliches Element sich durch den ganzen Film ziehen, verbirgt sich Tod und sexueller Missbrauch. Wir denken vielleicht jetzt an Hollywood und Harvey Weinstein, aber wir denken natürlich auch so ein bisschen an, naja, einfach das, was passiert, wenn Macht und Geld wahnsinnig konzentriert ist, da passiert eben oft Missbrauch. Und so ist das für mich vor allen Dingen eine Geschichte über, naja, sagen wir mal das, was passiert, wenn eben Geld und Macht extrem stark konzentriert werden.
Für mich ist das ein Film vielmehr darum, wie ist es denn eigentlich mit dem sexuellen Begehren? Was steht ihm denn im Wege? Denn was der Schnitzler macht, ist ja etwas sehr Erstaunliches. Er erzählt da Mitte der 20er Jahre eine Geschichte aus der Kaiserzeit, also er verlegt das Ganze einmal zurück, denn wir haben ja auch schon Freud gehabt. Das heißt, Freud hat schon sehr viel über Triebstrukturen und so gesagt und der verlegt das mal zurück. Der Schnitzler denkt, naja, wer weiß, ob das dann noch alles jetzt so zutreffend ist in vielleicht Berliner, Wiener Salons oder so, wo man Freud gelesen hat. Deswegen zurück damit. Und Kubrick sagt, nein, ich mache das in der Gegenwart. Warum soll das nicht in den 90er Jahren spielen? Und damit macht er etwas, er hebt das also aus dem zeitlichen Kontext, das, was Schnitzler da erzählt, heraus und sagt, es ist sehr, sehr schwierig, auch wenn wir in aufgeklärten Zeiten leben, auch wenn wir in Zeiten leben, wo man ständig sagt, wir müssen noch dieses oder jenes Tabu überwinden und wir müssen mal über alles oder können jetzt über alles sprechen. Es ist sehr, sehr schwierig, wirklich das, was man begehrt, zu erreichen und es ist ganz, ganz schwierig, eine sexuelle Erfüllung zu finden und wir gehen ja mit Tom Cruise zweimal den Weg, einmal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, mhm. Aber es ist sehr schön, er hatte eben diesen Dialog mit Nicole Kidman, es ist ja auch wirklich ein Traumpaar, man sieht die ja auch sehr gerne, das muss ich jetzt auch mal hinzufügen gerade und es ist auch interessant, wie Cruise mit freiem Oberkörper gezeigt wird, also wie Kubrick das anlegt, ja, also man sieht ja jetzt eben nicht diese wilden Sex Sexszenen zwischen den beiden, worauf die Klatschpresse ja eigentlich so sich gefreut hat, sondern man sieht da eben zwei, wo man denkt, ja, das ist bestimmt ganz faszinierend, diese beiden Körper da, aber er zeigt gar nicht so viel, er zeigt aber diesen in sich ruhenden, muskulösen Tom Cruise Körper und dieser unheimliche Blick und dann dieses sehr lustvolle Schauen und auch Artikulieren von Nicole Kidman. Jedenfalls verfolgen wir dann Tom Cruise, wie er also einmal Nicole Kidman jetzt erst einmal, also mit ihr hat er sich unterhalten, jetzt geht er hinaus und dann ist er Arzt, wird gerufen zu einer Frau, deren Vater gestorben ist und die macht ihm ein Liebesgeständnis. Und diese Frau ist auch ein bisschen Nicole Kidman Typ, also auch was die Haarfarbe anbelangt, aber nicht ganz so schön. Mhm. Und dann
ihr tatsächlicher späterer Ehemann, der so eine Art von Tom Cruise ist.
Genau, und auch nicht so schön.
Ja.
Und dann geht er wieder weiter und dann trifft er quasi so eine vulgäre Variante und auch eine etwas jüngere Variante von Nicole Kidman, nämlich eine Prostituierte. Auch mit der will es nicht richtig funktionieren und dann gibt es, wenn er sich diese Maske da beschaffen will, dieses Kostüm, mit dem er dann zu diesem ominösen Ball kann, gibt es dann noch bei diesem Kostümverleih eine merkwürdige Szene, wo ein minderjähriges Mädchen, also eine ganz junge Nicole Kidman rumläuft und auch das ist für ihn irgendwie verstörend und sagt, naja, das kann es wohl auch nicht sein. Es ist also ganz kompliziert und dann auf dieser Orgienparty, in der er entdeckt wird, schaut er, aber er weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich das, was ich mir erhofft habe? Ist das jetzt der Traum, der real wird, oder ist das dann damit ein Albtraum? Und ich glaube, dass da etwas sehr, sehr Wichtiges drinsteckt, dass es sehr, sehr schwierig ist, wirklich diese Art der Erfüllung zu finden. Und es ist nicht so, jetzt sprechen wir mal alle drüber, was wir denn so wollen. Denn das schon zu artikulieren, ist gar nicht so einfach, weil man es oft nicht weiß. Und das ist für mich ein sehr weiser Film. Ich habe den von allen Filmen, die wir jetzt geguckt haben, nochmal, ich habe diesen am meisten genossen und er ist der unterschätzteste Film von Kubrick. Ich finde ihn fabelhaft.
Ich finde ihn auch ganz hervorragend. Was mir aufgefallen ist, diese zweite Partyszene, dieses Maskenfest, ist ja in gewisser Weise auch eine Reproduktion des ersten. Er ist der Außenstehende, er kennt niemanden. Nur das Ganze wird eben auf die Spitze getrieben. Die Traumnovelle, da liegt es ja schon im Titel, suggeriert uns, dass es ja in Teilen auch ein Versinken natürlich in Psychologie ist, in Träumen, etwas, das vielleicht vorher nicht so stark präsent ist bei Kubrick. Und wie halt diese Angst, Außenstehender zu sein, nicht dazuzugehören und keinen Zugang zu haben, ob das jetzt sexuell ist oder ob das jetzt vielleicht auch sich bezieht auf diese bestehende Kreise, auf den Wohlstand und die Kontrolle, die damit einhergeht, das ist ja eigentlich dann unerheblich. Wir sehen auf jeden Fall, dass es auch ein Film eben nicht nur eben in diesen Nicole Kidmans ist, aber allgemein einer von Verdopplung, wo alles nochmal unterschwellig auf einer tieferen Ebene, es ist am ehesten ein Abstieg in diese Psyche hinein, wie sich diese Sachen eben wiederholen. Und auch hier haben wir ja ein System, wo sich alle Sequenzen in gewisser Weise wiederholen und wo jede Szene ein späteres Echo hat, also die Begegnung mit der Prostituierten hat ein späteres Echo, wenn wir dann eben erfahren, dass sie eben HIV-positiv ist. Die Begegnung mit Sidney Pollack hat eben eine Spiegelung dann eben gegen Ende, wo er ja erkannt wird als jemand, der diese Strukturen mitbestimmt und mitleitet. Und diese spiegelnde Struktur finde ich eben ganz interessant, weil sie ja nicht nur die Figuren selbst vervielfältigen, sondern weil sie auch die Welt der Psychologie so lebendig macht. Und genau wie bei vielleicht The Shining ist ja auch dieses Prinzip, das bei Kubrick immer da ist, das, was psychologisch ist oder was übernatürlich ist vielleicht auch, das sollte genauso gezeigt werden wie das echte Leben. Also dem eine Glaubwürdigkeit und vielleicht auch irgendeine Form von Realismus verleihen, ist, was ihnen eben die Kraft gibt.
Ja, ich finde, wenn man den Film so oberflächlich sieht und Tom Cruise so als Megastar kennt, dann glaube ich, kommt man gar nicht so richtig an das heran, was Wolfgang, was du gerade auch schon so schön beschrieben hast, worum das hier glaube ich eigentlich geht, denn eigentlich guckt man das ja so und heutzutage, ne, viele Menschen sind in offenen Beziehungen, es ist nicht mehr so, dass direkt einmal jemand anderen auf einer Party begehrt zu haben, angestarrt zu haben, schon direkt das eigene Konzept von Partnerschaft meinetwegen direkt über den Haufen werfen muss. Wenn man das oberflächlich sieht, dann wirkt es so wie, ja, Nicole Kidman sagt Tom Cruise, ja, ich habe auch sexuelle Gelüste, und dann sagt er, gut, dann suche ich mir halt jetzt irgendwas anderes und stackst halt da so ein bisschen verloren durch die Stadt. Was ist der Punkt des Films? Aber was ich so schön finde, das merkt man, hier wird ja Tom Cruise vorgeworfen, er eiert da so ein bisschen so rum, aber wenn man ihn sonst kennt als so sehr selbstsicheren Actionstar eigentlich, ich glaube, was hier gezeigt werden soll, ist so diese, die männliche Kränkung, aber auch die Zärtlichkeit, die Kubrick für diese Kränkung hat im Individuum. Also das ist ja so, dass die reden so ein bisschen über diese Party, und das ist ja erstmal noch ein Gespräch, das noch gar nicht so sonderlich tiefgründig ist, und dann erzählt Nicole Kidman, wie sehr sie diesen anderen Mann begehrt hat, so sehr, dass sie sofort ihre Familie und alles über den Haufen geworfen hätte, um mit diesem anderen Mann auch nur für eine Nacht zusammen zu sein. Und das macht ja dann was in Tom Cruise, der sich das wirklich, also in dessen Charakter, sich wirklich nicht hat vorstellen können, dass so etwas im anderen in der Beziehung existiert, und versucht dann, das zu suchen. Und ich finde das so schön, diese Szene bei dem Maskenball, wo es eben, genau, die Klatschpresse sagt dann, warum wird da eigentlich nicht so viel gebumst irgendwie? Was ist das eigentlich für ein Film? Ist ja gar nicht so anrüchig. Ich glaube, das Anrüchige ist, dass die ihn sofort erkennen, obwohl er eine Maske auf hat. Ne? Also dass sofort gesagt wird, so, Maske runter, du gehörst hier nicht dazu, weil er kann sich dieses Verlangen irgendwie nicht einfach so überstreifen und dann hat er das und dann will er das und dann ist er damit fertig, sondern das geht irgendwie nicht. Er kommt da irgendwie nicht ran, das irgendwie tatsächlich zu vokalisieren, das tatsächlich überhaupt denken zu können, was er jetzt überhaupt möchte. Und das finde ich auch stark. Plus, für mich hat es so ein bisschen, ne, die da von Lynch gekommen, ich fand, das ist so ein bisschen, hat so Lost Highway-Anleihen für mich gehabt. Also ich finde, dass hier Kubrick halt viel stärker als vorher in so Traumlogiken sich bewegt. Plus halt dieser Idee, hat meine Frau vielleicht mit einem anderen Mann viel mehr Gelüste. Das fand ich irgendwie total spannend an diesem Film. Und ich fand ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich finde die zweite Hälfte aber baut so ein bisschen ab, wenn er dann nur noch halt durch die Stadt irrt und dann verfolgt wird. Ich finde, dann ist so ein bisschen, hätte man einen früheren Schlusspunkt eigentlich finden können.
Ach, finde ich gar nicht. Ich finde auch diese Wiederholung, die macht es erst. Und du sagst das ganz richtig mit Tom Cruise, dass wir ihn anders kennen als den, der ja auch sagt, vor dem Spiegel übte er morgens immer das Grinsen, damit er das drauf hat und so. Und er macht es einmal, wenn er die Freundin dieser Prostituierten, die auch eine Prostituierte ist, trifft, und dann flirten sie, also er ist da in der Wohnung und sie wollen sich eigentlich jetzt schon küssen und loslegen, und dann sagt sie, ja, sie hat ihm noch was zu sagen, und er setzt sich hin und sagt weiter. So, ja, sag mal, und er grinst und hat die Beine breit auseinander und so, und dann hört er, sie hat AIDS, und dann ist quasi jetzt auch wieder was das Begehren stört, weil die Freundin hat ja keinen AIDS, die das jetzt ausspricht, aber das ist jetzt was da, was das Ganze stört, und deswegen funktioniert es nicht. Das finde ich so hervorragend. Und nochmal auf diesen Aspekt, dass Nicole Kidman, weil über die haben wir jetzt ein bisschen wenig gesprochen, die man auch nicht so viel im Film sieht, aber die eben einmal sich Sexuelles herbeifantasiert in Träumen, also imaginiert, und dann eben dieser Wunsch, diesen Mann, den sie getroffen hat, und sie wäre zu, also sie sagt es ja, sie wäre zu allem bereit gewesen. Sie hätte dafür alles verlassen, und das zeigt eben, und hier, ich bin bekanntermaßen ja eh kein Fan von diesen polyamoren Geschichten, weil ich sage, ich glaube, Sexualität ist viel gewaltsamer. Sie ist ein so drastisches Ereignis, und das zeigt sich hier. Es ist eigentlich brutal. Ja, also eigentlich, ich habe das geguckt und hab eigentlich gedacht, wie schlimm eigentlich, also wie gefährlich Sexualität ist und zugleich wie fantastisch. Also es ist unglaublich, wie das so in diesem einen Dialog, und das macht Kidman auch so herausragend, das deutlich wird, dass man ihr sofort glaubt, ja, die hätte alles hinter sich gelassen dafür.
Ja, da muss ich sagen, ich finde das Konzept von offenen Beziehungen natürlich nicht für jeden sehr sinnvoll, aber ich war lange auch selber in einer offenen Beziehung, und deswegen muss ich sagen, dass das hat, also gerade Polyamorie und offene Beziehung, der Gag ist ja gerade nicht, dass dann jeden Tag Maskenball gefeiert wird und so weiter, sondern dass man halt dem anderen den Maskenball auch mal gönnen wird. Und deswegen muss ich sagen, konnte ich mich mit Tom Cruise, also ich finde das schön, wie Kubrick diese gekränkte Männlichkeit hier zeichnet. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich damit so stark, also identifizieren konnte mit dem, was jetzt hier gezeigt wird. Und ich finde auch, dass ja dann dieses Happy End da so am Ende bei rauskommt, auch ein bisschen schwach an dem Film. Also für mich hatte der dann doch nicht so viel von so einer Radikalität.
Aber Christian, würdest du nicht sagen, Christian, würdest du nicht sagen, dass es hier, also es geht ja nicht darum, dass Tom Cruise nicht Nicole Kidman irgendwie zugestehen würde, also es geht hier nicht darum, dass sie sagte, ach, ich hatte mal irgendwie so Gelüste und jetzt wollte ich mal einen Blonden und mit dem bin ich mal ins Bett oder würde ich mal ins Bett gehen wollen, sondern es ist sowas Radikales, dass sie sagt, du bist mir jetzt egal und mein Kind ist mir egal, wenn ich nur mit diesem Mann eine Stunde verbringen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist eben eine radikale auf die Spitze Treibung von so einem Gefühl, das viele Menschen haben, was aber ein Gefühl ist, was aus Strukturen kommt, in denen wir uns halt seit langem befinden und was, reflektiert werden muss. Also das ist ja das heißt ja nicht jetzt unbedingt so, dass die Liebe, es ist ja nicht so, dass man, also keine Ahnung, das ist ja eine Übertreibung, wie sie das erzählt. So und so ist ja nicht jeder sexuelle Akt, aber so sieht halt Kubrick hier und so soll halt dem Zuschauer hier dieser Akt
verkauft werden. Nee, ich glaube, es ist der eine, also dieser Akt. Also grundsätzlich, glaube ich, ist nicht das Problem, dass, ich glaube, was hier wirklich verhandelt wird, ist, dass es sicherlich irgendwelche Geplänke gibt. Mein Gott, viele Leute haben hin und wieder mal eine Affäre in ihren Ehen gehabt und dann war das nicht weiter tragisch. Aber dass tatsächlich das sexuelle Begehren so groß sein kann, dass man dafür bereit ist, alles zu opfern. Es geht, also das ist, und das würde ich sagen, ist auch nicht einhegbar durch ein polyamores Konzept oder das hat nichts mit mangelnder Toleranz oder so zu tun. Das zeigt einfach diese unglaubliche Gewalt, die von der Sexualität ausgeht. Du merkst, ich will sehr auf so anthropologische Konstanten.
Ja, und ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also das ist vielleicht das Gefühl, was dann damit halt zusammenhängt, dass es halt dann so ein Infragestellen ist. Aber der Gag ist ja, dass das Verlangen im Moment eben ja nicht die Beziehung infrage stellt, in der man ist, sondern dass das ja ein Verhandlungsgegenstand ist. Und da muss man, also was der Film schon zeigt, ist, dass brutal ehrlich zu sein natürlich schwierig ist. Aber es gibt ja auch diese, zum Beispiel Regretting Motherhood, wo Frauen sagen, ich finde das, ich bereue das, ein Kind bekommen zu haben, was ja auch mittlerweile Diskursgegenstand ist. Das wäre ja auch so ein Moment, wo man sagt, was, wie kann das nur sein? Aber an sich, also so einen leichten Konservativismus, der schwingt ja schon mit in dem Film. Gerade in diesem Happy End am Ende haben sie sich dann gekriegt. Gott sei Dank ist diese Episode vorbei.
Also ich würde sagen, die zweite Hälfte zeigt uns ja vor allen Dingen in vielen einzelnen Punkten auch das potenzielle Grauen, das eben in seinem Versuchen, dem zu entkommen, dieser Beziehung oder seine Suche nach Sexualität darin liegen kann. Nicht nur, dass zum Beispiel diese eine potenzielle Partnerin, mit der er fast im Bett gelandet wäre, eben an AIDS erkrankt ist, sondern zum Beispiel auch dieses Verkaufssystem, in dem ihm ja quasi ein Kind hier wieder Lolita-artig angeboten wird. Also in der zweiten Hälfte sehen wir eigentlich zu jedem verheißungsvollen Angebot die Schattenseite, das, was hier das Risiko ist. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach ein rein positives Ende ist. Es ist sicher ein desillusionierendes Ende, in dem vieles verschwunden ist, was eben zum Beispiel bei Tom Cruise vorher an Ego und an Überheblichkeit eben da ist. Aber das Wegwischen dieser Illusionen, der Pragmatismus, der Realismus, sicher etwas einfach, der Rationalismus, etwas, das bei Kubrick immer angelegt ist, das tritt eben an in den Vordergrund. Aber ich würde halt einfach auch nochmal, weil mir das hier von euch zu leichtfertig beiseite geschoben kann, hervorheben, dass es tatsächlich ja ein Film ist, der sehr stark eben von der Ökonomisierung dieses ganzen Prozesses handelt. Also alle Begegnungen, die er in der ersten Hälfte hat, also mit der Prostituierten, mit dem Kostümverkäufer und so, das sind sexuelle Transaktionen. Es liegt immer ein Tausch oder ein Verkauf in dem Ganzen. Ich glaube auch, dass er ja auch ganz explizit darauf verweist, dass es hier um Macht und Sexualität geht. Also zum Beispiel, indem er Sky Dumont in einer kleinen Rolle über Ovid und die Kunst der Liebe reden lässt. Ganz offiziell.
Macht er auch gut.
Ja,
ne?
Also ich finde Sky Dumont ist hier als ungarischer oder albanischer Verführer, finde ich, durchaus überzeugend. Und er verweist eben auf Ovid und die Kunst der Liebe, was ja selbst eine Art satirisches Werk darüber war, wie eben, ich glaube, im alten Rom tatsächlich durch das Bestechen von Sklaven und so weiter halt eben, ja, Seitensprung und Beziehung eben möglich waren. Und ich glaube, es lohnt sich denn, diesen Film als eben, als auch ökonomische Kritik zu verstehen. Dazu gibt's einen sehr guten Text von dem Autor Tim Kreider, der heißt Introducing Sociology, der in Film Quarterly erschienen ist, aber jetzt auch online verfügbar ist. Vielleicht kann man da irgendwie einen Link machen, dann müssen wir das hier nicht mehr ausdiskutieren. Aber ich glaube, das ist eine Perspektive, die sollte man auf diesen Film auch auf jeden Fall, die sollte man in Betracht ziehen.
Ah, das ist erstaunlich, dass ich den Film wo ich ja doch hin und wieder
über solche Themen ökonomisch spreche,
in den Blick nehme, ja, dass das tatsächlich sehr wenig in meiner Betrachtung Thema war und auch jetzt ich den Film eher so sehe, dass er es ansiedelt in einer Gesellschaft, wo man eher, also klar herrscht da Macht und die sind reich und so, aber ich glaube, dass er es eher in so einen geschützten Raum damit verlagert, um sich um das zu kümmern, um nicht noch irgendwie thematisieren zu müssen, wer putzt denn heute die Wohnung und kann ich mir ein Taxi leisten oder muss ich mit der U-Bahn fahren?
Aber er hat doch ganz viele von diesen Figuren, die eben darunter stehen, die hinter den Fassaden geopfert werden für diese sexuellen Gelüste, für einfach diesen Konsum waren gegenüber halt den Untergebenen. Also zum Beispiel diese Frau, die bei Ziegler im Hotel, also im Zimmer fast stirbt und verweist dann auch wieder auf diese Figur zurück. Und später haben wir sogar dieselbe Figur noch mal auf einem Gemälde hinter Ziegler, also die genau ähnlich drapiert. Mhm. Also auch wie eben das Leiden anderer dann eben zur Kunst wird, das ist ja auch noch mal ein Thema, das hier angesprochen wird. Also ich glaube, dass das alles noch mal mit zusätzlichen Ebenen versehen, die vielleicht sich nicht aufdrängen. Aber ich glaube ja sowieso, dass wir bei Kubrick oft Geschichten hinter Geschichten haben.
Ja, okay, das finde ich ganz interessant. Ja, was ist die ökonomische Schattenseite auch von dieser freien Liebe vielleicht, ne? Was ist da ran auch angelegt? Ja, ich wollte noch sagen, das ist aber eher so eine Lynch All Endings Explained Sache. Ich finde es schön, dass er in das Zimmer kommt und die Maske neben Nicole Kidman auf dem Bett liegt, weil es, finde ich, also ich glaube, wenn ich das verstanden habe, man sieht ja nicht, wie ihr die Maske mitnimmt von der Party, ne? Also man weiß nicht quasi.
Sie fehlt dann später.
Sie
fehlt dann später, so sagt es ja auch der Kostümverkäufer.
Genau, sie fehlt dann später im genau. Und dann ist die eine Interpretation wäre ja, also jetzt ganz einfach, die ist in der Wohnung irgendwie aus dieser Tasche rausgefallen oder sowas und da hat Nicole Kidman sie gefunden. Die andere wäre ja, sie war auch auf der Party mit dabei.
Ja.
Und das ist irgendwie, genau. Das finde ich irgendwie so schön.
Ja.
Also quasi.
Was ja auch ihr Traum andeutet, indem sie beschreibt, genau. Sie hatte Sex mit ganz vielen Männern.
Genau, ja. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Diese Interpretation mag ich ganz gerne, dass sie da auch mit dabei war. Ja, so, das war Eyes Wide Shut. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, dass, vielleicht hast du es gesagt bei der Filmbesprechung, dass Stanley Kubrick wirklich kurz nachdem dieser Film abgedreht war und oder fertig geschnitten war, dann tatsächlich verstorben ist. Ja, und jetzt ein großes Vermächtnis natürlich weitergereicht hat an viele andere Filmemacherinnen, Filmemacher. Ich fand's cool, dass wir darüber geredet haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, so jetzt so bei Eyes Wide Shut, da hatten wir wirklich dann mal kurz eine richtige Diskussion auch. Sonst sind diese Filme so vielschichtig und es ist so viel drin, dass man oft echt immer nur so alles einmal, wie im Museum, wo man nicht darf, einmal kurz anfasst und dann wieder weitergeht, oder? Also es ist gar nicht so einfach, da so eine Grundidee und Streitpunkte und sowas rauszuarbeiten, sondern ja, 3 Stunden ist wirklich Minimalzeit, um alles mal angesprochen zu haben. Und dann ist man fertig und es haben sich nicht alle Knoten im Kopf gelöst, würde ich sagen.
Nein, aber es war sehr schön, einmal so durchzuschreiten. Ich finde, das macht man ja eher selten und das ist sehr gut. Man vergegenwärtigt sich viel, was man gesehen hat, nochmal auf eine andere Weise.
Ich glaube auch, dass es ja ein Regisseur ist, bei dem es sich anbietet. Er überfliegt ja viele seine Themen auch in so einem Pilotenmodus. Er blickt von weit oben oft herab. Das heißt nicht, dass er nicht auch in Details einsteigen kann, aber er ist ja auch eher ein Regisseur von Karten als von konkreten Gebieten. Einer von Modellen, wie dann diesem Labyrinth, als jemand, der sich dann selbst in sie begibt. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich einer der Regisseure, bei dem es gleichzeitig besser funktioniert als bei vielen anderen, weil das endlose Ergehen in Details dann ja auch wirklich so eine labyrinthische Qualität entwickelt, aber natürlich auch in Teilen eine unbefriedigende, weil man sich immer denkt, man könnte noch so viel dazu sagen.
Ja, wir machen ja Studio Ghibli jetzt erstmal und dann machen wir eine Regisseurin im Monat drauf. Deswegen, mir wäre es ganz lieb, wenn wir nicht direkt mit Hitchcock und Bergmann weitermachen müssen, sondern ein paar kleinere Hausnummern vielleicht, vielleicht machen, wo
der
man einfach nochmal sagt.
Ray Dennis Stackler-Marathon stattdessen dann.
Ja, genau, das ist irgendwie, vielleicht mal etwas anderes. Ja, wollt ihr noch was sagen nach 3 Stunden oder war es das?
Nein, ich wollte noch auf was hinweisen. Ich bin nämlich jetzt bei Instagram. Aber ich bin nicht selbst bei Instagram.
Ah, die Meme-Analyse.
Sondern das ist mir zugespielt worden. Jemand macht Memes aus mir und das finde ich ganz vorzüglich. Ich war immer mit mir am Hadern, soll ich zu Instagram oder nicht? Und jetzt bin ich da, ohne dass ich mich dort angemeldet habe.
Ja, wunderbar. Das ist sehr gut. Ja, das ist echt
es ist so ein bisschen wie bei Zizek, der immer über diese Parodie-Accounts schreibt, dass er sich freut, dass es so digitale Entsprechungen von ihm gibt, die halt in der Welt weiterwirken. Ja, es ist doch immer interessant, wenn man sieht, wie man ja auch sich selbst von seinem eigenen Kontext löst. Nein, ich glaube, zu Kubrick würde ich noch ganz gern sagen, ich glaube, sein Vermächtnis, abgesehen von seinen eigenen, von seinem eigenen Werk, ist ein ambivalentes, weil er dann auch eben viele Künstler, viele Filmemacher inspiriert hat, die im gleichen Maße große, monumentale Werke schaffen wollen, die auch die gleiche Megalomanie eben entwickeln. Und das gelingt unterschiedlich gut. Und ich glaube auch, seine Form von Formalismus, zum Beispiel für das Horrorgenre, nicht immer eine rein positive Entwicklung, weil sie auch viele dazu anhält, zum Beispiel einen ganzen Film auf das Herein- und Herauszoomen zu anzulegen. Also sein Stil, der viel imitiert wird, wird leider selten erreicht. Und wenn der nicht eben mit einer gewissen Meisterschaft angegangen wird, kann das oft unangenehme Ergebnisse halten. Also ich glaube, ich wäre froh, wenn weniger Leute Stanley Kubrick imitieren würden auf die Art und Weise, wie sie es tun.
Ja, besser sich vielleicht tatsächlich die Dinge aneignen, für die Kubrick steht, sich tatsächlich vielleicht aus Vorlagen ein eigenes Universum zu erdenken, tatsächlich in verschiedene Produktionsprozesse mal einzugreifen. Ein gewisser Perfektionismus und trotzdem aber ja die gute, unterhaltsame Story am Ende nicht vergessen. Ja.
Oder man sollte sich vielleicht auch seine Sehnsucht allein darzustellen und innovativ zu sein am ehesten als Inspiration nehmen. Also wenn man Kubrick imitiert, dann indem man ihn nicht imitiert, indem man etwas Eigenes schafft.
Wahrscheinlich. So wie diesen tollen Podcast. Das war's mit unserer Special-Folge zu Stanley Kubrick. Wolfgang, Lukas, vielen, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr euch nochmal mit mir auf diese schöne Reise begeben habt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr da draußen was sagen wollt zu Kubrick oder irgendwas anderem, schreibt uns eine Mail, katzpodcast@yahoo.com. Und das nächste Special sind dann die Filme von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli. Bis zum nächsten Mal. Nicht viel Spaß im Kino, denn da dürfen wir alle nicht mehr hin. Bleibt zu Hause, aber beim Streamen gerne. Tschüss.
Tschüss.